Wir wollen sprechen über den vierten Spieltag in der Bundesliga der Männer und das tun wir wie immer mit zwei Gästen. Luis Löser ist hier und Stefan Rommel jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Rasenfunk. Hier ist euer detaillierter Blick auf den Bundesligaspieltag der Männer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich begrüße sehr herzlich, Luis Löser ist hier. Die Eurobasket hat ihn entlassen. Schön, dass du da bist.
Hi Max, danke für die Einladung.
Sag mal, Luis, kannst du noch irgendwas fühlen bei Fußball, jetzt wo du Basketball so genau verfolgt hast und begleitet hast?
Ach, da waren am Wochenende schon ein paar schöne Spiele dabei, aber ich bin schon noch ein bisschen im Kater nach dem Erfolg der letzte Woche in Riga. Also das muss man den deutschen Basketballern erstmal nachmachen.
Ja, das war allerdings eine gute Leistung. Ich sehe schon vor mir, wir werden wieder über Rollen sprechen, ob das nicht Julian Nagelsmann auch übernehmen könnte fürs Nationalteam. Aber das ist was für einen anderen Feed. Hier sprechen wir über die Bundesliga und hier sprechen wir ja auch mit Stefan Rommel, freier Journalist. Ihr kennt ihn ja auch aus dem Rasenfunk sicherlich schon. Stefan, schön, dass du mal wieder Zeit hast.
Ja, klaro. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben 32 Tore gesehen, das sind so 3,6 im Schnitt pro Spiel und ich habe mir die Frage gestellt, weil das ja auch wirklich oft betont wird, dass die Bundesliga die torgefährlichste Liga ist oder die mit den meisten Toren unter den Top-Ligen in Europa, ob das wirklich immer ein Güteprädikat sein muss. Stefan, was ist denn deine Meinung? Spricht das für die Offensiven in der Bundesliga oder gegen die Defensiven?
Ich glaube, da ist bei beiden ein Stück Wahrheit mit dran, also es ist eine Mischung aus beiden. Also dass es jetzt nur für die Qualität der Liga sprechen würde, das halte ich ist etwas sehr weit hergeholt, weil das einfach Quatsch ist. Das ist, also, da könnte ja mit jeder Liga jetzt daherkommen und sagen, ja, da fallen ganz viele Tore, deswegen ist das qualitativ ganz herausragend. Das stimmt ja einfach nicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass es von beiden so ein bisschen ist und vielleicht ist es jetzt auch dem geschuldet, dass die Saison jetzt gerade erst losgeht und dass vielleicht in diesen Defensivabläufen, von denen ja immer so schön die Rede ist, dass da vielleicht nicht das eine oder andere noch gar nicht so richtig passt. Und wir haben auch ein bisschen mehr Spielzeit jetzt auch wieder. Vielleicht hat das auch noch da einen kleinen Effekt, dass man da noch jetzt in der Nachspielzeit, gab es ja jetzt in den ersten vier Spieltagen immer mal wieder noch dann ein paar Tore, dass da das noch damit drauf einzahlt.
Ja, guter Punkt. Aber ich habe da vorhin zum Beispiel drüber nachgedacht, wir sprechen gleich als erstes über das Spiel Eintracht gegen Union. Und Luis, als ich so nochmal dann die Tore durchgegangen bin für den Spielfilm, den ich geschrieben habe, dachte ich mir, waren ganz schön viele Fehler mit dabei in der Abwehr. Andererseits ist es aber natürlich oft so, dass im Fußball, wenn ein Tor geschossen wird, ein Fehler irgendwie auch mit einer Rolle spielen muss. Also hast du eine Meinung zu dieser Frage? Sind die Offensiven so gut oder haben die Abwehrspieler ihr Handwerk verlernt?
Ja, das war auch das erste Spiel, an das ich denken musste, logischerweise. Und da sind die Tore auch alle irgendwie nach Fehlern gefallen, manche auch nach etwas absurden Situationen. Also ich würde sagen, die Expected Goals spiegeln dieses Ergebnis nicht so ganz wider. Ja, andererseits gab es auch viele wirklich Unkonzentriertheiten auf beiden Seiten. Und das war jetzt natürlich nicht nur bei dem Spiel so. Und ich kann auch Stefans Punkt nochmal mit unterschreiben, dass die Abläufe nicht immer so gepasst haben in den Defensiven. Wenn wir jetzt später zum Beispiel bei den HSV reden, da, auch wenn er gewonnen hat, war da defensiv doch noch einiges im Argen. Und das liegt natürlich auch dran, dass da viele Neuzugänge drin sind. Und das hat man natürlich in mehreren Mannschaften. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Qualität da in der Bundesliga. Also wenn ich mir jetzt das zum Beispiel das Spiel von meiner Mannschaft angucke, wo wir ganz am Ende drüber reden werden, da hätte man auch noch deutlich mehr vorne reinmachen können. Und auf der anderen Seite, der FC Bayern ist halt auch einfach so abgezockt, dass man dann auch so ein Spiel dann ganz souverän nach Hause holt. Also sicherlich von beiden, aber ich würde vielleicht doch eine leichte Tendenz auch zu den eher wackeligen Defensiven haben.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache anfügen darf, ich habe jetzt keine Referenzgröße und ich weiß nicht, wie es zum Beispiel letzte Saison war, aber wenn ich jetzt richtig gezählt habe, gab es diese Saison an 4 Spieltagen 20 Elfmeter. Das ist relativ viel, oder täusche mich da? Keine Ahnung, wo das herkommt, aber das sind schon relativ viele, finde ich, relativ viele Strafstöße, die es jetzt gab. Und das, ja. Aber auch das ist ein eigenes Thema, da können wir nachher noch kurz drüber sprechen vielleicht.
Ich bin mal gespannt, ob wir alle Themen, die wir hier gerade ankündigen, auch wirklich unterbringen. Aber wir werden es ja sehen. Also, wir legen gleich los mit unserer Spieltagsbesprechung für diejenigen von euch, die neu im Rasenfunk mit dabei sind. Wir werden jetzt jedes Spiel besprechen und wir haben uns alle auf die Spiele vorbereitet. Diesmal sogar so, dass wir fast alles gesehen haben. Also, das heißt, wir können uns schön Ping-Pong zuspielen und wundert euch nicht, wenn es eben so ein bisschen hin und her geht. Und diesmal habe ich die Spiele sortiert nach dem Upset-Faktor. Also wie überraschend war vielleicht das Spielergebnis am Ende? Kann man natürlich drüber streiten, aber irgendeine Reihenfolge brauchen wir. Und deshalb beginnen wir nämlich mit dem Sonntagnachmittagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Union Berlin. Denn wer hätte es gedacht, Union gewinnt und Union schießt 4 Tore. Elias Ansah in der 9. Minute, Oliver Berg nach Vorlage von André Ilic in der 32. Minute. Nathaniel Brown kann noch kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen, aber ein Doppelschlag in der 53. und 56. Wieder durch Oliver Berg, wieder nach Vorlage von jeweils André Ilic, also André Ilic mit 3 Vorlagen am Ende. Ansah mit einem Tor und Oliver Berg mit 3 Toren insgesamt. Also da hat alles geklickt bei Union. Man führte 4:1, aber hinten raus wird es tatsächlich nochmal spannend. Can Usun trifft in der 80. Minute zum 2:4 und ein Strafstoß von Jonathan Burkhardt, da haben wir das Thema in der 87. Minute, stellt auf 3:4 und dann gab es noch eine lange, lange Nachspielzeit. Aber am Ende ist das Endergebnis, Luis. Und wir haben eben eine Niederlage für die Eintracht, die ja unter der Woche noch Galatasaray mit 5:1 besiegt hatte. Eine Niederlage, bei der die Eintracht 3 Heimtore geschossen hat. Was war deiner Meinung nach der Grund dafür, dass man dieses Spiel verloren hat?
Viele sehr einfache Fehler. Also ich würde sagen, Union hat wieder Union-Sachen gemacht. Und das ist ja der Eintracht jetzt dieses Jahr nicht zum ersten Mal gegen Union passiert, dass man sich trotz eigentlich spielerischer Überlegenheit am Ende dann selbst die Tore reinlegt. Im März hat man ja erst 2:1 verloren. Darüber hatte Topmöller noch auf der PK gesprochen, dass man eigentlich eine Rechnung offen hat. Und dann fängt man sich direkt nach 8 Minuten oder 9 Minuten das Gegentor. Union natürlich auch unfassbar effizient, aber die Eintracht, die, finde ich, mit dem Ball zumindest in der ersten Hälfte vieles gut macht, auch gut zwischen die engen Räume kommt, in diesem 3-4-3, wo sie auch so ein bisschen umgestellt haben mit einer Mittelfeldraute und auch gut zwischen die Linien kommen, aber dann die letzte Konsequenz im letzten Drittel ist sie manchmal abgegangen, aber ich glaube, der größte Faktor, was am Ende zu dieser Niederlage geführt hat, ist einfach, dass man gerade bei diesen Kontern gegen Berg einfach nicht gut steht, nicht gut übergibt und auch zwischendurch einfach pennt. Und ich finde, eine so eine Schlüsselszene war die, wo Ansah sich den Ball erkämpft, gegen 3 Frankfurter durchdribbelt und an Ilic frei spielt und der dann eben Berg wieder in Szene setzt. Also ich glaube, es war es 3:0. Und da zeigt man auch einfach, sieht man auch einfach nochmal, dass die Eintracht einfach nicht wach war in solchen Momenten und dass Union da auch einfach den viel zitierten Willen gezeigt hat auf dem Platz, der manchmal dann auch einfach den Unterschied macht.
Sie wollten es mehr. Jetzt haben wir es endlich mal auch im Rasenfunk. Stark. Mussten wir nur 11 Jahre lang senden. Finde ich sehr gut. Stefan, was würdest du da ergänzen wollen? Also ich meine, klar, wir haben ja die Fehler gesehen der Eintracht. Das ist natürlich Grundlage für diesen Unioner Sieg. Gleichzeitig muss man ja aber auch betonen, du musst auch erstmal aus den Chancen, die Union hatte, diese Art von Tore machen. Das fängt ja schon mit dem 1:0 an, mit so einem Schuss aus der Drehung, der einfach wahnsinnig präzise ins Eck geht. Also wo würdest du da einen Schwerpunkt legen?
Ja, im Grunde hat Luis ja schon fast alles erzählt. Tatsächlich ist es so, dass die in der ersten Halbzeit gefühlt zweimal aufs Tor geschossen haben und dann war er zweimal drin und dann haben die relativ gut verteidigt, bis auf diese letzte Aktion da in der Nachspielzeit. Aber was jetzt so ein bisschen, da hatte ich dann auch so das Gefühl, eigentlich bis zur 80. ehrlich gesagt, dass, ja, okay, das ist jetzt Union, so wie man das 4-5 Jahre lang in der Bundesliga in der guten Zeit mal erlebt hat. Nur, dass sie jetzt im Sturm wieder, weil das war ja letztes Jahr echt ein Problem, dass sie da überhaupt keine Wucht mehr hatten. Und jetzt haben die da 2,5 Spieler, die einfach unfassbar dynamisch sind und auch dann tatsächlich auch heute zumindest kaltschnäuzig genug. Oder im ersten Spiel gegen Stuttgart war es dann genauso. 3 Torschüsse oder 4 Torschüsse waren es, glaube ich. Und 50% davon waren dann im Tor. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass dann die letzten 10 mit der Nachspielzeit waren es ja dann, glaube ich, fast 20 Minuten oder so, weiß ich nicht mehr, Minuten, dass die schon sehr untypisch waren, finde ich. Also Frankfurt hat dann komischerweise relativ viel geflankt, was gegen Union jetzt eigentlich nicht unbedingt immer das, aus meiner Sicht zumindest, die beste Idee ist. Aber trotzdem hat es immer mal wieder dazu geführt, dass halt ein zweiter Ball irgendwo blöd runterfällt oder so und dann war da immer so eine Hektik drin. Das ist dann, da sieht man dann schon, dass die da noch nicht so ganz gefestigt sind. Und ja, also nach dem 4-1 war, glaube ich, noch, na, das war die einzige Chance genau, die sie liegen haben lassen, nach so einem Steckpass dann auch wieder auf Berg. Dann wäre es vorbei gewesen mit dem 5. Tor. Aber dass das Spiel dann, also überhaupt noch bis zum Schluss, bis zum Abpfiff dann so hektisch und so turbulent bleibt und noch mit Platzverweis für den Trainer und so, das darf ja eigentlich nicht passieren. Also jetzt nicht nur, wenn man 4 Auswärtstore schießt, sondern wenn man das einfach im Griff gehabt hat, das Spiel gegen eine Mannschaft, die, das kann man jetzt natürlich auch ein bisschen so reininterpretieren, aber ich fand so in den Abläufen und diese vielen so kleine, so Mini-Fehler waren das bei Frankfurt. Das ist natürlich jetzt schon vielleicht, oder nee, anders, das könnte jetzt schon auch damit zu tun haben, dass sie natürlich echt ein Highlight hatten jetzt vor 3 Tagen oder 4. Und da jetzt Bundesliga-Alltag am Sonntagabend gegen Union ist halt dann auch ein bisschen anders und die, das ist halt eine junge Mannschaft, die kennt das einfach gar nicht, wie man dann damit umzugehen hat.
Ja, um das zu unterstreichen, der Altersschnitt war ja auch 23,2, wurde am Anfang erwähnt, irgendwie zuletzt in den 80ern hat man mal so ein junges Team gehabt. Also da ist es ja fast schon beeindruckend, dass Frankfurt dann trotzdem eben mit so einer jungen Elf so eine starke individuelle Klasse auch auf den Platz bringt. Und trotzdem muss man dann natürlich, müssen sie sich die Kritik gefallen lassen, dass sie auch dann irgendwann so ein bisschen offensiv den Faden verloren haben. Du hast angesprochen mit den vielen Flanken. Also ich finde, in der ersten Halbzeit sind sie da noch relativ konsequent, haben sie versucht, ihre Spielabläufe reinzubringen, auch nach dem 0-1 und auch dann nach dem 0-2. Aber spätestens mit diesem Doppelschlag in der zweiten Hälfte sind sie dann am Ende, obwohl sie ja nochmal treffen, dann irgendwie sehr viel über diese Flanken gegangen, die du erwähnt hast. Und auf der anderen Seite bei Union hatte man eben nochmal den Wechsel jetzt in der Dreierkette mit der roten Karte von Rothe, wo jetzt Diogo Leite, der ja eigentlich gehen sollte, wieder von Beginn an dabei war. Finde ich, hat man in dem Spiel jetzt wenig gemerkt, aber am Ende wackelt es dann trotzdem ziemlich. Und ja, diese rote Karte von Baumgart, ich weiß nicht, ob wir da groß drüber diskutieren müssen. Ich glaube, da wurde schon viel drüber diskutiert. Aus meiner Sicht ist die nicht wirklich zweifelhaft, wenn du einmal einen Mittelfinger zeigst und dann noch, auch wenn es eine Papierkugel
wobei
ist.
Wobei er dafür nicht die Karte gesehen hat. Das mit dem Mittelfinger ist, glaube ich, niemandem aufgefallen. Also er hat erst für Meckern gelb bekommen und dann hat er sich aber nicht beruhigen können und hat sich eine Papierkugel gesucht von der Choreo, die übrigens geil war, und hat sie aufs Spielfeld getreten. Er hat danach selber gesagt, ja gut, das ist halt rot. Also danach hat er es erkannt.
Ja. Eben, also ich weiß nicht, da braucht man eigentlich nicht groß drüber diskutieren, aber bei The Zone wurde trotzdem drüber diskutiert, deswegen wollte ich es kurz erwähnen.
Ja gut,
erwähnen.
Wenn du einen Trainer hast, der dir den Mittelfinger zeigt, da musst du als The Zone nachhaken. Aber Steffen Baumgart hat wunderbar gesagt, er wird sich seine Emotionen, die werden auch weiter, wird er die immer zeigen. Das klingt fast wie ein Song von Andreas Gabayé, wie ich finde. Vielleicht ist es sogar einer, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich finde, dass eigentlich relativ viele Dinge, also dadurch, auch so wie ihr es jetzt erklärt habt, die lassen das Ergebnis irgendwie herleiten. Also du hast eben diese Umstellung in der Abwehrreihe mit Diogo Leite und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und man muss ja auch sagen, wenn es diesen Strafstoß nicht gibt, der, über den man vielleicht diskutieren kann, weil die Frage ist, ob Jonathan Burkhardt da eine Hebefigur erwartet hat, aber auf der anderen Art und Weise haben wir in der Saisonvorschau von Alex Feuerherdt gelernt, gerade dieses Halten mit 2 Händen im Strafraum soll jetzt stärker geahndet werden und dann musst du diesen Strafstoß geben. Also er hält ihn ja sogar auch noch in der Halsregion und in der Schulter und Burkhardt kommt dann zu Fall. Also diesen Strafstoß kannst du schon geben auf jeden Fall. Da muss man wahrscheinlich dann auch nicht so viel drüber diskutieren. Aber ich glaube, wenn der nicht fällt, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob es so hektisch wird. Und dann waren es eben auch die Frankfurter, die das so hektisch gemacht haben, indem sie viel zu früh geflankt haben, indem sie viel zu unsauber waren im Spielaufbau. Noch in der 94. Minute gab es noch einen Konter für die Unioner. Jong hat da vielleicht zu früh geschossen, weiß man jetzt nicht, hätte er auch noch ausspielen können. Aber also, ich glaube, daher kam das, dass eben dieser Strafstoß da noch mit reinkam, plus eben die hitzige Atmosphäre. Und bei der Eintracht ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem gar nicht so sehr, dass jeder so kleine Fehler gemacht hat, sondern ich fand, dass sie durch ihre Art, wie sie das Spiel aufgebaut haben, also sie hatten ja viel den Ball, halt auch Probleme fast so ein bisschen heraufbeschworen haben. Also Chaibi hat immer, also sie haben ja in diesem 3-1-Aufbau aufgebaut, das kennt man ja auch, manchmal ist 3-2, hier war es halt 3-1 und Chaibi, der ist weit rechts auf den Flügel gegangen und rein theoretisch hätten sie auch mit Doan und Chaibi immer wieder eigentlich ganz gute, sogar 2-gegen-1-Situationen manchmal haben können. Sie haben da bloß nie mit Tempo reingespielt, es hat immer ewig gedauert, bis der Ball dahin kam. Und auf der anderen Seite haben sie aber Usun auch oft so in den Halbraum geschoben oder relativ weit vorn. Das heißt aber, wenn sie den Ball verloren haben, was halt ein paar Mal der Fall war in der ersten Hälfte, war halt das Zentrum auch komplett offen. Und ja, sie standen dann 3-gegen-3 und dann kannst du das natürlich trotzdem verteidigen, aber da würde ich halt dann eher in dem Spiel die Stärke Unions hervorheben, weil ich finde, Ansa, Berg, Ilic, die haben das alle drei fantastisch gemacht. Das war wirklich schulbuchmäßig. Das war besser, als man es von Union schon seit ganz vielen Jahren gesehen hat. Also erinnert vielleicht nur so an die frühesten Urs-Fischer-Zeiten, finde ich. Und ich finde, die Eintracht hat da Union, glaube ich, einfach unterschätzt, indem sie da ein bisschen zu riskant aufgebaut haben. Ja, es ist natürlich viel, jetzt im Nachhinein weiß man es immer besser, aber spätestens nach dem 0-2 war das eigentlich zu erkennen. Und dass es dann in der zweiten Hälfte genauso weitergeht, das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Weil da wussten sie schon, was das für ein Spiel ist. Und da wussten sie auch schon, wie Union drauf ist. Und dann nochmal so zwei Szenen so zuzulassen und letztlich irgendwie das 0-4 nach einem Befreiungsschlag von Christopher Trimmel zu fangen, das ist halt dann einfach auch zu wenig von Frankfurter Seite.
Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass sie in der Schlussphase dann wieder mehr über die Zehnerposition spielen, dass sie da einfach immer mehr reindrücken und da vielleicht auch mal einen Foul bekommen, dann irgendwie 20, 25, 30 Meter vom Tor. Ist ja egal, dass man mal so einen Freistoß nicht von der Seite, sondern so aus dem Halbraum oder aus dem Zentrum vors Tor schaufeln kann. Das haben sie aber gar nicht gemacht, aber ich glaube halt nicht daran, dass es einfach Zufall war, sondern also die Hektik war ja schon gut für Frankfurt. Es war ja, weil das Spiel war bis, wann war das Usun-Tor? 84 oder 80. oder so, weiß ich nicht mehr.
80. ja.
Da war das Spiel ja eigentlich tot. Und dann ging das erst wieder so richtig los und dann ist es natürlich gut, wenn es richtig hektisch wird und dann fliegt der Trainer vom Gegner noch vom Platz und so weiter und gibt einen Elfmeter, der noch gecheckt wird. Die Dramaturgie war ja schon da. Und das dann so hektisch zu halten, ist ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt, aber ich hätte da tatsächlich ein bisschen anders gespielt und ja, also irgendwie ganz eigenartig die Schlussphase fand ich jetzt. Hätte ich mir da eigentlich schon gewünscht, dass sie das ein bisschen anders lösen. Aber gut.
Muss man vielleicht auch sagen, also es gibt, glaube ich, für jedes Pro-Argument hier auch immer ein Kontra-Argument. Also du kannst quasi sagen, Litz-Doan war nicht so im Spiel zum Beispiel, der kann ja auch mal Ball wirklich sehr gut halten, auch in der Offensive. Kannst aber auch sagen, na, Derek Köhn hat das vielleicht gar nicht so schlecht gemacht mit Jogo Late. Und genauso kannst du eigentlich auch über Usun sprechen, der hatte wenige gute Momente, die hatte er auf jeden Fall wieder, aber insgesamt hatten sie den auch sehr gut im Griff. Also ich finde, dass Jannik Haberer ein brutales Spiel gemacht hat im defensiven Zentrum von Union. Und über die drei vorne haben wir ja schon gesprochen und wer weiß, ob die später bei den Awards noch vorkommen. Beworben haben sie sich dafür. Aber interessant, wir haben jetzt sehr, sehr viele Tore gesehen in den letzten Spielen von Union. Pro Spiel waren das fast 5 aufgerundet pro Pflichtspiel. Also genau das, was wir vor der Saison von Union erwartet haben, dass die 8 Tore geschossen haben nach 4 Bundesligaspielen und 11 kassiert. Naja, man wird immer wieder überrascht. Luis, magst du noch was loswerden zu dem Spiel?
Nö.
Sehr gut. Dann belassen wir es auch dabei. Natürlich könnte man jetzt noch ellenlang über alle möglichen Szenen diskutieren, aber das überlassen wir gerne den Union-Podcast und den Eintracht Frankfurt-Podcast. Ich glaube, für den ersten Eindruck reicht diese Partie. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter zu Borussia Mönchengladbach, bevor man dann bei Atletico spielen wird, und danach empfängt man zu Hause den FC Bayern. Also das sind jetzt drei interessante Spiele, jedes für sich genommen. Und der erste FC Union, der mit dem 4:3 jetzt seinen zweiten Dreier einfangen kann in dieser noch jungen Saison, darf jetzt dann zu Hause gegen den Hamburger SV antreten. Das sind die nächsten beiden Partien für die. Und dann blicken wir weiter. Welches Ergebnis an diesem Wochenende war noch überraschend? Sicherlich das in Augsburg, zwischen Augsburg und dem ersten FSV Mainz 05. Und das war ein richtiger Horrornachmittag für Augsburg. Sano macht in der 14. Minute das 1:0 nach einem Fehler von Matsima und Chor das 2:0 nach einem Fehler von Rieder. Sandro Wagner ist so unzufrieden, dass er zur Pause viermal wechselt. Doch das Spiel wird nicht mal besser, als Chor mit Gelb-Rot in der 53. Minute fliegt. Er hatte vorher Gelb gesehen, schon sehr früh im Spiel, in der 16. Minute war die erste gelbe Karte, seine 100. in der Bundesliga. Es gibt nur einen auch über 100 gelben Karten, das ist Stefan Effenberg, der hat 114. Und je nachdem, wie man es wertet, ich weiß nicht, ob wir die Gelb-Rote dann als zweite Gelbe werten, hat er jetzt die 100 überschritten. Also ab dann ist Augsburg in Überzahl, hat auch direkt danach einen Freistoß. Das hätte eigentlich so das Signal sein können für eine Aufholjagd und vielleicht um dieses Spiel zu drehen, aber genau das Gegenteil passiert. Augsburg hat zwar Chancen, aber läuft in mehrere Konter, von denen Nebel und Sieb jemals nach Pässen von Sano, der wirklich einen Sahnetag hatte, zwei verwerten. S&D trifft zwar noch zum 1:4, aber am Ende ist das Ergebnis viel zu eindeutig, um Augsburger Schwächen kaschieren zu können. Und nach dem Spiel, Stefan, hat Sandro Wagner das eigentlich auch relativ klar so benannt in der Pressekonferenz. Er hat unter anderem gesagt, naja, in der Halbzeit hätte ich ja auch alle auswechseln können, bis auf Finn Dahmen. Und das ist natürlich nicht das, was sie sich vorgenommen haben. Die Frage ist aber schon, wie wollen wir diese Ergebniskrise einordnen? Denn wenn man mal genauer hinguckt, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, na, bei dem Spiel in Freiburg, da lief alles für Augsburg, so wie vielleicht jetzt aber auch manches gegen Augsburg lief. Das heißt, die einzigen drei Punkte, die man hat, die waren jetzt auch nicht so grundsolide, um es mal so zu sagen. Also wie groß sind deine Sorgenfalten, wenn du auf den FCA blickst?
Ja, also ehrlich gesagt schon. Die sind jetzt schon nicht so klein. Mal ganz kurz nochmal zu diesen vier Wechseln in der Pause. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das kann man ja so oder so sehen. Also natürlich sieht das dann so aus, als hätten da viele Spiele nicht funktioniert. Und er sagt dann, hätte jetzt alle 11 auswechseln können oder 10. Das mag ja durchaus sein, aber das, man könnte das ja auch so interpretieren, dass die Idee, die das Trainerteam vorher hatte, dass die mit diesen Spielern nicht umzusetzen war. Weil irgendwann, also es muss ja einen Grund geben, warum ich jetzt in der Halbzeit, also zur Hälfte des Spiels, viermal auswechselt, wenn ich nur fünfmal wechseln darf. Das ist schon ein harter Einschnitt und auch, wenn man es böse sehen mag, dem Trainer gegenüber oder dem Trainerteam gegenüber, auch ein Eingeständnis dessen, dass das, was die sich da überlegt hatten, offenbar nicht so richtig funktioniert hat. Also ich habe da schon Bedenken, muss ich sagen, beim FC Augsburg, weil mir noch nicht so ganz, also auf dem Spielfeld noch nicht so ganz klar ist, wie sie Sachen jetzt tatsächlich in letzter Konsequenz angehen wollen. Natürlich wird da viel geredet und da wird jetzt viel neu gemacht und dann fallen die üblichen Schlagworte, wenn man sich mit oder wenn der Trainer sich über seine Mannschaft oder das seine Ideen unterhält. Aber dass es dann auf dem Platz auch ersichtlich wird, dass, also da fehlt noch einiges aus meiner Sicht.
Aber kannst definitiv du da mal ein Beispiel nennen? Also was würdest du da gerne sehen?
Na, ich würde schon gerne sehen, dass sie anders als Augsburg war ja lang so, dass die Innenverteidiger zum Beispiel viel diagonale Bälle spielen, einfach über zwei Linien drüber und dann gucken wir mal, wie es auf der 60 Meter entfernten ballfernen Seite weitergeht. Das wird jetzt immer mal noch eingestreut, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich finde, dass die jetzt auch Spielertypen haben, wo die jetzt noch mehr anders von hinten rausspielen könnten, mit Masengo zum Beispiel. Und das fehlt mir dann tatsächlich da schon noch, also dass es einfach viel, wie soll ich sagen, viel angekündigt ist oder viel erwartet wird, aber da ist noch nicht, aus meiner Sicht, noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie selber noch nicht so genau wissen, wie sie damit jetzt umgehen sollen. In den Testspielen war es tatsächlich auch so, ich habe da 2-3 gesehen, dass es offensiv ganz okay war, aber dann war ein Riesenproblem bei der Konterabsicherung wirklich massive Probleme hatte die Mannschaft da. Und dass sie dann jetzt davon wieder ein bisschen weggehen und dann, also sich dann selber auch so ein bisschen verleugnen mit ihren Ideen, die sie eigentlich haben, um zu sagen, oh, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wir müssen da irgendwie einen Mittelweg finden. Aber man sieht ja jetzt, spätestens jetzt nach der dritten Niederlage in Folge, so viel Zeit ist einfach nicht. Und das, also jetzt zu Hause gegen Mainz, egal gegen welchen Gegner, es sei denn, das ist der FC Bayern vielleicht, mit 4 Gegentoren zu verlieren, ist schon hart. Und dann die Art und Weise fand ich auch einigermaßen ernüchternd, muss ich sagen.
Ja, also auch Basissachen, Zitat Sandro Wagner, wie Zweikampfquote und Sprintwerte waren nicht gut. Bei den Sprints war man tatsächlich abgeschlagen, letzter, wobei Stand noch vor den Sonntagsspielen. Ich glaube aber nicht, dass jemand weniger als 114 hatte. Also Mainz hatte allein 20 mehr da, ist aber jetzt auch erstmal nur eine Zahl. Aber was ich mich gefragt habe, ist, Sandro Wagner hat nach dem Spiel gesagt, ja, also Zitat, er, ohne es despektierlich zu meinen, aber Mainz 05 hat eine einfache Spielidee mit einer einfachen Grundordnung, die man eigentlich gut antizipieren kann. Und er meinte damit lange Bälle, die sie in die Spitze spielen und das eben in ihrem 5-2-3 einfach sehr gut stehen in der Regel. Und mein erster Gedanke war eure Spielidee denn in diesem Spiel so viel anders? Denn ich habe auch sehr viele lange Bälle gesehen von Augsburg, auch sehr viele aus der letzten Kette nach vorne, aber halt nicht so diagonal, sondern eher einfach... Ja, such irgendwie Claude Maurice. Und da sind wir dann aber schon beim Punkt. Also die personellen Entscheidungen, die sahen irgendwie gar nicht nach dieser Spielidee aus, weil du hattest Claude Maurice, Saad und Rieder. Weiß ich jetzt nicht, wer da wirklich der Zielspieler für so lange Bälle sein soll. Du hattest Rex Bitschei auf dem Flügel und mit Masengo und Kömür zwei, die auf jeden Fall auch einen guten Ball spielen können, aber wo gerade Kömür im Spielaufbau sehr früh sehr weit nach vorne geschoben hat. Ich weiß nicht, ob es Ansage war oder ob es seine Entscheidung war. De facto war es aber so, der Ball kam oft gar nicht zu ihm, weil sie schon vorher im Spielaufbau den Ball verloren haben und er hat zu spät verstanden, dass er vielleicht helfen muss, dass man erstmal aus der ersten Spielphase rauskommt. Also wie fandst du denn die Spielidee von Augsburg so, wie man sie gesehen hat?
Ja, das meine ich eben damit. Ich fand auch, dass sie quasi situativ zumindest mit 2 Zehnern gespielt haben, aber dann davor war keiner, der ein wichtiger Ziel- oder Wandspieler war, weil dann entweder Rieder da aufgetaucht ist oder Claude Maurice so ein bisschen. Aber das ist ja für das, was dann de facto auf dem Platz zu sehen war, wie du selber gerade gesagt hast, diese langen und vor allen Dingen hohen Bälle, die dann festzumachen, ist natürlich, das ist halt schwierig einfach, also gelinde gesagt schwierig. Mhm. Und das habe ich dann einfach nicht verstanden, warum diese Personalauswahl und diese Positionierung in diesen Rollen für diese Spieler dann so sein sollte, wenn dann trotzdem lang gespielt wird. Jetzt kann es natürlich sein, dass die grundsätzliche Idee vorher eine ganz andere war. Aber ich finde, dass Augsburg das Spiel im Zentrum verloren hat, weil Mainz da tatsächlich besser aufgestellt war und eigentlich auch immer wieder in Überzahl war. Immer wieder war 4-3, immer wieder haben die dann den Ball erobert, jetzt nicht nur bei den Gegentoren oder bei anderthalb Gegentoren. Und dann kommt vielleicht eins zum anderen, dann wird man vorsichtiger und spielt halt dann nicht mehr in den Druck, sondern sagt dann, okay, jetzt spielen wir erstmal hoch drüber und dann verselbstständigt sich sowas dann auch vielleicht. Also ich fand das Spiel echt eigenartig aus Augsburger Sicht, unabhängig von dem Platzverweis und dass danach dann nochmal zwei Gegentore passieren.
Ja gut, ich meine, das tut natürlich halt nochmal mehr weh durch den Platzverweis, dass du dann noch zwei Gegentore kassierst, aber auch offensiv fand ich es in Überzahl, also es waren unheimlich viele Flanken dann irgendwann, 28 aus dem Spiel heraus alleine, 35 insgesamt, also das sind dann auch Standards mit dabei und die waren aber auch nicht gut vorbereitet und jetzt nicht ganz so, also nicht gleich geschlagen wie die von Frankfurt, die wir vorhin erwähnt haben, aber so von der Art her ähnlich, also nicht gut vorbereitet. Ja komm, wir schlagen einfach mal in den Strafraum rein, weil dann kann was passieren. Stimmt ja auch, kann was passieren, aber wenn da halt Da Costa, Hanke Olsen und dann später Stefan Bell anstelle von Dominik Kohr stehen, passiert halt in der Regel nicht so wahnsinnig viel, weil halt das Mainz wirklich sehr gut kann. Und ich fand auch interessant, dass der Pressingplan meiner Meinung nach auch nicht aufgegangen ist. Also ja, da hat Mainz schon manchmal den langen Ball gegen gespielt. Ich glaube, sie haben es sogar mal beim Abstoß auch direkt gemacht. Aber die mussten das gar nicht so häufig machen. Die haben ganz oft ausgelöst über den Sechser, dann über den Flügelspieler und letztlich musstest du in dem Spiel einfach nur den Ball zu Amiri oder zu Sano bekommen und dann ist was Progressives passiert. Dann gab es ein Dribbling und sie haben Foul gezogen oder sie haben direkt den progressiven Pass gespielt oder sie haben vorher den Lauf gemacht und den Pass vorne schon empfangen im Angriffsdrittel. Also das, was du eben sagst, dass man da im Zentrum so dominierend war. Und da fand ich den Plan gegen den Ball von Augsburg auch ganz seltsam. Also das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und jetzt ist ja die Frage, also im Forum wurde schon geunkt, ob der FC Augsburg jetzt wieder zurückfällt. So wie immer unter jedem Trainer, der kommt und sagt, ich will hier schönen Fußball spielen lassen und irgendwann spielen sie dann wieder den Augsburg-Zerstörer-Fußball. Jetzt natürlich polemisch überspitzt formuliert. Würdest du das auch erwarten?
Nee, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass Sandro Wagner da selbstbewusst genug ist, zu sagen, ich ziehe das jetzt hier durch. Also so bin ich angetreten, das habe ich euch vor 6, 8, 10 Wochen und auch vorgestern erst noch mal versichert und da bleibe ich jetzt auch dabei. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass da jetzt die ganz große Kehrtwende kommt und da alles auf links gezogen wird. Die Frage ist, die sie mir tatsächlich stellt, ist, also wie überzeugend kann er oder kann das Trainerteam das den Spielern jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vermitteln, weil also die Spieler, die merken das ja auch. Wenn es dann für sich selber nicht sich richtig an oder gut anfühlt, da kommt dann auch irgendwie eins zum anderen. Ich glaube, dass das schon gefährlich ist. Also ich will jetzt da nichts, ne, man muss jetzt hier nicht über den Trainer sprechen nach 4 Spieltagen, finde ich zumindest. Aber ungefährlich ist das nicht, weil ja alles darauf quasi auch aufgebaut war. Also von Benny Weber an und vom Präsidenten und alle haben quasi jetzt auf diese Karte gesetzt. Das ist schon auch riskant. Und deswegen muss es ja jetzt auch funktionieren. Aber wird, glaube ich, echt spannend sein zu sehen, wie die Spieler da jetzt die nächsten Wochen folgen und mitziehen.
Ja, ich fand das interessant zumindest, dass Sandro Wagner in der Pressekonferenz dann betont hat, dass es ja nicht seine Spielidee sei, sondern die mit den Spielern gemeinsam erarbeitete. Und da wusste ich nicht, wie ist das jetzt gemeint? Ist das quasi in Richtung, ich bin nicht der Alleinverantwortliche und Schuldige jetzt in dem Fall? Oder ob er damit sagen wollte, eben genau das, was du gerade so angedeutet hast, nee, die Spieler wollen das auch so spielen, das haben wir quasi gemeinsam entschieden, dementsprechend ziehen wir es durch. Ich glaube, das wird man in ein paar Wochen ganz gut abschätzen können. Bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, welche Rolle die Außendarstellung von Sandro Wagner spielt, weil ich könnte mir vorstellen, extern, also auch hier im Rasenfunk, hat es schon eine ganz große Rolle gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es intern denen komplett egal ist, die es eher vielleicht witzig finden, wenn sich der Coach auch nach dem Bayern-Spiel voll vor das Team stellt und sagt, ja, die sind alle genauso gut wie jeder einzelne Bayern-Spieler. Aber ich finde auch, dass es eine interessante Situation ist und vor allem auch mit Blick auf den Spielplan. Also Augsburg steht jetzt eben bei dem einen Dreier, den man geholt hat. Man spielt jetzt dann in Heidenheim. Das ist das einzige Team, das noch gar keinen Punkt holen konnte in dieser Saison. Wir hatten das schon mal, das erste Spiel von Jes Torup. Das war das Befreiungsspiel. Da haben wir, glaube ich, 5-2 oder so gewonnen in Heidenheim. Sehr, sehr überzeugend damals gespielt. Aber das glaube ich, wird jetzt schon interessant werden. Danach geht es dann zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist dann der uralte Bundesliga-Klassiker Augsburg gegen Wolfsburg in Augsburg. Aber ja, bin ich gespannt drauf. Und noch ein Wort zu Mainz 05 vielleicht. Also für die war ja dieser erste Dreier auch sehr, sehr wichtig, nachdem man eben gegen Leipzig jetzt verloren hat am letzten Wochenende und jetzt nochmal hier so ein bisschen Luft holen auch konnte. Und das ja auch so überzeugend in Unterzahl mit 4 Toren und so weiter und so fort. Wie hat dir Mainz gefallen?
Ja, finde ich auch. Also da gab es ja offenbar vor dem Spiel dann auch ein bisschen so eine kleine Aussprache, oder wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also da gab es schon was zu diskutieren und das zeichnet natürlich so eine Mannschaft, die ja sehr über so eine emotionale Schiene kommt, finde ich zumindest, zeichnet die das dann schon aus jetzt in so einer Situation, die sie ja so jetzt auch noch nicht kennt, zumindest nicht mit dem Trainer, wo ja auch Druck da war, dass sie dann so drauf reagiert, weil das Spiel hat Mainz ja nicht in der zweiten Halbzeit gewonnen mit dem Spieler weniger, sondern in der ersten halben Stunde, wo die einfach deutlich, deutlich besser waren als Augsburg und denen dermaßen den Zahn gezogen haben. Das hatten wir ja gerade schon kurz angesprochen, dass die vielleicht abgerückt sind von dem, was sie eigentlich vorhatten, weil Mainz da einfach wie eine Heimmannschaft gespielt hat. Also fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen, wie Mainz jetzt auf diese schwierige Phase jetzt oder auf die letzten schlechten Ergebnisse da reagiert hat.
Ja, Amino Sieb hätte nach einer halben Stunde schon das 3:0 machen können, dann wäre alles durch gewesen. Aber auch Amino Sieb war so einer der Spieler, der danach hervorgehoben wurde, auch von Bo Henriksen. Natürlich haben alle auch über Kai Schosano gesprochen mit seinen 3 Scorer-Punkten. Der hat ein tolles Spiel gemacht, Amiri auch. Und du hast aber einfach auch gesehen, jetzt im Unterschied zwischen den beiden Teams, die ja taktisch sich schon relativ ähnlich waren, direkt gespiegelt haben sie sich vielleicht nicht unbedingt. Aber du hast ja schon gesehen, dass die Basis, auf die Mainz 05 zurückfällt, dass die einfach da ist und dass es dann nicht nur solche Faktoren umfasst, wie es eben Sandro Wagner benannt hat, also Sprintstärke, Zweikampfstärke, die Art und Weise, wie man sich in so ein Spiel auch mal reinbeißt, auch wenn es mal unangenehm wird, unter anderem ja, wenn man in Unterzahl ist und der Gegner auch an die Latte schießt zum Beispiel, sondern eben auch spielerisch, das, was wir vorhin schon angedeutet haben. Also ich finde, der Ballvortrag von Mainz aus dem eigenen Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel, der ist manchmal total schnurstracks und manchmal dauert es so ein bisschen und plötzlich, dann hat man irgendwie einmal geblinzelt und dann haben sie so eine Klatschpass-Tiefkombination gespielt und auf einmal sind sie da und sind irgendwie im rechten Halbraum und da hat Sano den Ball und dann wusste man in dem Spiel, okay, jetzt passiert was. Also die haben schon einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten und dementsprechend das auch natürlich verdient gewonnen. Der einzige Wermutstropfen war die Verletzung noch von Anthony Cassie. In der 83. Minute musste der verletzt raus nach dem 4:1. Das war also ohne Fremdeinwirkung. Und da muss man natürlich gucken, wie das noch wird. Varacznik kam dann an seiner Stelle. Für Augsburg geht es jetzt wie besprochen zum 1. FC Heidenheim. Und der 1. FSV Mainz 05 ist jetzt in der perfekten Form, um Borussia Dortmund zu Hause zu empfangen. Sind wir doch mal gespannt, wie man sich da schlagen wird. Über Dortmund sprechen wir jetzt aber noch nicht, denn dieses Spiel war nicht so überraschend, wie es gelaufen ist. Wir kommen aber jetzt zu Werder Bremen. Das hat nämlich gegen Freiburg tatsächlich ein überraschendes Spiel hingelegt, denn für Freiburg ist es jetzt schon der zweite Befreiungsschlag nach dem 3:1 gegen den VfB Stuttgart vom letzten Spieltag. Das Spiel geht eigentlich so richtig erst mit einem Strafstoß los, der auch durchaus umstritten ist. Vincenzo Grifo verwandelt ihn für den SC Freiburg. Es gab vorher ein Handspiel von Puertas, der allerdings von Eggestein auch geschoben wurde in dem Moment, in dem er mit dem Ball an die Hand geht. Wahrscheinlich Interpretationssache. Eine eindeutige Entscheidung ist da ganz sicher nicht zu treffen und dann liegt es eben am Schiedsrichter. Das war in dem Fall Timo Gerach und der hat auf Strafstoß entschieden. Danach drückt Werder, vor allem Anfang der zweiten Hälfte, aber Freiburg macht das Tor. Grifo passt scharf auf Adamu, der nur noch einschieben muss. Und dann bekommt Werder auch einen Handstrafstoß, aber Atubolo pariert gegen Schmid. Es ist der 5. Strafstoß in Serie, den nur Atubolo gehalten hat. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Und als dann in der 75. Minute Karim Koulibaly zu einem Eigentor gezwungen wird, nach einem Dribbling von Scherhand, der scharf nach innen passt und dann breiter Ball halt vom Schienbein ins eigene Tor, ist diese Partie tatsächlich entschieden. Und Werder hat eben dann doch eine schmerzhafte Niederlage erlitten, nachdem er ja am letzten Wochenende mit dem 4:0 in Gladbach noch genau in die andere Richtung für die Überraschung gesorgt hat. Wenn wir mal mit Bremen anfangen, Stefan, was siehst du, wenn du dir Werder Bremen anschaust?
Also eine Mannschaft, die, glaube ich, schon auf dem Weg dahin ist, so zu spielen, wie der Trainer das haben will. Die Frage ist, ob diese Idee von Fußball in der Bundesliga Bestand haben kann. Bestand im Sinne von, dass man damit genug Punkte einfahren kann. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch und hart an vielleicht, weil die ja schon 4 Punkte haben und weil die ja 2 emotionale zumindest Highlights hatten mit diesem Last-Minute-Ding gegen Leverkusen und dann natürlich mit dem klaren Sieg gegen Gladbach, aber da steckt die Antwort eigentlich auch schon in dem Halbsatz mit drin. Das war halt Leverkusen, die richtig, also wirklich richtig schlecht waren in dem Spiel. Und Gladbach jetzt auch nicht arg viel besser letzte Woche. Nicht umsonst sind da auch 2 Trainer dann entlassen worden, unmittelbar danach, aber anderes Thema. Und wenn die dann jetzt gegen die Mannschaft spielen müssen, wie Freiburg, die erwartbar sehr gut darauf vorbereitet ist, was zu tun ist gegen so eine Mannschaft wie Werder, die ja, ich nenne jetzt mal diesen Steffen Fußball spielt, so den Gegner so ein bisschen anlocken oder anfüttern und dann gucken, dass wir mit am besten maximal 2 eher mit einem Kontakt diagonal flach rausspielen können, wenn dann mal eine Linie oder 2 überspielt ist, dann wird es auch gefährlich. Also wenn die dann ihre beiden diese sehr aufs Zentrum bezogenen Spieler, die dann da aufstellen, Schmied und Gröll zum Beispiel, wenn die dann ein Spiel kriegen, dann wird es wirklich gefährlich, aber da musst du halt erstmal hinkommen. Und ich habe mir das in den Relegationsspielen gegen Heidenheim gedacht, wo Elversberg ja zum ersten Mal gegen eine Bundesligamannschaft dann auch spielen musste. Kann das funktionieren in der Bundesliga? Mal gesehen, dass es phasenweise sehr gut funktionieren kann, wenn die dieses Spiel durchdrücken können. Wenn das aber nicht funktioniert, dann ist halt die Hölle los. Und das ist eine Sache, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das funktionieren kann auf Dauer. Also ich bleibe da einfach skeptisch, weil das wäre natürlich toller Fußball, wenn es funktioniert, aber das ist hochgradig riskant, wie die spielen wollen. Und Freiburg war, wie gesagt, aus meiner Sicht erwartbar, dass sie dann jetzt einen dritten Sechser dahinstellen. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, fand ich auch. Aber die Idee, quasi diese Passlinie zuzumachen im Zentrum und in den Halbräumen, die war jetzt ja nicht besonders überraschend aus meiner Sicht. Und dann haben die gesagt, okay, dann könnt ihr auf dem Flügel, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ein Zielspieler habt ihr eh keinen. Kannst du 500 Franken reinschlagen, wer soll die denn bekommen? Also Grill ist kein Kopfballspieler, Schmied ist kein Kopfballspieler. Das funktioniert dann nicht. Und dann war es für Werder tatsächlich schwierig, so ein Spiel so zu gestalten, dass sie da wirklich dominant waren. Das war so ein neutrales Spiel und der den ersten Fehler macht, hat ein Problem. Und dann gab es den Elfmeter und dann waren die Linien gezeichnet für dieses Spiel.
Ja, und ich fand es so interessant, dass das also in beiden Spielphasen ein Problem für Werder war. Also offensiv hat man in der ersten Hälfte fast gar nichts zustande gebracht. Expected Goals wert irgendwie 0,18. Es war am Ende nur ein Schuss, den man hatte in der kompletten ersten Hälfte. Das war in der zweiten dann besser, muss man dazu sagen. Aber in der ersten eben hatten die Sachen, die du schon gerade beschrieben hast, wie Freiburg das angegangen ist, hat es dicht gemacht. Und defensiv war es aber ja auch nicht gut. Also offensiv kann halt dieser Plan, glaube ich, nur funktionieren, wenn du genügend Spieler hast, die Qualität haben, diese Pässe, die du dafür brauchst, die eben schon ein gewisses Risiko beinhalten, die sehr sauber gespielt sein müssen, die müssen gespielt werden können. Und zumindest einen Spieler auf dem Feld gab es, vor dem hat Freiburg ganz offensichtlich gedacht, na, der kann diese Pässe nicht spielen, nämlich Koulibaly. Den haben sie systematisch offen gelassen im Pressing, sind immer so angelaufen, dass auch ja, er die Spieleröffnung machen muss. Das war jetzt auch nicht immer schlimm und ich will auch nicht sagen, dass es jetzt an Koulibaly lag. Aber das hat ja schon gezeigt, in der Bundesliga können sich Gegner darauf einstellen und es war jetzt auch nicht so, dass Koulibaly uns jetzt alle irgendwie Lügen gestraft hätte, indem er da ganz tolle Aufbaupässe gespielt hätte, sondern da hatten sie quasi schon das erste Problem. Und dann ist Freiburg sehr hoch angelaufen in manchen Phasen und in ganz vielen Phasen aber, sobald sie überspielt waren, sind die alle so zack, wie als ob du so einen Roulette-Tisch abgeräumt hättest mit dem Schieber, sind sie alle in die eigene Hälfte und haben einfach alles abgebrochen, was sie sich vorgenommen hatten, wenn eben Werder es einmal geschafft hat, sich so rauszuspielen, wie es Freiburg nicht haben wollte. Und dann standen die tief und dann kam eben das, was du gesagt hast, Zentrum war dicht und auf den Flügeln war es so ein bisschen, ja, flank mal halt mal rein, aber an die Grundlinie ist Werder zum Beispiel auch sehr selten gekommen. Wenn sie an der Grundlinie waren, war es aber immer gleich interessant. Und das fand ich eben interessant und defensiv, ja, ich weiß gar nicht, was ich defensiv aus diesem Spiel machen soll bei Werder, weil Freiburg war jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend, aber sie hatten halt so ihre Momente. Also Höhler und Adamu hatten so zwei, drei Momente, wo sie gut zusammengespielt haben. Griffo natürlich, auch ja, Osterhage hat mir noch gut gefallen in der Offensive, aber das war jetzt, glaube ich, nichts Systematisches, was Freiburg da gut gemacht hat. Oder habe ich da was übersehen?
Ja, also auf die Gefahr hin, dass ich da mich jetzt ein bisschen unbeliebt mache beim ein oder anderen Freiburger Anhänger, aber das zieht sich aus meiner Sicht schon seit ein paar Jahren bei Freiburg durch. Das ist super solider Fußball, der krass auf Ergebnis ausgelegt ist und da gibt's immer mal wieder auch tolle spielerische Highlights, aber im Prinzip war das ein klassisches Freiburg-Spiel. Also genau wissen, was muss ich tun, also so ein bisschen Minimalprinzip, was muss ich machen, um das im Griff zu haben, das Ding. Und dann, jetzt in dem Fall war es ein Elfmeter, dann kann er auch mal ein Freistoß sein oder ein Standard generell. Und dann ziehen wir das schon auf unsere Seite. Also war jetzt nichts super Spezifisches dabei aus meiner Sicht. wo man sagen könnte, oh, das war jetzt aber mal was ganz Neues. Aber, hast du ja gerade schon kurz gesagt, vor 8 Tagen war es so, dass sie noch gar keinen Punkt hatten. Und jetzt kommen sie so halt, auch in einem schwierigen Spiel gegen Stuttgart, also schwierig in Anführungszeichen, aber kommen wir nachher noch dazu, kommen sie jetzt halt innerhalb von ein paar Tagen oder von einer Woche dann doch zu dem, was sie haben wollen, nämlich 2 Siege.
Ja, ich muss sagen, ich finde das echt so ein bisschen unbefriedigend, dass es so schwierig ist, mehr Erkenntnisse aus solchen Spielen rauszuziehen. Ich glaube aber, also wenn man jetzt noch ganz ins Detail geht, dann kannst du auch, wenn du auf einzelne Spieler blickst, schon noch ein paar Dinge sagen. Aber auch das ist so ein bisschen in der Schwebe. Also ich verstehe, dass nach diesem Spiel viele Fans vor allem halt über die Elfmeterentscheidung sprechen und darüber, dass eben Romano Schmid seinen Elfmeter verschießt. Weil ich sehe es auch so, ja gut, wenn der reingegangen wäre, wer weiß, vielleicht wäre es anders geworden, weil ihr seid beides so Mannschaften ohne besondere Eigenschaften, was jetzt viel gemeiner klingt, als ich es meine, weil eben nichts richtig, richtig gut ist bei beiden Teams, sondern halt eine sehr solide Basis da ist und dann wird es eben vom Spielverlauf auch geprägt. Und das ist bei Freiburg wirklich auch noch so der Fall. Also am Anfang des Spiels dachte ich noch, Jan-Niklas Beste könnte vielleicht jetzt mal so seine Momente haben bei Freiburg, ihn invers einzusetzen, also quasi in der Doan-Rolle auf rechts. Das fand ich ganz gut und gefällt mir viel, viel besser als die anderen Positionen, auf die er eingesetzt wurde, wo er ja gerne mal links war oder als Zehner hat er ja auch schon mal gespielt. Das fand ich alles nicht ganz so passend zu seinem Spielerprofil. Aber ehrlicherweise muss man sagen, nach ein paar guten Aktionen am Anfang hörte das dann auch irgendwann auf mit den guten Momenten. Da hat dann Stay einfach Agu geholfen und dann konnte der nicht mehr so oft nach innen ziehen. Und auf der anderen Seite hattest du gute Momente von Sugawara, aber auch ganz schlechte Momente von Sugawara. Und Romano Schmid hatte ein ultra schwieriges Spiel. Da hat der verschossene Strafstoß richtig, richtig gut zugepasst. Jinma ist nie ins Tempo gekommen. Also man könnte schon auch die Augsburg-Diskussion hier führen. Hat denn die Aufstellung zu dem gepasst, was man sich vorgenommen hat? Oder haben wir nicht das gesehen, was man sich vorgenommen hat? Vielleicht wollte man auch mehr in die Tiefe reinspielen, in Umschaltsituationen oder eben mit Verlagerungen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Jinma, wann war der mal hinter der Kette? 2-mal, glaube ich. Aber es sind alles nur so Erkenntnisfetzen und ehrlich gesagt, ich bin bei Werder kaum schlauer geworden, ehrlicherweise. Und beim SC Freiburg aber auch wenig.
Ja, ich finde, bei Werder kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, was man vermuten oder vielleicht sogar befürchten musste, dass sie in der Mannschaft nur 4 oder 5 Spieler haben, die absolut, also die eine absolute Bank sind, die absolut zuverlässig sind, von denen man immer weiß, was man bekommt vor jedem Spiel. Friedel, Stay, dann hast du Schmid im Normalfall und dann noch 1 oder 2, die dann immer mal wieder die Rollen tauschen, aber dann da auch aufpoppen. Aber wenn dann einer von denen mal verletzt ist oder dann, wie jetzt am Samstag, Schmid das nicht so richtig an sich reißen kann, dann wird's echt problematisch, weil die anderen Spieler in diesem Kader, die sind entweder noch nicht so weit oder die fallen da wirklich zum Teil krass ab. Und das ist dann tatsächlich auch ein Qualitätsproblem. Trotz der Nachkäufe, die die gemacht haben, die aus meiner Sicht ultra wichtig waren. Ultra wichtig. Sonst wäre das eine ganz schwierige Saison. Vielleicht wird's auch trotzdem noch eine ganz schwierige Saison, aber zumindest hat man jetzt ein bisschen mehr Fantasie zu sagen, okay, da gibt es noch 1, 2 Spieler, wenn die da ein bisschen ins Laufen kommen, dann können die diese anderen 4 ein bisschen mehr unterstützen, weil der Kader als solcher ist schon immer noch eher im letzten Bundesliga-Drittel anzusiedeln, aus meiner Sicht.
Hm. Gut, ich meine, Bangula konnte jetzt nicht spielen mit Oberschenkelproblemen. Das war sicherlich was man gemerkt hat, zumindest jetzt auf Grundlage der Gladbach-Leistung, wenn wir das jetzt einfach mal als das obere Ende der Leistungsskala erstmal nehmen. Und Boniface ist halt sicherlich noch nicht so weit. Er hatte einen Kopfball, wo ich mir dachte, habe ich schon Boniface in bessere Form gesehen, dass er den auch platziert und dadurch dann vielleicht eine größere Torchance hat. Aber es war auch schon beim Stand von 0-3, also da muss man jetzt dann auch nicht, 0-2 war es aber. Vielleicht muss man da aber nicht 1-10 zu sehr überbewerten. Ich bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer zu diesem Spiel sagen. Die Werder-Fans und die Freiburg-Fans, schreibt uns gern ins Forum und wir beobachten einfach, wie es weitergeht. Werder Bremen wird jetzt dann beim FC Bayern antreten, der berühmte Zahnarztbesuch, aber bei dem kann man ja auch überraschen. Wer hat das gezeigt? Werder Bremen. In der letzten Saison war es ja, glaube ich, der Fall. Und für Freiburg geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Basel. Das wäre, glaube ich, ein Auswärtsspiel gewesen, was man gerne gehabt hätte. Halbe Stunde Busfahrt. Und dann wird man zu Hause ebenfalls gegen die TSG aus Hoffenheim spielen. Bremen steht jetzt bei 4 Punkten und eben Freiburg, wie schon angesprochen, bei 6 Punkten. Womit wir bei einem Keller-Duell-Kracher gelandet sind. KDK. Wir gehen nach Hamburg. Wir gehen zum Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim. Und vor allem der Gast, nämlich die Heidenheimer, der hat viele Chancen und Ecken. Die Tore, die macht aber der HSV. Vuskovic nach einem abgeprallten Freistoß und Ryan Philipp nach einem schönen Zusammenspiel mit Gocho, Leischwili und Vieira. Erst in der Nachspielzeit kann dann Adam Kölle bei seinem Bundesliga-Debüt das Spiel nochmal spannend machen, denn es gibt eine lange Nachspielzeit und tatsächlich wären am Ende noch Treffer möglich gewesen. Und Frank Schmidt sagt nach dieser Partie, dass es sich für ihn so anfühlt, als hätte man nicht nur einen Punkt verloren, weil man eben nicht noch das 2:2 erzielt hat, sondern als hätte man 3 Punkte verloren. Ich paraphrasiere jetzt, es ist Wahnsinn, dass wir so viele Chancen haben auf Tore und dann dennoch ein Spiel verlieren. Und Luis, ich glaube, da kann man ihm nur zustimmen. Heidenheim hatte wirklich viele Chancen und dementsprechend war es aber für uns neutrale Zuschauer ein richtig tolles Spiel. Insgesamt gab es 42 Schüsse, 22 für Hamburg, 20 für Heidenheim. Und das hatte ich bei diesem Spiel nicht auf der Bingo-Karte. Also wie hat es denn dir gefallen?
Ja, da ging es mir ganz genauso. Also bei der Paarung hätte ich jetzt nicht so ein Feuerwerk erwartet, ehrlicherweise. Also ich würde sagen, von den Spielen, die ich dieses Wochenende gesehen habe, war es eins der besseren auf jeden Fall. Und das lag auf jeden Fall auch daran, dass Heidenheim das eben sehr lange offen hält, beziehungsweise dann ja sogar in Rückstand gerät, weil in den ersten 20 Minuten ist eigentlich nur Heidenheim am Drücker, kann eigentlich schon in Führung gehen, hat da 3 relativ gute Chancen. Und dann kommt der HSV schon so langsam rein, aber das Tor fällt dann ja auch eher so ein bisschen durch Zufall, weil ein so halb abgefälschter Freistoß dann irgendwie vor den Füßen von Vuskovic landet, weil Heidenheim es nicht geklärt bekommt. Und es gab auf jeden Fall auch viele andere Aspekte, die wir gleich noch besprechen können, aber ich würde sagen, der Hauptaspekt ist einfach, dass Heidenheim seine Chancen nicht genutzt hat und der HSV es eben getan hat. Und das liegt, denke ich, auch leider sehr stark an der individuellen Qualität bei Heidenheim, weil dieser Kader einfach sehr, sehr dünn ist, jetzt auch mit dem Abgang von Ciencia. Und dann hat man noch 6 Verletzungsausfälle, die man kompensieren muss. Am Ende spielen dann sogar noch 2 Spieler aus dem NLZ, wovon dann ja auch einer in Person von Kölle trifft, der vorher fast schon vom Platz fliegen könnte, weil er irgendwie nach nicht mal einer Minute die Gelbe sieht und dann später nochmal in den Zweikampf reingeht. Also da sieht man schon leider, dass es Heidenheim jetzt im Sommer einige Abgänge verkraften musste und die waren ja vorher schon nicht so die Macht in der Offensive. Man hat jetzt in den ersten 4 Saisonspielen hat man über 5 Expected Goals und nur 2 geschossen. Und da hat dieses Spiel natürlich auch einen großen Ausschlag gegeben, aber auch schon in den Spielen davor hat man einiges liegen lassen. Allein auf rechts hatte Conte genug Chancen. Also an sich bis zum Abschluss können sie sich gar nicht mal so viel vorwerfen lassen, ehrlicherweise. Die sind da immer rechts vor allen Dingen über so Steil-Klatsch-Kombinationen relativ simpel natürlich zu Chancen gekommen, aber es hat eben geklappt. Und dann ist halt immer so der Schuss am Ende das große Problem. Ich würde auch gar nicht mal sagen, dass Heuer Fernandes so über sich hinausgewachsen ist. Klar, der hat sehr gut gehalten, aber viele Dinger sind auch einfach aus kürzester Distanz daneben gegangen. Und natürlich gehört auch eine gute Partie des HSV dazu, da werden wir auch gleich drüber sprechen, aber am meisten hängen geblieben ist leider einfach, dass Heidenheim sehr, sehr unglücklich agiert hat.
Stefan, wie siehst du denn die Lage bei Heidenheim? Denn so ein bisschen ist es ja auch eine Frage, wie man alles interpretiert. Also du kannst tatsächlich bei fast allen Heidenheim-Spielen Argumente finden, warum es auch anders hätte laufen können, weil sie in der Regel gut darin sind, Spiele eng zu halten. Gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel bekommen sie das ganz gut hin. Ich meine, in der letzten Sendung wurde ja unter anderem darüber auch gesprochen, dass in einem Spiel, das der BVB definitiv verdient gewonnen hat, aber auch dieses Spiel war erstaunlich eng am Ende tatsächlich, allein vom Ergebnis her. Aber auf der anderen Seite stimmt ja auch alles, was Luis sagt, dass es jetzt auch kein Zufall ist vielleicht, dass man eben auch hier die Chancen nicht verwertet.
Ja, unbedingt. Also ich kann ihn nur zu 100% unterstreichen, alles, was Heidenheim dieses Jahr erreichen will oder kann, kann nur über Inhalt kommen. Also da ist nichts los mit Qualität in der Mannschaft, die ausreicht, um in der Bundesliga 35 Punkte oder mehr zu erreichen. Die ist nicht da. Sollte es Heidenheim nochmal schaffen, in der Bundesliga zu bleiben, dann toppt das alles, was bisher in diesem Verein vorher da gewesen ist. Weil, also mit dieser Mannschaft noch ein Jahr Bundesliga zu spielen, nicht abzusteigen, das wäre aus meiner Sicht eine Sensation. Weil das einfach, also da ist, das ist zu, Luis hat es ja gerade gesagt, zu dünn. Da ist diese Handvoll an wirklich überdurchschnittlichen Spieler, die jetzt die letzten 3 Jahre, also seit sie in der Bundesliga spielen hatten, die sind alle nicht mehr da. Jetzt vor der Saison ist dann Scherzer noch gegangen. Wanner war ja nur ausgeliehen, aber das sind halt so Spieler, wo man dann ein bisschen das Gefühl hatte, dass die für was Besonderes stehen, dass die auch alleine mal ein Spiel so entscheiden könnten. Also Spieler, die andere Mannschaften, von denen andere Mannschaften 5, 6, 7, 8 oder noch mehr Spieler im Kader haben, die gibt's da einfach nicht. Und also das wird ultra schwierig. Das wäre ein Zauber, also wenn Herr Frank Schmidt das jetzt hinbekommt, das wäre absolut krass. Also könnte man gar nicht hoch genug anrechnen. Ich allerdings, ehrlich gesagt, glaube ich da nicht dran. Da müsste zu viel zusammenkommen.
Und was ist da für dich der wichtigere Faktor? Sind es die nicht geschossenen Tore oder ist es der Fakt, dass man jetzt nach 4 Spielen schon 9 Gegentore kassiert hat?
Die Gegentore, ganz klar. Also Heidenheim war ja noch nie, selbst in den Zweitliga-Zeiten, wo sie oben mit dran waren und es dann vielleicht nicht geschafft haben, oder ich glaube in der Aufstiegssaison war es ein bisschen anders, oder war das, weiß ich jetzt nicht mehr, oder ist die Saison davor, wo sie auch offensiv dann wirklich richtig stark waren. Aber grundsätzlich ist das ja eine Mannschaft, die sehr über diese Basics, wie man so schön sagt, kommt. Und da gehört natürlich erstmal das Torverteidigen dazu. Das ist tatsächlich ein Problem, dass es schon so viele Gegentore gab. Man muss jetzt da nicht unbedingt die Torhüter des Frage nochmal aufmachen oder die Diskussion nochmal starten, weil ich auch finde, dass es valide Gründe gab, Müller auszutauschen gegen den anderen Torhüter. Allerdings bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das mit Ramay, ob das die Lösung sein kann. Der hat manchmal, also der ist fußballerisch deutlich besser als Kevin Müller. Mit dem Ball am Fuß definitiv. Aber das ist ja nicht das, also es muss jetzt nicht das, oder das ist ja nicht das Kerngeschäft, sondern da hat der, also viele so Aktionen drin, wo ich sage, die sind gelinde gesagt unkonventionell. Und das macht jetzt natürlich dann die Spieler, die davor verteidigen müssen, jetzt auch nicht unbedingt sicherer, wenn sie wissen oder wenn sie immer das Gefühl haben müssen, was passiert denn jetzt hinter mir gleich noch? Also das ist schon, da kommt dann auch ein bisschen so eins zum anderen. Die allergrößte Sicherheit strahlt es aus meiner Sicht nicht aus und deswegen könnt ihr mir schon vorstellen, dass das nochmal ein Thema wird die nächsten Wochen.
Ja, ich finde es auch insofern interessant, weil für den Spielaufbau wird Ramay ja eigentlich gar nicht so wirklich eingebunden. Also sie haben das probiert an den ersten 2 Spieltagen vor allem. Da hat er jeweils 3, 4 richtig schlimme Fehlpässe gespielt. Und jetzt ist es wieder so, wie es früher mal war. Also Niklas Dorsch kippt ab zwischen die Innenverteidiger in den allermeisten Szenen. Und ehrlicherweise schlagen sie aber auch relativ viel lang. Also auch Abstöße werden oft lang ausgeführt. Das heißt quasi die eigentliche, also der größte Unterschied in der Qualität zwischen Müller und Ramay, der wird dann gar nicht so penetriert jetzt von der Spielidee her. Und gleichzeitig fand ich die Spielidee auch gegen den Ball nicht schlecht, weil bei Frank Schmidt siehst du immer den taktischen Plan. Also das kannst du einer Schmidt-Mannschaft nie vorwerfen. Aber ich weiß nicht, ob ich bei der Entwicklung des Spiels darauf nicht reagiert hätte. Also sie haben in einem 4-3-3 verteidigt und Schöppner war so ein bisschen so, dass derjenige, der mal im defensiven Mittelfeld war, mal war er aber auch in der letzten Kette. Also der hat sich immer wieder ganz gut darin orientiert, welcher Stürmer kommt entgegen vom HSV und geht er mit ihm mit oder lässt er sich fallen. Und auf den Außen mussten sie aber deswegen logischerweise dann relativ viel rausschieben, immer wenn es der HSV irgendwie geschafft hat, mal die Seite zu wechseln. Und was aber ja dann im Verlauf des Spiels, und damit kommen wir auch so ein bisschen auf die HSV-Sicht, das immer größere Problem für Heidenheim war, neben dem, dass man seine Chancen nicht genutzt hat, war, dass Vieira quasi überall war, aber vor allem rechter Halbraum, rechter Flügel und dann von da aber zack wieder rein ins Zentrum und dass Gocholeishvili, der Rechtsverteidiger, einen sehr, sehr guten Tag hat und immer wieder nachgeschoben hat und dass sie immer wieder Probleme damit hatten. Sie hatten alle ihre Gegenspieler und dann kam Vieira noch, der einen Lauf gemacht hat. Oder Dompe kam mal vom Flügel noch rein. Ganz selten ist sogar Efatli noch ein bisschen mit nach vorne gegangen. Also mit der Aufnahme von zusätzlichen Plus-1-Spielern hatten sie ein Problem. Und ehrlicherweise, als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, na gut, jetzt werden sie wahrscheinlich mal auf Fünferkette umstellen, weil dann wird es ein bisschen einfacher, weil du es dann auch einfacher matchen kannst mit den Außenspielern, die sich mit einschalten. Haben sie nicht gemacht, kann aber auch am Spielstand gelegen haben, denn wenn du schon zurückliegst, dann guckst du ja auch gegen den HSV, der auch verunsichert war defensiv. Vielleicht guckt man da eher auf die andere Seite des Feldes und will da nicht einen zusätzlichen Spieler aufgeben, den man im Mittelfeld noch gebrauchen kann. Aber es fand ich ein bisschen komisch. Und komisch ist ja auch das Stichwort, Luis, wenn wir auf den HSV blicken. Also es gibt positive Dinge, aber es gibt auch einige Dinge, wo der HSV ganz schön davongekommen ist in dieser Partie. Was hat denn für dich überwogen?
Naja, ich fange einfach mal mit dem positiven Ding an. Du hast ja schon Vieira angesprochen, also der hat schon wirklich eine überragende Partie gespielt. Da sieht man auch einfach, was das für eine Qualität ist und dass man solche Qualität nur als HSV nur per Laie bekommt. Also einmal die Vorlage, dann, ich glaube, er hat 3 Schlüsselpässe gespielt, 96% Pässe an Mann bekommen und du hast ja gesagt, er war eigentlich überall auf dem Feld zu finden. Und was der HSV vor allen Dingen dann beim 2-0 gut geschafft hat, aber auch in ein, zwei anderen Situationen ist, dass sie dann eben durch Entgegenkommen, das hat ja auch Königsdörfer immer wieder gerne gemacht, ein paar Innenverteidiger rausgezogen hat und dann entsteht so eben eine Lücke dahinter, was in der Fünferkette natürlich leichter zu schließen wäre, weil du dann immer noch 2 Innenverteidiger übrig hast, aber so dann eben zum Beispiel das 2-0 entsteht. Auch Vuskovic, ich finde, der steht so ein bisschen stellvertretend für die Hamburger Leistung, weil er hat das Tor gemacht, er war auch wichtig im Spielaufbau, hat auch, glaube ich, 80% Zweikämpfe gewonnen, aber er hatte halt trotzdem 2, 3 so Wackler drin, die halt auch mal schnell zum Gegentor führen können. Da war so ein Schlüsselmoment direkt nach dem 1-0. Heidenheim stößt an, was macht Vuskovic per Kopf? Irgendwie bringt er komplett böse Heuer Fernandes in Bedrängnis und kann froh sein, dass Heidenheim dann eben mal wieder nicht zwingend genug abschließt.
Warum schließen sie nicht zwingend genug ab? Weil Vuskovic Ibrahimovic abgrätscht, also den Schuss von ihm abgrätscht. Also er hat es dann selber wieder wettgemacht.
Ja, das ist korrekt, stimmt. Das hatte ich sogar hier notiert. Und das ist auch so eine Schlüsselszene, die Frank Schmidt im Interview danach nochmal angesprochen hat, wo er meinte, eben in solchen Momenten waren sie dann halt einfach nicht konsequent genug. Und der HSV war eben da und hat sich dann eben, auch wenn sie eben immer mal wieder gewackelt haben, das gilt nicht nur für Vuskovic, das gilt eigentlich für fast die gesamte Dreierkette und auch weiter vorne, waren sie dann trotzdem eben immer noch da und haben nachgesetzt und haben sich da reingeschmissen. Und da muss man schon sagen, haben sie sich dann den Sieg, auch wenn es den Spielverlauf vielleicht auch anders hätte hergeben können, schon auch mehr oder weniger verdient. Und also da waren für mich Vuskovic und Vieira 2 so Schlüsselspieler, aber war natürlich auch viel andere noch mit auf dem Platz, wo du gesehen hast, dass der HSV, obwohl er ein Aufsteiger ist und obwohl es da jetzt so einen großen Umbruch im Sommer gab, auch spielerisch schon was kann. Und ich finde es auch mutig und auch erfrischend, dass sie dann eben nicht jeden Ball sofort nach vorne bolzen, sondern hinten rausspielen wollen, auch wenn da dann ab und an auch Ballverluste zustande kommen. Aber man sieht ja auch, dass die Abläufe sich immer weiter einspielen müssen und einspielen werden, hoffentlich. Also viel Licht, viel Schatten und am Ende ein sehr wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.
Ja, und das ist dann, glaube ich, wirklich eine Frage, was man da betonen will. Will man auf den Licht blicken oder auf das Licht blicken oder auf den Schatten blicken? Denn beides war wirklich da. Also Omari, hast du das zum Beispiel gesehen? Der hat 2, 3 sehr, sehr interessante Pässe im Spielaufbau gespielt und 2, 3 richtig, richtig schlechte Pässe im Spielaufbau. Und so ging es eigentlich eben mit Ausnahme von Vieira, der eigentlich, also wenn man ehrlich ist, ist dann Vieira ist an allen an allen Toren beteiligt. Er holt ja den Freistoß zum 1:0 heraus, das 2:0, das macht er dann, das bereitet er dann selbst vor. Und er muss eigentlich noch das 3:0 machen. Das wäre eigentlich noch so die Krönung gewesen. Aber alle anderen hatten eben auch Schatten mit dabei. Und zum Teil waren es auch Dinge, die strukturell seltsam waren. Also mir ist zum Beispiel Remberg aufgefallen. Also sie bauen in der Dreierreihe auf. Und Remberg lässt sich dann trotzdem noch fallen vor die erste Pressinglinie Heidenheims, um hin und wieder den Ball zu bekommen. Und da hätte er eigentlich gar nicht hingemusst, weil die hatten schon eine Überzahl. Plus sie haben noch Heuer Fernandes. Also sprich, sie haben eh noch ein Plus eins eigentlich immer noch mit dabei. Was so, also sprich, als Sechser musst du auf jeden Fall hinter der ersten Pressinglinie stehen. Selbst wenn du nicht direkt angespielt werden kannst, können sie dich ja vielleicht über den Flügel dann mit einbinden oder du läufst dich halt entsprechend frei. Und das waren so komische Situationen, wo man auch, glaube ich, gemerkt hat, also rein theoretisch bräuchte der HSV jetzt nochmal 6 Wochen Saisonvorbereitung mit diesen Spielern und den bisherigen Erfahrungen aus der Saison. Und dann wäre man drin und einiges würde besser laufen. Jetzt hat man die Zeit aber nicht. Deswegen, also Stefan, ich habe vorhin schon eine gewisse Skepsis herausgehört. Überwiegt die bei dir, wenn du auf den HSV blickst? Reicht ein guter Vieira nicht zum Beispiel oder ein Königsdörfer, der ja auch viele Chancen hatte?
Ja, Vieira ist super wichtig. Quasi selbe Thema wie bei Werder. Diese Transfers hinten raus, die verändert schon noch ein bisschen was, vielleicht sogar auch sehr viel, noch zum Guten. Aber ich bleibe aber tatsächlich skeptisch beim HSV, weil ich irgendwie habe das Gefühl, die haben immer noch nicht das Spieltempo für die erste Bundesliga, wenn die dem, weil sie selber den Ball haben. Hm. Also das dauert mir dann nicht nur der Aufbau, also dauert mir so lange, sondern wenn der Ball dann auch gespielt ist, dass dann so zwischen den Linien beim Gegner, wenn du dann siehst, wie schnell andere Mannschaften das sind, da machst du dann bam, bam und dann sind die da wieder weg. Und dann brauchen die da, die brauchen immer eine halbe Sekunde zu lang und dann ist der wieder vorbei und dann ist die Dynamik raus und dann müssen die wieder neu anfangen und dann wird er wieder verlagert. Das ist zu wenig aus meiner Sicht und ich bin mir jetzt, ich kenne den Kader jetzt noch nicht so wahnsinnig gut, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler, also nicht unwohl, ja doch, in die Richtung geht schon, dass sich der eine oder andere Spieler noch nicht so richtig wohlfühlt in dem, wie er da positioniert ist und was er da machen soll. Aber ist nur, also, nur eine Vermutung. Aber das, weil sich ja so schon einiges verändert hat oder geändert hat, sowohl im Angang als auch beim Personal, liegt der Verdacht zumindest aus meiner Sicht schon nahe.
Ja, interessant, auch zusammen mit der Beobachtung, dass man den Eindruck hatte, als der HSV dann geführt hat und noch klarer auf Konter spielen konnte, dann hat vieles besser funktioniert. Also auf einmal war Rajan Philipp viel besser eingebunden, auf einmal hatte Königsdörfer noch also bessere Ballkontakte, also in interessanteren Zonen und das hat ihn schon gelegen und man muss ja auch sagen, Glatze und Baldé, die hätten auch das Spiel zumachen können. Die hätten das 3:0 erzielen können und dann hätten wir nicht über den HSV gesprochen, der das irgendwie so geschafft hat, sondern dann hätte trotzdem alles gestimmt, was wir gesagt haben, aber es wäre noch überzeugender gewesen und Heidenheim hätte sich auch nicht nur an der Chancenverwertung aufhängen können. Also, ja, ich bin auch gespannt, wie es für den HSV weitergeht. Es geht jetzt dann an die alte Försterei und dann ins Heimspiel gegen Mainz 05. Also da wirst du auf jeden Fall Gegner haben, die A, gut organisiert sind und bei den Teams, die eben so schnell zwischen die Linien spielen, zack, zack, rein und raus, da musste ich an Mainz 05 gegen Augsburg denken. Bin ich mal gespannt drauf, wie das dann im direkten Vergleich aussieht zwischen HSV und denen. Und für den ersten FC Heidenheim geht es jetzt dann, ihr habt es ja schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das ist ein direkter Tabellennachbar aktuell. Da wird man versuchen, seinen ersten Punkt oder seine ersten Punkte dieser Saison zu sammeln. Danach geht es zum VfB Stuttgart für die Heidenheimer. Und der VfB, der ist dann auch das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Dann enden schon so langsam die Überraschungen an diesem Spieltag. So ehrlich muss man sein. Wir gehen zum Freitagabend und blicken auf die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli. Und beim VfB, da war ganz schön Druck drauf. Das hat man verschiedentlich lesen können, sehen können und jeder, der die Spiele mitverfolgt hat vom VfB, der hatte das auch auf dem Schirm. Ja, unter anderem dieses 1:3 beim SC Freiburg. Noch vor einer Woche. Anders war die Situation beim FC St. Pauli. Der ist nicht nur ungeschlagen nach Stuttgart ins Ländle gereist, sondern eben auch als noch amtierender Baden-Württemberg-Meister, denn da hat ja Alexander Blessin in der letzten Saison mit seinem Team alle Spiele erfolgreich bestreiten können. Und auch in Stuttgart bei diesem Spiel am Freitag startet St. Pauli gut, aber dann nimmt Tomasch eine Grätze von Smith zum Strafstoß an. Den pariert allerdings Vasil gegen Schiller, kennen wir ja, aber dann überlüpft Demirovic in einer Szene Vasil und legt in der zweiten Hälfte dann das 2:0 von Elkanous toll auf. Und weil dann Alexander Nübel mehrmals super rettet gegen gute Chancen vom FC St. Pauli und Vasil auf der anderen Seite aber auch noch einen höheren Rückstand verhindert, geht dann dieses Spiel am Ende eben dann nach diesen Toren von eben Demirovic in der 43. und Elkanous in der 50. mit 2:0 gewonnen. Und jetzt ist die Frage, Stefan, was fängt man aus Sicht der beiden Teams mit diesem Sieg an? Wenn wir mal mit dem VfB beginnen. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du wirst dich heute unbeliebt machen, offenbar auch bei Fans des VfB. Warum? Was hat dir denn da schon wieder nicht gepasst? Reicht es denn nicht, dass sie gewinnen?
Nee, doch. Was heißt, reicht mir nicht? Auf den VfB war das nicht bezogen, okay. Weil da gab es natürlich auch Sachen, die nicht gut waren. Vielleicht fangen wir damit mal an, damit ich jetzt einen Anschluss finde an deine gewagte These. Da waren auch Sachen dabei, die nicht so besonders gut waren, gerade in der zweiten Halbzeit, wo man nach dem zweiten Tor tatsächlich so ein bisschen wieder das Gefühl hatte, haben die denn jetzt nichts gelernt aus den letzten 2-3 Wochen? Weil es gefühlt 20 Sekunden gedauert hat, bis dann Oppi war das, glaube ich, den Ball an die Latte schießt, nachdem nicht zweimal nicht sauber geklärt wird im eigenen 16er, obwohl die Möglichkeit dazu da war. Und dann danach bei 2-0 Führung 10 Minuten vor Schluss oder eine Viertelstunde vor Schluss in den 1-2-Konter zu laufen, das geht halt auch nicht. So, aber also das waren natürlich Sachen, wo dann so ein Spiel nochmal kippen kann, weil man, also ich hatte zumindest schon das Gefühl, schießt St. Pauli hier ein Tor, ist die Unruhe relativ schnell wieder da. Mhm. Trotzdem, dass das VfB-Spiel am Freitagabend ein gutes Spiel war. Aber dieses Gefühl, das hat sich bis zum Schluss bei mir zumindest gehalten. Und ich würde mal die These aufstellen, dass es überhaupt VfB-Fans genauso empfunden haben. Aber das soll es jetzt auch schon mit Kritik sozusagen gewesen sein, weil du hast ja gerade schon gesagt, da war wirklich Druck drauf, der aber, und das ist ein bisschen anders als sonst in Stuttgart, der jetzt aus meiner Sicht gar nicht so krass von außerhalb kam, wie es früher ja oft genug der Fall war, sondern den hat sich die Mannschaft und das Trainerteam selbst gemacht oder der Verein hat sich diesen Druck selbst gemacht und es war im Nachhinein, kann man jetzt natürlich immer sagen, nach dem 2-0-Sieg, aber im Nachhinein auch richtig, da jetzt mal ein Stoppschild zu setzen und das auch öffentlich zu machen auf der PK vorm Spiel. Dass klar angesprochen wurde, dass es so nicht gehen kann, dass eben genau dieses krasse Leistungsprinzip, das einfach immer da sein muss in der Bundesliga, das ist die Basis von allem. Und dann gibt's natürlich ein paar Statistiken, die man da jetzt herziehen kann, wo ich zumindest grundsätzlich immer sage, ja, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn gar keine von diesen Laufparametern stimmt, also sowohl die komplette Laufleistung als auch die intensiven Läufe als auch die Sprints und nicht nur nicht stimmt, sondern wenn eine Mannschaft so krass abgeschlagen Letzte ist in allen Statistiken, dann kann irgendwas nicht stimmen. Weil der VfB Stuttgart ist jetzt nicht die Mannschaft, die hier jeden auseinanderspielt, 90 Minuten lang. Dann könnte man sagen, ja okay, die müssen ja gar nicht laufen, weil der Ball läuft ja. Aber das war ja nicht der Fall. Mhm. Und genauso ist das Spiel in Freiburg verloren gegangen, weil es, wenn man da ein bisschen genügsam wird und jeder macht, also der Klassiker einfach, jeder macht ein bisschen weniger und schwupp, verliert man so ein Spiel in den letzten 10 Minuten noch und kassiert da noch 3 Dinge. Und deswegen war es wichtig, das jetzt mal anzusprechen, auch öffentlich aus meiner Sicht, um da jetzt allen klar zu machen, wenn das jetzt nicht eine Saison werden soll, wo man dann am Schluss 9., 10. oder 11. wird, sondern eine, die einigermaßen erfolgreich ist. Und nach den letzten beiden Jahren weiß man ja ungefähr, wie hoch die Messlatte hängt mittlerweile, dann war das absolut notwendig. Und auch dann, um dann jetzt kurz mal aufs Spiel auch zu kommen, so eine Maßnahme zu ergreifen, wie den Kapitän der Mannschaft, der in den letzten 2 Jahren absolut soliden Fußball spielt oder noch länger als 2 Jahre sogar und seit 5 Jahren da ist oder 6 mittlerweile sogar schon, den dann draußen zu lassen, weil für dieses Spiel, und das fand ich richtig, habe ich mir vor dem Spiel schon gedacht, da muss auf dieser Position ein anderer Spielertyp her, der deutlich, deutlich mehr nach vorne denkt. Und das hat man sofort gesehen, finde ich.
Also Cema für Karasor quasi.
Genau, Cema für Karasor. Nichts gegen Atakan Karasor, aber der ist natürlich ein Spieler, wenn der einen Ball erobert, was er oft genug macht, dann kommt in der Regel Tempo raus, Rückpass, Querpass, lass uns mal ganz solide wieder aufbauen. Und Cema hat in den ersten 20 Minuten gefühlt 5-mal den Ball erobert und hat 4-mal davon, wie man es in der Jugend sagt, guck nach vorne, erster Blick nach vorne und such den tiefsten Spieler und spiel ihn an. Und das macht er dann auch einfach. Und dann ist eine völlig andere Dynamik drin und vor allen Dingen eine völlig andere Aufgabenstellung für einen Gegner, weil die jetzt auf einmal 2 von diesen Spielern haben in diesem wichtigen Raum mit Stiller zusammen, der noch nicht mal richtig gut war, aus meiner Sicht am Freitag, aber okay, geschenkt. Aber jetzt noch so einen Spieler drin zu haben, der dann auch das Gefühl dafür hat, wann kann ich denn jetzt, also kann ich jetzt wirklich nach vorne spielen oder okay, mache ich jetzt mal langsamer. Das war wirklich, als Rhythmusgeber war das eine sehr, sehr gute Entscheidung, finde ich, das so zu machen. Und deswegen, also es war Druck drauf, es wurde angesprochen, da war natürlich die Fallhöhe enorm. Wenn es jetzt schief geht, dann hat man vorher alles angesprochen und das hat trotzdem nicht funktioniert. Den Kapitän draußen zu lassen, quasi die ganze Spielzeit oder bis auf ein paar Minuten, das war schon auch riskant, aber auch siehe Mainz beim Augsburg-Spiel, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie für dieses eine Spiel das so umsetzen kann, wie es erforderlich war. Die Frage ist jetzt, ich glaube in Köln spielen die jetzt am kommenden Wochenende, was passiert in Köln? Das ist jetzt die ganz spannende Frage, weil Köln halt eine Mannschaft ist, da kommen wir ja nachher noch dazu, die da richtig heftig dagegen halten wird, auf ihre Art. Und da wird sie erst zeigen, was dieses 2:0 wert war oder wert ist.
Also erst geht's noch gegen Celta Vigo zu Hause in der Europa League, aber genau, dann kommt eben auswärts Köln. Jetzt standen ja auch viele der Neuzugänge auf dem Feld, also Asillon zum Beispiel, Tomasz Elkanus habe ich schon angesprochen, Thema hast du ja auch schon thematisiert. Und wir hatten Leveling auf dem linken Flügel, also eben auch Invers und auf der anderen Seite Tomasz, wobei man eigentlich auch sagen muss, so richtig auf dem Flügel standen sie gar nicht so richtig, denn sie waren sehr eingerückt, es waren sehr viele im Zentrum. Ich fand manchmal die Passwege zu Elkanus und zu Tomasz fast ein bisschen lang, weil sie fast ein bisschen weit nach vorne geschoben haben und so diese gegenläufige Bewegung nicht gemacht haben, die man bei Stuttgart sonst oft sieht. Vielleicht war das aber auch Ziel, um eben St. Pauli irgendwie ein bisschen auseinanderzuziehen, damit man wenigstens einen kleinen Raum hat, in dem man reindribbeln oder reinspielen kann, weil das macht halt St. Pauli sehr gut, den Raum extrem eng zu halten, wenn sie in der eigenen Hälfte stehen. Wie haben dir denn die Neuzugänge gefallen und auch die kleine Anpassung in der Spielidee? Also es ist schon logischerweise noch so Sebastian Hoeneß Fußball, aber ich hatte schon den Eindruck, er hat sich für dieses Spiel jetzt ein paar neuere kleine Kniffe überlegt, weil er auch weiß, St. Pauli ist so gut eingestellt, die musste auch ein bisschen überraschen.
Ja, finde ich auch, glaube ich auch. Also das war bestimmt so und es war so, wie du es angesprochen hast. Es war ja kein Zufall, dass es ein bisschen anders aufgestellt war, dass man sich dann auch mal vielleicht im Halbraum zeigt als Flügelspieler, um das Ganze ja dann so ein bisschen Ziehharmonika-mäßig aufzuziehen und immer, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine neue Aufgabe zu stellen für den Gegner, weil man schon gesehen hat, dass St. Pauli gegen bestimmte Muster einfach nicht resistent ist, aber da können die halt echt richtig gut verteidigen und das Problem ist einfach, wenn der Ball da verloren wird, ist St. Pauli mittlerweile auch so weit und das konnte man, finde ich, die ersten 15 Minuten auch 2-3 Mal so sehen, dann geht's ruckzuck bei denen. Dann spielen die 2-3 Mal richtig schnell mit einem Kontakt nach vorne und brechen da durch und dann hat's lichterloh gebrannt. Auch wenn die keinen Torschuss hatten, hatten die 2-3 Hereingaben, die echt gefährlich waren, weil die im Umschalten super gut sind, weil die gut positioniert sind, weil sie sofort die Denkweise einfach sofort nach vorne ausgerichtet ist. Und weil die da nicht lang rummachen, sondern da wird aufgedreht und dann geht die Post ab. Und da dem auch so ein bisschen entgegenzuwirken, war die Anpassung aus meiner Sicht schon wichtig. Und ich muss nochmal auf Cema zurückkommen. ohne dass ich das jetzt totdeuten will, aber der ist halt ein Spieler, der beides richtig gut kann. Also der kann dieses Karasor-Ding machen, ich sag's jetzt mal, abräumen und Löcher zumachen und die Defensive stärken. Aber der hat eben auch einfach ein so gutes Gefühl für den Rhythmus, dass der, also der war für dieses Spiel war der perfekt, finde ich. Der war wirklich perfekt. Der hat da perfekt reingegangen. Ob das jetzt beim nächsten Spiel wieder so sein muss, schwierige Frage. Ich glaube, das wird jetzt dann auch ein Thema, mindestens ein mediales Thema werden die nächsten Tage und je nachdem, was passiert. Da kannst du jetzt noch ein paar kleine Ausreden finden mit Belastungssteuerung und viele Spiele und englische Wochen und so weiter. Aber das wird spannend werden, weil in dem, wie sie spielen wollen, wie der VfB Stuttgart spielen will, ist ja grundsätzlich nur Platz für zwei defensive Mittelfeldspieler.
Ja, und dann muss man natürlich noch Demirovic erwähnen, der eben ein Tor, eine Vorlage, wie er das erste Tor macht, wo man eigentlich schon denkt, jetzt hat er zu lang gebraucht für den Abschluss und dann überlupft er Vasil. Das war sehr, sehr stark und halt auch sehr, sehr guter Zeitpunkt für beide Treffer. Also mit dem verschossenen Strafstoß von Stiller, das schien schon so weiterzugehen, wie es einfach zuletzt war beim VfB. Und dann machst du aber noch vor der Pause das 1:0 und sehr schnell nach der Pause das 2:0. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Teil der Antwort auf die Frage ist, warum St. Pauli dann irgendwann kaum noch geschafft hat, in dieses Spiel reinzukommen. Also du hast die Anfangsphase angesprochen, da fand ich das nämlich auch, diese tiefen Pässe auch von Tonji, die eigentlich schon so fast blind gespielt wurden, oder auf Lars, der dann ablegen konnte auch von Tonji, also die hatten auch ein gutes Spielverständnis, plus Sinani, der auch eigentlich ein super Spiel gemacht hat, aber es ist halt sehr wenig Output bei rausgekommen, weil so es hat so die letzte Präzision gefehlt oder sie hatten so ein bisschen Pech bei manchem zweiten Ball, aber da war St. Pauli wirklich gefährlich und defensiv eigentlich über Teile des Spiels ja auch recht solide. Man hat einen sehr soften Strafstoß gegen sich gepfiffen bekommen, aber es gab auch den Kontakt. Also man kann auch sagen, Tomasch hat das gegen Smith gut gemacht. Und es gab dann aber offensiv auch wirklich einige Chancen, wo Alex Nübel sehr, sehr gut parieren musste. Also der hat definitiv auch eine große Rolle gespielt, gegen Afolayan zum Beispiel, die Szene. Da hätte er sehr gut ein Tor fallen können. Deswegen, wie würdest du denn aus St. Pauli-Sicht jetzt dann ein Fazit für dieses Spiel ziehen? Weil da ist es ja ähnlich wie bei Stuttgart, nur eben mit einem anderen Ergebnis, dass es eben gute Dinge und nicht ganz so gute Dinge gibt.
Ja, also zuerst zu St. Pauli. Ich finde, dass die sind super solide in allem, was sie machen. Und die haben es sich aus meiner Sicht in der Offensive nochmal mindestens ein oder zwei Schritte verbessert. Das ist eine Mannschaft, gegen die jede andere, also eigentlich, da kann man sagen, glaube ich, jede Mannschaft in der Bundesliga Probleme haben wird, weil man die nicht im Vorbeigehen schlagen kann und weil die mittlerweile auch so weit ist, dass sie 1, 2, 3 richtig krasse Waffen haben in der Offensive, wenn sich bestimmte Spieler nicht verletzen oder mal länger ausfallen. Muss man auch dazu sagen, mit der Tiefe, weiß ich nicht, ob die so da ist im Kader, aber was so die ersten 13, 14, 15 Spieler ist, anbelangt, ist St. Pauli, also die aus meiner Sicht werden die dieses Jahr mit einem Abstieg relativ wenig zu tun haben und das auch relativ frühzeitig dann auch klar gemacht haben. Ich habe nur eine Sache vergessen, weil du ja vorhin explizit danach gefragt hast, nach den Neuzugängen beim VfB Stuttgart. Elkanus ist nicht, weil er ein Tor gemacht hat, aber man sieht bei ihm auch, dass das ein Spieler ist, der ist so ein bisschen wie Tomasch, finde ich, der ist super gewitzt, der ist gut am Ball, der hat ein gutes Dribbling. Und wenn der mal ins Laufen kommt, kann der eine totale Waffe sein. Also man hat dann am Schluss, als dann 2-0 stand, hat er ein, zwei so kleine Mätzchen drin gehabt, wie Ball hinten rumspielen und so, was ich jetzt nicht machen würde, ehrlich gesagt, und schon gar nicht bei 2-0. Wenn überhaupt, dann wenn es ein bisschen klarer ist, der Spielstand, aber okay, der ist halt auch noch jung. Aber wenn man so einen Spieler dann in die richtige Bahn ziehen kann, kann der echt einen Unterschied ausmachen. Ich glaube, dass das ein toller Griff war und Buonanni, der später noch reingekommen ist, der dann so eigentlich mehr oder weniger Mittelstürmer gespielt hat, da weiß man noch nicht so genau, wie es ist, aber die Ansätze von dem sind auch so, dass ich sage, okay, da ist genug Fantasie da zu sagen, weil es gab ja viel Gezeter jetzt, weil es ja weil ein Stürmer fehlt, also ein Mittelstürmer fehlt, gerade weil Undaf jetzt verletzt ist. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, aber diese beiden Zugänge, da haben sie, glaube ich, echt einen guten Griff getan. Mhm.
Und man ist jetzt kein klassischer Neuzugang mehr, aber Finn Jeltsch hat auch, also der hat immer noch so zwei, drei Aktionen mit drin, wo man sich so denkt, hätte man jetzt auch vielleicht einfacher lösen können und damit weniger Risiko gehen können, aber bei dem hat man auch den Eindruck, also jede Spielminute tut ihm gut und der wird natürlich auch noch weiter auch Fehler machen und das muss auch thematisiert werden, dass der VfB so oft noch in 2-gegen-2 Situationen reingelaufen ist. Aber das werden sie, denke ich, thematisieren. Und Assignon auf dem rechten Flügel fand ich auch ganz interessant, weil den, also zum Teil war er mir fast ein bisschen zu weit nach vorne geschoben, aber es hat natürlich den positiven Effekt, dass halt St. Pauli auch nicht so weit rausverteidigen kann. Aber ich finde, der hatte auch einige ganz gute Aktionen. Der hat da Zwigala vor allem einmal ganz schön eingedreht. Also ja, beim VfB, da ist wieder einiges da und bei St. Pauli aber sowieso. Das haben wir ja schon mal hier im Rasenfunk herausgearbeitet. St. Pauli fällt jetzt skandalöserweise auf Tabellenplatz 5. Da werden ziemlich bald Köpfe rollen, wenn ihr mich fragt. Außer man wird jetzt zu Hause gegen Leverkusen ein gutes Ergebnis erzielen. Das könnte natürlich der Fall sein für den FC St. Pauli und für den VfB Stuttgart, der jetzt eben auch bei 6 Punkten steht. Nach diesem zweiten Sieg geht es jetzt eben, wie schon vorhin angesprochen, zuerst gegen Celta Vigo zu Hause und dann zum ersten FC Köln. Bevor wir weitermachen, das waren schon so mit die größten Überraschungen dieses Spieltags, ich will ehrlich sein, aber es kommen trotzdem noch 4 Spiele. Vorher aber möchte ich euch noch sagen, was es sonst noch in dieser Woche zu hören gibt beim Rasenfunk und das ist so einiges. Zum einen, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, die Schwerpunkte, sie sind jetzt wieder losgegangen. Letzte Woche habe ich einen aufgenommen mit Yannick Sorgatz zu Borussia Mönchengladbach. Vielen, vielen Dank für das Feedback dazu, war wieder sehr interessant, was sowohl die Gladbach-Fans gesagt haben, als auch die Fans anderer Vereine. Und in dieser Woche geht es weiter. Am Dienstagabend wird ein Schwerpunkt erscheinen zu Leverkusen, denn da gibt es ja auch so einiges, was besprochen werden muss. Dann geht es im Feed Bundesliga der Frauen jetzt auch richtig rund in dieser Woche, denn wir haben eine englische Woche. Das heißt, es gibt eine Spieltagssendung am Montag, am Donnerstag und dann wieder am nächsten Montag. Ich werde jetzt für die nächsten 8 Tage, glaube ich, an jedem Tag mindestens ein Spiel gucken aus der Bundesliga der Frauen. Eine Ligatour zur zweiten Liga erscheint auch. Die ist jetzt schon online, wenn ihr das hier hört, hat Marc aufgenommen. Und eine Ligatour zum europäischen Männerfußball, die ist schon am Donnerstag erschienen. Da haben wir unter anderem über das Transferfenster und wie die Premier League Talente absaugt und damit den Wettbewerb verschärft in europäischen Ligen. Darüber haben wir gesprochen, über Liverpool, Napoli, Real, was haben wir ja nicht alles besprochen. Also, hört's euch an, gab auch schon gutes Feedback dazu. Und die nächste Bundesliga-Männer-Spieltagssendung, die wird Caro Kipper moderieren. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch schon alle drauf freuen. Jeder, der sie nicht kennt, der hat den Nationalteams-Feed noch nicht gehört und das verurteile ich. Ansonsten wollte ich mich bei euch bedanken zu sehr, sehr viel Feedback zum Gladbach-Fokus. Freut mich wirklich sehr, dass der euch so gefallen hat. Wir hatten eine sehr, sehr ausführliche HSV-Trainer-Diskussion im Forum losgetreten durch einen anderen Podcast. Ich habe sehr interessiert mitgelesen, auch durchaus manchmal ein bisschen verwundert, aber dafür sind ja Diskussionen da, um unterschiedliche Standpunkte auszutauschen. Zur Ligatour gab es sehr euphorisches Feedback. Vielen Dank dafür und eine Sache wollte ich noch ansprechen. Es kam zur Sprache, dass bei Gästen die Ams und As gezählt wurden in zurückliegenden Sendungen und mir das zukommen gelassen wurde. Und grundsätzlich freue ich mich immer über Feedback und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt unkonstruktives Feedback gewesen wäre, aber ich würde euch bitten, dass ihr einem bisschen respektiert, was die Gäste leisten, die wirklich also finanziell nicht genug entgolten werden für den Aufwand, den sie hier betreiben für den Rasenfunk und die auf der anderen Seite keine professionellen Sprecher sind und das auch nicht sein müssen. Ich sollte das halbwegs professionell hinbekommen und wenn ihr wissen wollt, wie schwierig es ist, die Ams und die Ers wegzulassen, dann hört mal die ersten 200 Folgen Rasenfunk, da kann man nämlich meine Moderation nicht, die kann man nicht ertragen. Deswegen, ich verstehe, wenn das manchmal ein bisschen nervt und ihr habt natürlich auch jedes Recht, jede Kritik zu äußern. Wenn ihr das öffentlich tut, würde ich wirklich sehr um respektvollen Ton bitten, denn da reagiere ich sehr allergisch drauf, einfach wenn es gegen die Gäste geht und wenn ihr es im direkten 1:1 mit mir macht. Ich weiß das schon richtig einzuschätzen, aber ob ihr jetzt dann Ass zählen müsst und mir dann hochrechnen müsst, wie viele das pro Sendung waren, das weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, weil das fördert nur eine selektive Wahrnehmung eurerseits. Das wollte ich an der Stelle mal kurz sagen. Das war so im Groben, das war nicht mal alles Feedback, was ich in der letzten Woche alles so gekriegt habe. Es ist immer sehr viel, aber ich will jetzt mal ein bisschen öfter auch darüber sprechen, auch hier in der Sendung, damit ihr es alle mitbekommt. Und ihr könnt auch mal die grammatikalischen Fehler meinerseits zählen pro Sendung. Das ist absurd, dass ich Germanistik studiert habe. Hab neulich wieder reingehört und dachte mir, meine Güte. Aber so ist das eben bei langen Sendungen. Alles, was wir hier machen, auch alle S und M's, sind von euch finanziert. Dafür herzlichen Dank. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Valdini, Andreas P. und bei Rasmus auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das getan haben, und vielen herzlichen Dank auch für das viele positive Feedback. Wenn ich jetzt hier auch mal auf was Negatives eingehe, dann will ich ja nicht so tun, als ob das das Hauptfeedback wäre, sondern es war mal wieder sehr, sehr begeistert. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war ein unheimlich langer Rasenfunk-Blog. Stefan, du willst dazu noch was sagen, Stefan? Nein.
Nein, nicht dazu, aber ich habe noch eine Sache vergessen, die bringe ich gleich noch an, wenn ich darf.
Ja, na klar. Ja, wenn du willst, jetzt, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, oder?
Ja, genau. Dann machen wir es jetzt, weil das noch quasi auf den VfB Stuttgart und St. Pauli einzahlt. Zwei Sachen. Ich finde, dass die Art und Weise und die Qualität, wie in der Bundesliga bisweilen Elfmeter geschossen werden, katastrophal. Wenn ich das mal so hart sagen darf. Weil, also ich muss jetzt doch, ich mach's jetzt doch. Ich komme jetzt mit Werner Lorand, der sagt, ein Bundesliga-Profi muss das Tor treffen. Mhm. Das ist natürlich in sich auch jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig stringent, aber so ganz falsch ist es auch nicht. Ein Bundesligaspieler muss in der Lage sein, aus dieser Entfernung einen freien Schuss so aufs Tor zu schießen, dass der Torhüter diesen Ball nicht abwehren kann. Das muss jeder Bundesligaspieler aus meiner Sicht hinbekommen. Was wir stattdessen sehen, ist immer mehr, ich will den Torhüter ausgucken, ich mache einen komischen Anlauf, ich stoppe dann ab, dann schiebe ich den Ball einfach so und es gibt absolut absurde Elfmeter, die dabei rauskommen. Da ist der von Stiller unter anderem so einer. Heute in der zweiten Liga habe ich bei Kiel gegen KSC genau dasselbe gesehen, den hat der Torhüter sogar festgehalten und ich verstehe das einfach nicht, wieso die Spieler nicht hergehen und den Ball einfach mit Zug in die Ecke schießen. Klammer auf, so wie man das früher vielleicht öfter mal noch
gemacht hat. Früher, da war alles
besser. Man auch schon, nein, natürlich nicht. Da hat man auch schon 111 Meter verschossen. Das ist ja nicht das Ding, aber das begreife ich nicht so ganz. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Und vielleicht noch eine andere Sache dazu, weil das ja das Freitagabend Sky-Flutlichtspiel war. Ich weiß nicht, ob ich das so hart hier an dieser Stelle sagen darf. Ich mache es jetzt aber einfach. Die Kommentatorenleistung oder die Art und Weise, wie das dem Zuschauer transportiert wird, finde ich nicht angemessen für ein Bundesligaspiel. Oder anders formuliert, das ist echt eine richtig beschissene Idee, das zwei Leute so machen zu lassen, wie es da gemacht wird. Ich habe mir das jetzt zum dritten Mal angeschaut, zum dritten Mal, genau, am Freitagabend. Und fand es zum dritten Mal richtig scheiße.
Aber ist das nicht nur unsere Sicht, Stefan? Also es ist ja ein Unterhaltungsprodukt und wir zwei analysieren halt das Unterhaltungsprodukt. Also Louis ja auch, aber bei dir, du bist ja gerade Wortführer. Ist es nicht legitim, das quasi auch anders zu machen für ein Publikum, das sagen würde, ey, alles, was die hier im Rasenfunk labern, ist wirklich völlig uninteressant?
Ja, natürlich. Also absolut. Das Ding ist aber, also das ist ja, aus meiner Sicht hat das wirklich 0,0 Mehrwert. Ja, das ist cool. Es fehlt nur noch, dass die, es ist auch egal, wer das ist, wenn die da zu zweit sitzen, dass die sich übers Mittagessen unterhalten. Das wird bald soweit sein. Und dafür bezahlen ja Leute auch Geld. Und zwar nicht zu wenig. Und da erwarte ich dann tatsächlich was anderes, ehrlich gesagt. Aber auch das ist nur meine private Meinung. Aber es fällt halt einfach auf. Und Es ist dann so, dann muss ich da den Ton wegmachen, weil das geht einfach nicht.
Ja, also was soll ich sagen? Ich meine, ich sehe es natürlich wie du. Ich versuche da aber auch, also A, soll es eh keine Kollegenschelte sein, weil man muss auch den Job erstmal können und die sitzen alle auch aus einem Grund da, wo sie sitzen. Und wir sind, glaube ich, nicht Zielgruppe. Also ich würde mir halt wünschen, dass öfter mal so in Ansätzen wenigstens erklärt wird, warum ein Spiel so läuft, wie es läuft. Aber wenn halt jede taktische Analyse wirklich gar keine Rolle spielt oder, was ich noch schlimmer finde, das kommt leider auch immer häufiger vor, gerade auch bei der Zone, die ja so einen taktischen Anstrich sich gegeben haben, dass dann taktische Begriffe verwendet werden, aber völlig falsch. Also, dass Vororientierung genannt wird, aber es ist definitiv nicht Vororientierung gemeint gewesen, zum Beispiel. Das finde ich dann schwierig, weil ich glaube halt, dass es dem Publikum die Chance nimmt, ein bisschen anders über Fußball nachzudenken, als man es eben so normal tut, weil niemand von uns hat Fußball von Beginn an analytisch gesehen. Dafür ist ja auch Fußball nicht da. Erstmal so es unterhalten, aber dann kann es ja einen Mehrwert haben, das Spiel analytisch zu sehen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Jürgen Klopp als WM 2006 Experte damals diese nationale Bedeutung hatte, weil man zum ersten Mal Verschieben, Viererketten, Räume, Halbräume, weil man das da zum ersten Mal gesehen und verstanden hat und manches dann selber wieder entdeckt hat, wenn man Spiele gesehen hat. Und deswegen war das toll. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du dann so das Spiel gucken willst und auf solche Dinge achtest oder ob dir das völlig egal ist und es aber reicht, wenn jemand in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel sagt, guck mal, die drei Sachen, die waren ein Problem. Und auch deshalb ist dieses Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und man eben nicht nur drüber spricht, wir haben hier einen Mittelfinger gesehen, was machen wir jetzt? Rufen wir den Notstand aus oder was auch immer. Also das, aber ja, das ist, dass wir uns da einig sind, war ja eh klar. Ich weiß nicht, Luis, möchtest du dich auch noch unbeliebt machen bei allen Kommentatoren, Kollegen? Oder?
Gerne. was mich daran am meisten nervt, ist, ich bin großer Fan davon, zwei Personen zu haben, wo es vielleicht auch ein bisschen in so ein natürliches Gespräch übergeht und wo du eben dann aber einen Experten hast, der aus seiner Expertensicht spricht und einen Kommentatoren, der kommentiert. Aber wenn du zwei Kommentatoren nebeneinander sitzt, hat jeder diesen Drang, immer alles zu kommentieren, weil das deren Job ist. Und dann fallen die sich gegenseitig ins Wort und steigern sich immer weiter rein, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Ich meine, ich kommentiere auch öfters Spiele auf einem deutlich niedrigeren Niveau, aber es ist, ich finde es, wie Stefan schon gesagt hat, es ergibt wenig Mehrwert, wenn du da zwei Kommentatoren nebeneinander sitzt, auch wenn es super süß ist, wenn da Vater und Sohn dabei sitzen. Aber das Gimmick hat dann irgendwann auch nach ein paar Minuten sich leider überholt. Und da muss ich auch The Zone loben, die machen das ja auch gerne, dass sie dann so ein bisschen verschiedene Konstellationen haben. Ich glaube, jetzt beim Champions-League-Spiel konntest du aus drei verschiedenen Kombinationen wählen bei Frankfurt gegen Galatasaray. Und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Wenn du 90 Minuten lang zwei Influencern zuhören willst, wie sie über Galatasaray rumschreien, ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich möchte ja auch die Option haben, einfach das nicht hören zu müssen.
Ja, und wie gesagt, also es ist auch kein einfacher Job, er ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, du weißt es ja am besten von uns dreien, aber es ist eben eine Frage auch, also, und das ist jetzt dann die letzte Sache, die ich dazu sage, aber wie sehr schätzen wir das Spiel wert? Also steht das Spiel im Zentrum oder steht alles andere im Zentrum und nur wenn das Spiel ein geiles 5:4 ist, dann konzentrieren wir uns mal nur aufs Sportliche. Und selbst dann aber so in der oberflächlichen Art und Weise hier, wer hat wie viele Tore geschossen und so weiter und so fort. Und das ist meiner Meinung nach schon oft im Hintergrund und das macht es halt Leuten schwerer, sich aufs Spiel zu konzentrieren, wenn man eben wirklich einfach nur das Spiel sehen will. Wenn einem alles drumherum erstmal komplett egal ist und man einfach nur Fußball guckt, weil man gerne Fußball guckt. Und das wird einem manchmal ja wirklich aktiv verleidet, weil eben ganz, ganz viele Dinge thematisiert werden, die gar nichts mit Fußball zu tun haben oder weil manchmal auch Experten oder Kommentatoren da sitzen, die bei europäischen Spielen oder bei Länderspielen zum Beispiel extrem parteiisch sind. Ich verstehe das, dass man einen Bias pro deutschem Team hat und pro deutschem Nationalteam, aber ein bisschen muss man auch mal anerkennen, dass andere auch Fußball spielen können und dass sie vielleicht auch Dinge gut machen. Und das ist dann so wie ich es ja hier immer probiere, die eine Perspektive, die andere Perspektive, es klappt auch mal besser, mal schlechter, aber dass das manchmal völlig verloren geht und nur in der einen Perspektive auf das Spiel geblickt wird und dann wird überhaupt nicht drüber geredet, dass vielleicht Italien auch was gut gemacht hat, wenn die noch das 3-3 geschossen haben und nicht nur Deutschland was schlecht gemacht hat. Das geht so ein bisschen verloren. Aber dafür gibt es ja so 3,5 Stunden Formate, die aber halt auch viel, viel weniger Leute hören, so ehrlich muss man auch sein, wie dieses hier.
Darf ich noch einen letzten Satz dazu sagen?
Klar.
Wirklich. Zufälligerweise war er jetzt, oder anders, Luis Suárez jetzt bei der beim Basketball. Und da fand ich zum Beispiel, wie das übertragen wurde, das war, fand ich, überragend bei RTL. Kann ich ja so sagen. Da war, witzigerweise war da auch, in dem Fall jetzt Buschi, mit einem Experten, so wie du gesagt hast, da war der Femerling dabei und dann war noch Dennis Wucher da, den die immer wieder reingeholt haben. Und das bringt mir als jemanden, der sich mit Basketball auskennt, aber kein Kenner der Szene ist, einen unglaublichen Mehrwert. Das war wirklich, das war, fand ich, richtig, richtig ansprechend. Und da kann man jetzt schon sehen, dass es ja so auch funktionieren kann. Aber das muss halt dann gewollt sein. So, das war es jetzt aber wirklich.
Guter Punkt. War bei Marc Göttersport übrigens auch so. Da habe ich das Turnier verfolgt. Und die Berichterstattung auch nach dem Sieg, die war mit das Beste, was ich schon seit ganz langem gesehen habe. Auch so spontan mit Mo Wagner, der noch zugeschaltet war und zugeschaltet geblieben ist die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und da hast du auch ganz gut gesehen, wie so quasi die Reihenfolge sein kann. Am Anfang machst du die Leute heiß aufs Spiel und erklärst nochmal, worum geht es. Meinetwegen darfst du dann auch als Kommentator sagen, wie aufgeregt du gerade bist. Interessiert mich persönlich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, aber verstehe ich auch, dass man sich davon vielleicht nicht frei machen kann, weil es für einen selbst auch ein wichtiges Spiel ist, dass man jetzt kommentieren darf. Dann erklärst du, was passiert und erklärst, wie die Dynamiken sind. Und dann, wenn der letzte Wurf gemacht ist, meinetwegen, raste völlig aus, setz dich oberkörperfrei hin und dann drehen wir nochmal 13 Laolas über das komplette Spiel hinweg und interviewen jeden Spieler und feiern jeden Spieler und erwähnen auch nochmal, dass die Gegner nicht schlecht waren. Ich fand, das war so, das hat so aufeinander aufgebaut und diejenigen, die nur das Spiel sehen wollten, die konnten ja danach ausmachen und hatten einfach eine gute Analyse von diesem Spiel mit allen emotionalen Geschichten auch dazu. Und alle, die aber dann noch gerne das Emotionale drumherum haben wollten, haben das danach bekommen. Ja, guter Punkt. Wie war es vor Ort, Luis?
Was der Fußball vom Basketball lernen kann. Ja. war feuchtfröhlich vor Ort.
Kann ich mir vorstellen. Gut. Also hätten wir dieses kleine Segway noch genommen und ich dachte schon, wir lägen gut in der Zeit, aber das ist halt der Rasenfunk, ist ja nicht schlimm. Jetzt aber blicken wir dann nach Leverkusen, denn das ist das nächste Spiel, über das wir eigentlich sprechen wollten und ja auch ein hochinteressantes Spiel, denn zum einen ist es das dritte Spiel von Kasper Jöhmend als Leverkusen-Trainer gewesen und das erste Spiel von Eugen Polanski als, naja, erstmal Interimstrainer, aber wir hoffen irgendwie, dass er vielleicht doch länger bleibt, haben wir alles im Gladbach-Schwerpunkt besprochen und dementsprechend war es natürlich auch interessant zu sehen, was hat sich Eugen Polanski für dieses Spiel überlegt. Es war eine Fünferkette, was so die Formation angeht, aber vor allem auch sehr viel, ich glaube, Haltung, wie man eben die Zweikämpfe spielen will, wie man auch in unterschiedlichen Spielphasen unangenehm sein möchte für Leverkusen. Und man muss sagen, das war dann auch eine Borussia, mit der Leverkusen wirklich Probleme hatte. Und so blieb es auch bis zuletzt spannend. Tillmann hat in der 70. Minute das 1:0 erzielen können. Aber Charles Herrmann holt bei seinem Bundesliga-Debüt in der Nachspielzeit eine Ecke heraus und die schlägt er in der 91. Minute zielgenau auf Haris Tabakovic und der köpft dann den Ausgleich. Und ich glaube, Luis, also man könnte jetzt ganz viele Statistiken zitieren, die sehr ausgeglichen sind, alles bis auf den Ballbesitz, da hatte Leverkusen dann doch deutlich mehr. Aber auch wenn man eben einfach nur das Spiel ohne jede Zahlen sich angeguckt hat, muss man sagen, verdienter Punkt für Gladbach und damit schon ein erster kleiner Trainereffekt.
Ja, ich würde auch sagen, das Unentschieden ist unterm Strich verdient, weil Polanski ja auch viele von den Dingen, die er sich vorgenommen hat, am Ende auch umsetzen konnte. Er hat schon auf der Pressekonferenz gesagt, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass sie das Zentrum dicht bekommen und das hat so auch funktioniert. Er hat umgestellt von der Viererkette auf 3-4-3 mit dem Ball, 5-3-2 gegen den Ball und das ist ja so mit die prädestinierte Grundordnung in der Bundesliga, um so ein Zentrum einfach mal dicht zu machen. Hat er auch schon unter Nagelsmann in Hoffenheim so gespielt, als aktiver Spieler noch. Und das hat in meinen Augen sehr gut funktioniert. Hat da Leverkusen auch wenig zu Chancen oder zu hochkarätigen Chancen kommen lassen. Auf der anderen Seite Leverkusen auch mit bisschen wenig Bewegung, finde ich, vorne drin wenig ins Tempo gekommen. Aber muss man auch einfach Gladbach loben, dass sie eben das auch mit ihr Verdienst ist, dass sie Leverkusen da nicht so ins Tempo kommen lassen haben. Ich finde auch, dass die Wechsel in der Startelf gut gefruchtet haben. Die insgesamt gab es ja 4 Wechsel und gerade Stöger, Machino vorne drin und haben auf jeden Fall mit diesen Bällen hinter die Kette immer mal wieder für Gefahr gesorgt und auch Kastrop. Klar war das noch immer sehr limitiert. Man hat schon klar gesehen, was sie machen wollen. Sie wollen nach Balleroberung schnell den Ball hinter die Kette suchen, auch in die Halbräume auf den Außen. Skelly ist da auch immer sehr weit mit aufgerückt auf der rechten Seite, hat da ein, zwei gute Aktionen gehabt. Trotzdem sieht man schon noch, dass gerade in der Offensive Gladbach da manchmal noch so die Ideen fehlen und vielleicht auch so ein richtiger Unterschiedsspieler. Da fehlt einfach so ein kleiner Dienst.
Hallo, Stöger? Also die Ideen hatte ja wohl Stöger. Die Verwertung war doch das Problem, oder?
Ja, das ist korrekt, ja. Stöger muss ich auch wirklich nochmal hervorheben. Der hat wirklich einige gute Aktionen gehabt, hat viele, ich glaube, 3 Torschussvorlagen gehabt. Also der war echt einer der besten Gladbacher. Aber dass am Ende dann das Tor nach Ecke fällt, finde ich trotzdem, ist so ein bisschen, zeigt schon, wo es dann manchmal noch hakt. Aber trotzdem, ich würde sagen, das, was sie sich vorgenommen haben, nämlich jetzt erstmal hinten die Basics, hinten stabil stehen, so wie man es halt macht, wenn ein neuer Trainer kommt und man erst letzte Woche 4-0 gegen Werder Bremen verloren hat. Das hat funktioniert und deswegen geht das Unentschieden für mich auch völlig in Ordnung.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein 5-3-2 oder 5-2-3 war, aber Zentrum war auf jeden Fall das Thema, dass das geschlossen werden soll, deswegen ist es dann vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ich fand es interessant zu sehen, welche Spieler jetzt ein gutes Spiel gemacht haben und wo man das Gefühl hatte, vielleicht passt diese Rolle auch sehr gut zu ihnen. Also Kastrop zum Beispiel, der hat ja, also einmal hat er Pech, dass sein wirklich sehr gutes Tor wegen der knappen Abseitsstellung nicht zählt, dann hätten wir definitiv direkt schon in der Einleitung über ihn gesprochen. Und dann hat er ja noch diesen super Pass, den er auf Skelly, glaube ich, schlägt, wo dann Flecken sehr, sehr gut pariert. Also der scheint mir sehr gut gemacht zu sein für so eine Art von Fußball, wo du eben viel die Tiefe attackierst. Stöger definitiv. Das hatten sie, glaube ich, auch im Kommentar, haben sie das auch angesprochen bei der Zone, dass man, wenn er so spielt, sich fragt, warum hat er denn nicht mehr gespielt? Wir wissen aber alle, er hat nicht immer so gespielt. Und ich hätte eben, also das war eben eine meiner Notizen, dass eben Mancino nicht der richtige Zielspieler ist und deswegen bin ich da so auf diesem Punkt ein bisschen rumgeritten. Ich fand auch ehrlicherweise die Rolle von Mancino gegen den Ball ein bisschen seltsam, denn er ist schon viel hin und her gelaufen, aber auch wahnsinnig tief. Also in der Phase, in der Leverkusen tief in der gegnerischen Hälfte stand, und zwar so tief, dass quasi Tapsoba und Kwanza ganz easy bis in die vorderste Kette reindribbeln oder auch reinlaufen konnten, weil sie gar nicht gebraucht wurden defensiv in der Restverteidigung. Da war es eben auch der wesentliche Grund dafür, da standen sie eher so im 5-4-1 eigentlich, und Mancino war eben die 1 vorne und der stand dann aber auch tief, aber ohne wirklich seinen Deckungsschatten zu nutzen und ohne wirkliche Ballgewinne zu haben. Und wenn du diese Rolle hast, dann kannst du eigentlich auch die 1 dann an die Mittellinie stellen, weil da muss schon mal ein Verteidiger, und in der Realität sind es dann nämlich immer, also in der Regel oft 2, weil die dann füreinander absichern können auch, die sind dann weiter hinten. Hast du schon mal 2, die sich nicht einschalten können ins Offensivspiel. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber war dann auch nicht so relevant, weil Gladbach auch in den richtigen Szenen auch Glück hatte. Also es gab so 2, 3 Pässe hinter die Kette, die wären quasi fast durchgekommen und dann wäre Leverkusen sehr wahrscheinlich zu einer sehr großen Chance gekommen. Aber das ist eben sehr, sehr selten passiert. Und deswegen hat Gladbach dann defensiv eigentlich ein gutes Spiel gemacht, wenig klare Torchancen zugelassen. Schicks Kopfball war so die größte der ersten Hälfte. Und man hatte halt immer das Gefühl, wenn Grimaldo den Ball bekommt, kann es gefährlich werden. Oder Tillmann, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ja, defensiv eine sehr gute Partie. Wie fandst du die direkte Abwehrreihe, also mit Deeks, Elvedi und Chiaro Dia?
Eigentlich haben sie ja ein gutes Spiel gemacht. Ich fand vor allen Dingen Chiaro Dia hatte so 1, 2 Aussetzer ja auch vorm Gegentor, wo er eben dann so ein bisschen, wenn er da rausgeht, dann muss er halt ein bisschen energischer rangehen und den Ball haben. Und so verliert er halt das direkte Duell und eigentlich ein Schlüsselduell, hat sonst eigentlich ein stabiles Spiel gemacht, aber hat, glaube ich, noch so eine zweite Szene gehabt, wo er so ein bisschen wackelig gewirkt hat. Ansonsten fand ich die Reihe echt ganz gut. Und noch zu seiner Aussage zu Mancino, ich erinnere mich da auch eine Szene, wo er wirklich hinten links auftaucht und auch so einen Zweikampf gewinnt, der nochmal so das Publikum ein bisschen anheizt, aber wo man sich dann auch fragt, was er da hinten überhaupt macht. Deswegen
Zweikampf
von dieser
gewinnen.
Ja. Von dieser Dreierreihe vorne fand ich auch, Mancino ist zwar immer wieder diese Tiefenläufe gegangen, aber hat von den 3 die unglücklichere Figur gemacht. Aber Nur das noch angemerkt.
Und was mir defensiv sehr gut gefallen hat bei Gladbach war, dass man auf den Flügeln eigentlich immer Überzahl hat. Die waren immer zu viert auf dem Flügel. Und was mich dann auf Leverkusener Seite, und das leitet jetzt ja so ein bisschen über auf die andere Sicht auf dieses Spiel, da dann total gefehlt hat, war das, was man halt früher oft gesehen hat, dass halt Leverkusen, also die spielen dann rein in diesen Druck und dann erkennen sie aber meistens ganz gut, okay, wenn wir in Unterzahl sind, dann können wir eigentlich relativ blind über die Achter in dem Fall vom Flügel auf den anderen Flügel spielen. Und das haben die, glaube ich, einmal gemacht, so dass es mir wirklich aufgefallen wäre. Und ansonsten ging es, wenn überhaupt, immer hintenrum, was halt dann so lange gedauert hat, dass Gladbach ganz easy wieder rüberschieben konnte. Und das fand ich interessant, weil die Flügel ja so wichtig sind, weil du mit Vázquez jetzt noch einen zweiten Spieler hast, der eingerückt total stark ist, der auch mit dem nach innen ziehen extrem stark ist, also mit Grimaldo hast du da quasi eben den zweiten Spieler. Gleichzeitig war aber auch die Rollenverteilung unklar, also Ben Seguir hat ganz oft gar nicht die Breite gehalten oder ist tief gegangen, was du ja dann irgendwie schon machen musst gegen einen Gegner, der in der eigenen Hälfte eben im 5-4-1 steht, um irgendwie Platz zu schaffen. So, der stand dann auch ganz oft im Zentrum. Maser wollte auch immer so die Florian-Wirtz-Aktion haben, aber hat nicht die Läufe gemacht, die Florian-Wirtz eben vor diesen Aktionen meistens macht. Und auch deswegen hatten die ja extrem wenig produktiven tiefen Ballbesitz. Also Patrick Schick stand, glaube ich, nach der ersten Hälfte bei 10 Ballkontakten und 4 Pässen, die er gespielt hat, weil eben die alle im Zentrum standen, aber auch sehr viel standen, wenig Dynamik drin hatten und das aber noch nicht so ineinander gegriffen hat. Und das hat mich wirklich gewundert, ohne dass man es jetzt direkt problematisieren muss, weil drittes Spiel Hjulmand, gefühlt 8 Neuzugänge auf dem Feld, ganz so viele waren es nicht, aber gefühlt eben. Also deswegen kann man es ganz gut erklären. Aber wie denkst du denn über die Leverkusener Leistung?
Ja, mir war da auch deutlich zu wenig Bewegung vorne drin und sie haben halt Gladbach gar nicht erst so da hinbekommen, dass sie die hin und her geschoben haben, sondern es war halt immer so ein stehender Block. Und was auch noch dazu kam, so in der zweiten Hälfte, wo sich dann auch Räume ergeben haben, weil Gladbach teilweise ein bisschen höher stand, auch weil sie dann nach dem Rückstand ein bisschen aufmachen mussten, war, dass sie die Konter auch nicht immer ordentlich ausgespielt haben. Also klar, das 2-0 fällt nach so einer Umschaltgelegenheit, das 1-0, pardon, aber es gab kein 2-0, aber sie haben auch einmal, also es gab eine so eine bisschen Slapstick-Szene, wo sie sich gegenseitig anschießen bei einem Konter, was sonst so eine 3-gegen-3-Situation gewesen wäre. Und da gab es noch eine zweite Szene in der zweiten Hälfte, wo sie einfach das besser ausspielen müssen, um die Räume nutzen. Und wenn ihnen dann mal solche Räume ausnahmsweise geboten werden, was nicht häufig vorgekommen ist in dem Spiel, dann müssen sie die halt auch bespielen. Und natürlich merkt man schon auch, dass es noch nicht ganz eingespielt ist. Ben Seguir hat jetzt sein erstes Spiel von Beginn an gemacht. Und es waren einfach, wie du schon gesagt hast, sehr viele Neuzugänge drin. Aber ja, ich kann nicht viel zu dem hinzufügen, was du schon sehr gut analysiert hast. Ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet und ist natürlich, wie schon gesagt, großer Umbruch gewesen im Sommer. Neuer Trainer, drittes Spiel. Lässt sich alles erklären. Muss aber besser werden.
Interessant fand ich Tillmann auf der 6, muss ich sagen. Das hat auch meiner Meinung nach gut funktioniert. Also besser als Garcia, ehrlicherweise, dem man eigentlich das so zugetraut hätte, dass er auch so die richtigen Passoptionen dann immer wählt. Das fand ich, war was gut war aus Leverkusener Sicht. Stefan, du hast ja auch weite Teile des Spiels gesehen. Was ist dir noch so aufgefallen?
Ja, ich finde, dass es, also für das, was gefordert war von Gladbach, gerade nach dem 0-4 jetzt gegen Werder in der letzten Woche, war das perfekte Spiel eigentlich. Hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, weil man ja auswärts spielt in Leverkusen, wo man sagt, oh, das sind aber eine spielstarke Mannschaft und so, da kann man jetzt auch richtig unter die Räder kommen, aber das ist halt immer noch ein Gegner, der schon noch in der Findungsphase ist. Du hast ja gerade schon gesagt, neuer Trainer und ich glaube 5 oder 6 neue Spieler auf dem Platz. Und man hat in ganz vielen kleinen Szenen einfach gesehen, da läuft der Schick an der Abseitslinie entlang und geht raus aus dem Zentrum und bietet sich da an, irgendwie am Flügel und auf einmal läuft der Matzer dahin und denkt sich, hä, da ist ja schon einer. Und dann geht er da wieder weg und einmal gab es einen Kopfball, den Machido bekommt, in der Mitte der zweiten Halbzeit war das, glaube ich, wo eigentlich zwei Innenverteidiger da sind, aber es gibt halt null Absprache.
Ja.
Da kriegt er einfach einen Kopfball, einen völlig freien Kopfball, ohne dass, also gar nichts. Ein richtiger, besserer Kopfballspieler setzt den halt auch ganz anders. Und da sieht man einfach so Kleinigkeiten, dass die einfach noch nicht so weit sind, wie sie eigentlich sein müssten mit der Kaderqualität. Und für Gladbach finde ich, mit diesem so ein bisschen Felix Magath Playbook, erstmal tief stehen, kompakt stehen, schnell wieder zurückfallen, in die Ordnung kommen und so, war das absolut perfekt. Die große Frage wird aus meiner Sicht sein, wie soll es denn von jetzt ab dann auch weitergehen? Weil, also, oder anders formuliert, ein Heimspiel gegen, sagen wir mal, Heidenheim wäre jetzt für Gladbach deutlich unangenehmer gewesen, glaube ich. Mhm. Wenn man da viel mehr nach vorne machen muss, weil da ein ganz anderer Erwartungsdruck da ist. Und das ist auf sich zumindest das deutlich größere Problem, denke ich, weil Gladbach momentan zumindest ohne Kleindienst keinen Spieler mehr hat, der richtig Wand spielen kann. Und sie haben auch keinen, außer Rocco Reitz natürlich, aber so einen offensiven Ballschlepper, wie den sie mit Player jahrelang hatten, der ist auch nicht mehr da. Jetzt hat sie der Hack noch verletzt, der so ein kreatives Element mit reinbringt und auch mal aus 22 Meter mal ein Tor erzielen kann. Diese Elemente haben sie momentan alle nicht in der Mannschaft und das wird tatsächlich spannend zu sehen sein, wie sie damit umgehen wollen für die kommenden Spiele, die aus meiner Sicht mit Polanski, weiter coachen darf.
Genau, also so ist ja auch erstmal der Plan. Geht jetzt dann zu Hause gegen Frankfurt, gegen Freiburg und dann zu Union. Also sprich drei sehr gut organisierte Teams, wobei du auch bei allen nicht Favorit bist. Also erstmal noch geht dieser Kelch an ihn vorbei. Dann kommt allerdings Bayern und da ist ja Gladbach traditionell Favorit, zumindest in den Heimspielen. Ja, ich glaube so die Antwort von Gladbach würde sein, also zum einen würden natürlich manche Fans sagen, Gio Reyna kann derjenige sein. Da sagen wir, glaube ich, alle, ja, wenn er mal fit bleibt und wenn man ihn mal länger spielen sieht, der Theorie nach konnte der nämlich schon ganz viel sein in seinem bisherigen Profileben. Und ansonsten sind es, glaube ich, dann auch tatsächlich junge Spieler, die jetzt dann ihre Chance bekommen haben. Also Charles Hermann darf man jetzt nicht überinterpretieren, dass er die Ecke geschlagen und rausgeholt hat, die zum 1:1 führt, aber der hatte schon einzelne gute Situation. Du hast auch gesehen, warum viele im Gladbach-Umfeld sich auf Ranos freuen und eben sagen, der hat ja auch, glaube ich, eine gute Leihe gespielt. Irgendwann in der Saisonvorschau habe ich das alles mal auch hier im Rasenfunk schon erklärt. Also wahrscheinlich müssen da ein paar auch aus dem Schatten treten, in dem sie bisher standen, aus welchem Grund auch immer. Engelhardt könnte man da auch nennen. Da ist mir jetzt allerdings dieses eine Spiel viel zu wenig, um da jetzt schon zu viel lobende Worte zu sagen, weil so im Passspiel habe ich da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Gutes gesehen, weil es aber auch nicht über ihn kommen musste. Und Elvedi war halt der absolute Boss in diesem Spiel. Und das hat man halt jetzt auch schon sehr lange gesehen und kann sich das vorstellen, dass es auch so weitergeht. Wir haben aber auch schon gesehen, dass es Gegner gibt, die dann, wenn man sich darauf einstellt, dann Elvedi auch wieder auf so ein Bundesligamaß zusammengeschrumpft bekommen, wo es dann eben dann im Aufbauspiel vielleicht nicht reicht. Und du ihn sogar freilassen kannst im Aufbau, im Anlaufen. Aber jetzt erstmal einen Punkt geholt und damit auch und das erste Tor dieser Bundesliga-Saison geschossen. Das sind ja schon mal gute Nachrichten für Gladbach. Nächstes Spiel, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Leverkusen. Nächstes Spiel auswärts bei St. Pauli. Leverkusen steht bei 5 Punkten jetzt nach 4 Spielen. Und ich glaube, wir lassen es dann dabei bewenden, weil ich werde ja am Dienstag noch mit einem Experten über Leverkusen genauer sprechen. Und da werden wir einfach den ganzen Rest besprechen. Das verspreche ich jetzt hier einfach mal so. Dann lasst uns noch blicken zu Borussia Dortmund. Der BVB gegen den VfL Wolfsburg ist angetreten und das nach einer denkwürdigen Woche unter der Woche Champions League, falls ihr es nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, also zumindest die zweite Hälfte Juve gegen den BVB, die kann man sehr gut nebenher durchlaufen lassen und sich nochmal angucken, denn da sind 8 Tore gefallen. Leider allerdings in einer unglücklichen Reihenfolge für den BVB, denn man führte bis zur 93., 94. Minute mit 4:2 und am Ende wurde es ein 4:4. Dementsprechend wurde darüber viel gesprochen und jetzt aber auch viel gesprochen über Nico Schlotterbeck, denn der ist zurückgekehrt und hat direkt auch durchgespielt, jetzt in diesem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und Nico Schlotterbeck stand gleich nicht nur von seiner Position her im Zentrum, hat viele gute lange Bälle gespielt, gerade auf Rierson. Und ein solcher Ball ist es dann auch, den Joachim Mähle zwar einsammelt, danach aber ins Dribbling startet und den Ball gleich wieder verliert an Sabitzer. Und so kommt dann Adeyemi zu einem Schuss und das ist ein unfassbar harter Schuss, 125 km/h. Hat er wohl gehabt und in der 20. Minute schlägt er im Tor ein zum 1:0. Es gibt noch einige weitere Chancen für den BVB. Es gelingt allerdings kein weiterer Treffer. In der ersten Hälfte geht es noch ziemlich munter hin und her. Die zweite Hälfte ist dann schon ein bisschen zurückhaltender, auch von Dortmunder Seite. Das ist insofern aber nicht schlimm, weil dem VfL Wolfsburg offensiv sehr wenig gelingt, bis auf eine Szene, wo ja wahrscheinlich wirklich nur ein Zentimeter darüber entscheidet, dass der Ball eben nicht vollumfänglich oder voll mit vollem Durchmesser hinter der Linie war und deswegen nach einem Freistoß es eben nicht 1:1 steht, sondern weiter 1:0. Und das ist dann am Ende auch der Endstand bei dieser Partie. Luis, welche Erkenntnisse würdest du denn aus Sicht des BVB, wenn wir mal mit der Dortmunder Sicht anfangen, mitnehmen aus dem Spiel?
Ich glaube, einmal ist die gute Nachricht, dass Schlotterbeck jetzt wieder über 90 Minuten spielen kann, weil die Dreierkette war für den BVB ja zuletzt sehr, sehr nicht positionsbetreu besetzt. Und da hat man jetzt mit Schlotterbeck einen dabei, der jetzt auch den Abwehrchef geben kann und sich gut zurückgemeldet hat. Da habe ich vor dem Spiel noch von ein paar auch im Discord gelesen, die meinten, kommt das jetzt nicht zu früh. Und dann hat er am Ende 90 Minuten durchgespielt. Klar, am Ende war es dann auch nicht mehr ganz so intensiv, aber hat er wirklich gut gemacht, gerade mit seinen Seitenverlagerungen, die wirklich wichtig waren. Dann ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis für den BVB, dass sie solche Spiele eben ganz konsequent runterspielen können, weil wirklich das Feuerwerk war es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Ich glaube, es war dann eher ein bisschen einschläfernd für uns. Aber für den BVB nach so einer Champions-League-Woche, dann klar hätte man sich mit einem 2:0 das Leben vielleicht noch ein bisschen entspannter gemacht, gerade wenn man dann diesen zwischendurch diesen Schock hatte mit dem Tor, mit dem beinahe Tor von Kouliarakis, wo er wirklich nur einen Zentimeter gefehlt hat und selbst der Schiedsrichter sich nicht ganz sicher war, ob seine Uhr da gerade was richtig anzeigt. Jedenfalls hat er ein bisschen gewartet, bis er es dann endgültig so gewertet hat. Und ja, ansonsten, ich fand die erste Halbzeit vor allen Dingen noch sehr überzeugend. Sie sind echt direkt sehr mit sehr viel Tempo oder mit vor allen Dingen sehr drückend aus der Kabine gekommen. Viel Ballgewinne auch im Gegenpressing da über Sabitzer. So ist ja aus Tor entstanden, aber auch davor gab es schon mal eine Gelegenheit, wo Sabitzer Adeyemi bedient und wo er es da noch nicht so ganz mit so viel Schmackes macht wie beim 1:0 dann. Und ja, am Ende spielen sie es dann sehr entspannt runter. Für mich vielleicht fast schon zu entspannt, aber es ist ja dann hinten auch nicht mehr viel angebrannt. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, was nicht ganz so funktioniert hat, Guirassy war die ersten 75 Minuten eigentlich kaum zu sehen, hatte eine Ablage und ich glaube dann am Ende noch so zwei Schüsse, aber sonst wurde er eigentlich echt gut aus dem Spiel genommen von den Wolfsburgern. Also er hatte jetzt nicht wirklich so die Glanzmomente. Bayer hatte noch so ein, zwei Chancen, aber hat jetzt war dann auch manchmal leider ein bisschen unglücklich. Aber Adeyemi natürlich vor allen Dingen der herausragende Spieler. Und sonst gibt es, finde ich, über das Spiel ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen aus BVB-Sicht. Wir werden gleich noch über Wolfsburg reden und vor allen Dingen über Wolfsburgs sehr limitierte Offensivbemühungen. Insgesamt war es so ein Spiel, wo ich sage, ja, hätte ich mir vielleicht sonst nicht unbedingt angeguckt, aber verdienter Sieg und nach der Champions-League-Woche, ich glaube, kann man sich als BVB-Fan nicht beschweren.
Ja, vor allem, weil man ja auch sagen muss, also klar hat jetzt da der BVB kein Feuerwerk abgebrannt, aber ich muss sagen, ich fand das eine sehr gute Leistung. Ich fand auch das Juve-Spiel sehr gut vom BVB. Ich verstehe natürlich, dass man danach dann drüber redet, warum kassiert man diese zwei Gegentreffer noch in der Nachspielzeit und ja, in einzelnen Situationen kann man sich da immer noch besser verhalten. Ich halte das aber für eine Quatschdiskussion, danach dann zu sagen, wenn in der Szene dann jemand an die Eckfahne gedribbelt wäre, dann wäre dieses Spiel gewonnen worden und eine erwachsene Mannschaft hätte das gemacht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, ein 4:4 bei Juve ist ein sehr gutes Ergebnis, so wie Juve auch an dem Abend in der zweiten Hälfte gespielt hat. Und ich finde auch so ein 1:0 gegen Wolfsburg ist ein gutes Ergebnis. Klar, es ist zu eng. Es hätte die eine Aktion von dann sehr wahrscheinlich Amura geben können, die zum 1:1 geführt hätte. Aber das, was der BVB angeboten hat, hat ja den VfL vor genügend Probleme gestellt. Also eben die langen Verlagerungen von Schlotterbeck. Dann hattest du Halbfeldflanke um Halbfeldflanke von Sabitzer. Die waren immer aus derselben Position. Die waren immer nach dem gleichen Pass von Riasson. Es war immer so, dass drei Dortmunder am zweiten Pfosten standen, weil da nämlich immer Svensson, Bayer und Girassy standen. Also das Problem war, obwohl Sabitzer diese Flanke wirklich oft üben konnte, kam die wirklich sehr selten da an. Das war nämlich auch einer der Gründe, warum Girassy nur einen Schuss am Ende hatte. Der hat sich da auch sichtbar darüber aufgeregt, dass diese Flanken einfach nie ankamen, obwohl die ganz oft ein 3 gegen 2 hatten, weil da nur Fischer und Jens standen, weil sie halt nicht so leicht durchschieben konnten. Kannst ja auch nicht den ganzen vorderen Raum des Strafraums aufmachen, nur weil du weißt, viele der Flanken kamen jetzt immer an den zweiten Pfosten. Und jetzt kann man natürlich auch kritisch sagen, das sind nicht so besonders viele Dinge, die dann offensiv wichtig waren beim BVB. Ich würde es aber ehrlicherweise fast aus Sicht des VfL Wolfsburg eher kritisch sehen. Was sagt es über den VfL, dass so wenige Dinge reichen, um relativ permanent die Abwehr zu beschäftigen? Und über das Offensivspiel reden wir ja gleich noch. Stefan, was denkst du denn über das, was wir jetzt so besprochen haben?
Ich denke, dass wir uns an den Dortmunder handwerklich sehr soliden Arbeiterfußball gewöhnt haben, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Das ist es auch mehr oder weniger wertfrei. Ich will das gar nicht als Makel verstanden wissen, sondern das gehört halt auch mit dazu, dass man einfach geradlinig spielt, dass man auf den zweiten Ball geht, dass man ordentlich nachrückt, zuordnet, dass man das Gegenpressing richtig gut ist. So ist ja auch dann das Tor entstanden. Das ist nichts, wofür man sich entschuldigen müsste, ganz im Gegenteil. Das gehört zum Fußball dazu. Allerdings ist es schon so, und Luis und du, ihr habt es ja beide jetzt gerade schon gesagt, das war jetzt auch, waren jetzt 3 Spiele in einer Woche und ein schwieriges Spiel und ein Auswärtsspiel bei Turin. Nicht nur sportlich, sondern halt auch emotional, so ein bisschen Achterbahnfahrt. Da kann kein Mensch was sagen, wenn man dann das nächste Heimspiel zu Hause, also zu Hause, wenn man das nächste Heimspiel gewinnt, egal gegen wen, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass Borussia Dortmund, dass man, also ich zumindest erwarte da vielleicht schon noch 1-2 Schritte mehr in eine Richtung, wo ich sage, okay, für dieses Problem X gibt es jetzt auch eine passgenaue Lösung. Also es gibt viele Lösungen, die aber die aus dem Handbuch sind und die funktionieren auch alle ganz gut, sonst würden die jetzt nicht 10 Punkte haben. Und fast sogar 12, wenn man da dieses komische Spiel am ersten Spieltag in St. Pauli vielleicht ein bisschen anders zu Ende spielt. Und dann würden jetzt alle sagen, ja, das sind jetzt auf einmal die großen Bayernjäger, wo es ja Frankfurt angeblich vor 2 Wochen noch hätte sein sollen. Aber das, also, ich kann das schwer beschreiben. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, da fehlt schon noch ein bisschen was oder vielleicht auch noch einiges, um dann wirklich so weit zu sein, dass diese Mannschaft ganz stabil daherkommt. Also es geht ja auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber so ganz
aber
überzeugend
kommt
ist.
Aber kommt diese Kritik nicht aus dem Verlangen nach Strukturfußball und nach dem, was halt irgendwie Pep Guardiola mal in die Bundesliga gebracht hat und dann war das der neue Goldstandard und die Bayern spielen das mehr oder weniger seitdem so und deswegen kommt man eben so, dass wir sagen, wir wollen jetzt, dass sie für jeden tiefstehenden Gegner eine Lösung haben und es reicht uns nicht, dass Girassy, der entgegenkommt und eine gute Idee hat, die Lösung ist, weil das nicht stabil genug ist, weil das quasi mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Also ist da vielleicht nicht auch die Anspruchshaltung die falsche, weil was soll denn Dortmund noch machen? Sie gewinnen ihre Spiele, ja klar ist das jetzt kein 4:0 gewesen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch erst 3 Gegentore kassiert und alle gegen St. Pauli im allerersten Spiel. Also ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch einfach so die falsche Erwartungshaltung haben an den BVB, weil halt das zweite sehr gute Team in der Liga halt ganz anders seine Spiele gewinnt, nämlich wirklich über eine spielerische Dominanz und über einen Werkzeugkasten, der irgendwie so ein Schweizer Taschenmesser Multitool ist. Aber das kann man ja auch nicht von jedem Team verlangen.
Nee, also bitte nicht, so war es auch nicht gemeint. Also nochmal, es gibt ja nichts, es gibt nichts zu kritisieren. Eine kleine Sache gibt es zu kritisieren, das war das St. Pauli-Spiel. Aber weil du vorhin gesagt hast, das Juventus-Spiel fandst du richtig gut, da fand ich die erste Halbzeit zum Beispiel nicht so besonders gut.
Ja, okay.
Das gut. War, also das und dann, und aber solche, und dann hast du 10 Minuten gegen St. Pauli und da hast du eine Halbzeit und vielleicht auch noch, je nach Definitionsweise, die Nachspielzeit oder die letzten 10 Minuten in diesem Juventus-Spiel. Aber das dann auf gleichbleibend hohem Niveau abrufen zu können, das muss ja irgendwann das Ziel sein.
Ja.
Und da finde ich, da fehlen noch ein, zwei Sachen.
Ich glaube, da fehlen halt ein, zwei Spieler, ehrlich gesagt. Oder halt Spieler, die ihre Form behalten. Also Karim Adeyemi zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, also der hatte mit dem 4:4 nichts zu tun. Aber es fällt auf, dass beim 4:4 er der erste Spieler ist, der nicht mit zurückläuft. Der eben natürlich in der 96. Minute nach einem sehr langen Spiel, also ist alles völlig verständlich. Und wie gesagt, das war nicht sein Fehler, weil die waren in Überzahl. Die haben 6-2 oder sowas verteidigt im eigenen Strafraum. Also es lag bestimmt nicht dann daran, dass es nicht 7:2 im eigenen Strafraum war. Aber solche Dinge hat er eben immer wieder drin in seinem Spiel. Und deswegen glaube ich, für das ganz hohe Niveau, für das ganz hohe Regal und eben auch für 15 gute Spiele am Stück, wird das, glaube ich, nicht reichen bei Karim Adeyemi. Aber, weil es halt auch schwierig ist, Spieler zu bekommen, die wirklich so eine Leistungsdichte haben am oberen Segment, reicht es ja dann vielleicht, neben Karim Adeyemi noch einen Chukwuemeka und 3 andere zu haben, die man dann spielen lassen kann, einwechseln kann, wenn Adeyemi eben mal nicht ans Leistungsniveau rankommt, ganz oben.
Absolut. Und das ist ja auch eine, immer, Luis hat es ja schon ausführlich dargelegt, die sehr gute Nachricht für Dortmund ist halt, der Schlotterbeck ist zurück. Ja. So, das ist einfach, der macht halt einen Wahnsinn. Schlotter ist back, genau. Der macht halt einen wahnsinnigen Unterschied in allen Spielphasen. Der kann anführen, der hat Überzeugung, der hat einen linken Fuß, der kann den Ball dann diagonal schlagen aus dem Winkel, den die anderen nicht hinkriegen, weil es Rechtsfüßer sind in der Regel, in der Dreierkette. Oder der spielt den einfach mal flach ins Mittelfeld, was du die letzten Spiele selten oder was du grundsätzlich selten gesehen hast in den letzten, wie lange ist er ausgefallen? 6 Monaten oder was? Das ist schon echt ein Sprung nach vorne, wenn der jetzt hoffentlich fit bleibt. Auch, also nicht nur für Dortmund, sondern natürlich auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Aus meiner Sicht ist das der beste Innenverteidiger in Deutschland. Und der muss jetzt ins Laufen kommen. Ich fand es erstaunlich, dass der heute 19 Minuten gespielt hat.
Ja.
Weil nach so einer langen Pause hätte ich gesagt, okay, gucken wir mal. Halbzeit 60, 65 Minuten oder sowas. Aber da jetzt richtig durchzuziehen, war schon erstaunlich.
Mhm. Und lenkt aber, finde ich, auch den Blick auf den VfL Wolfsburg. Weil da muss man ja schon die Frage stellen, also es war auch vieles völlig okay beim VfL. Und sie haben ja das Spiel auch eng gehalten und mit ein bisschen mehr Glück und so weiter und so fort kann es auch ein 1:1 werden. Aber wenn wir doch im Grunde, also die erste Szene nach einem Diagonalball von Schlotterbeck war in der 2. Minute. Da bekommt Adeyemi von Riasson den Ball, zieht nach innen und schlänzt am Tor vorbei. Also da hat das quasi noch mit Kunst probiert und nicht mit Gewalt. Die Gewalt hat dann später zum 1:0 geführt. Und dann gab es den nächsten guten solchen Ball, gab es dann in der 5. Minute und dann gab es einen in der 13. Minute und dann habe ich irgendwann aufgehört, mir die aufzuschreiben, weil ich gesehen habe, okay, Schlotterbeck ist wieder zurück, er spielt jetzt einfach diese Bälle. Aber muss man dann nicht die Frage stellen, Luis, ich stelle dir mal die Frage, muss man dann nicht mal die Frage stellen, ob der VfL entweder sich so postiert, dass man für den zweiten Ball nicht so anfällig ist und Riasson nicht immer so viel Platz hat zur Ballannahme? Oder muss man da nicht sagen, wenn wir mal hoch anlaufen, das hat der VfL zwischendurch immer mal wieder gemacht, ja, da müssen wir halt so anlaufen, dass Schlotterbeck immer Druck hat, wenn er den Ball angenommen hat, dass er eben nicht in aller Ruhe diese Pässe schlagen kann. Also wo war da die Reaktion vom VfL auf das, was da gut war beim BVB?
Ja, das ist komplett korrekt. Also ich habe da auch ein bisschen die Reaktion vermisst. Ich habe auch nicht, sie haben sich dann einfach da so drüber ergehen lassen, dass der BVB einfach diese zweiten Bälle hat und keine richtige Antwort darauf gefunden. Und auf der anderen Seite habe ich eben offensiv komplett die Idee vermisst, weil die einzige Idee, die sie wirklich hatten, war weiter Ball auf Amura und hoffen, dass er ins Laufen kommt, aber der BVB hat ihn halt so ziemlich nie ins Laufen kommen lassen. Also beim VfL sah es so lange gut aus, wie sie es die erste Pressinglinie überspielt haben. Dann hat sich der BVB halt in so einen tiefen Block fallen lassen, oder beziehungsweise halt alle 11 Spieler wieder hinter den Ball. Und dann war die Idee irgendwie ballweit nach vorne und mal gucken, was passiert. Und man hat auch gesehen, wie Wimmer sich furchtbar aufgeregt hat, als er ausgewechselt wurde, weil er halt auch kaum Land gesehen hat gegen diese Defensive, weil da einfach jetzt keine zündende Idee dabei war bei den Wolfsburgern. Also wie gesagt, Jens, du hast jetzt auch angesprochen, dass sie bei den Flanken, dass es natürlich auch daran lag, dass die nicht immer so gut geschlagen kamen, aber zumindest hatten Jens und auch Kuliarakas, trotzdem Gerassi meistens ganz gut unter Kontrolle, aber das war für mich einfach alles in allem zu dünn. Also sie haben es dem BVB teilweise schon auch einfach gemacht.
Und wurde auch nicht so wirklich anders, als Eriksen dann gespielt hat. Das ist natürlich die große Personalie beim VfL, wo man sich auch so fragt, wo soll er spielen? Also jetzt in der Partie hätte man am ehesten Sosa rausnehmen können für ihn. Der hatte nicht so das beste Spiel. So war ja dann tatsächlich der Wechsel auch. Aber ja, das war ein bisschen eindimensional, Stefan, und trotzdem hätte es reichen können. Also ich bin auch beim VfL so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlicherweise.
Ja, stimmt. Ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben dazu, die können wir jetzt alle vernachlässigen. Aber eine Sache, die vielleicht, also die ich mir ein bisschen größer aufgeschrieben habe, war, dass ich immer das Gefühl hatte, das sind so Art Versatzstücke, die da auf dem Platz liegen, aber die Verbindung ist nicht da. Und das, weil du gerade gefragt hast, wo Eriksen jetzt spielen könnte, er ist ja schon einer, der das hinbekommt, also der dieses zu einem Geflecht macht, diese Einzelteile oder diese in sich abgeschotteten Mannschaftsteile. Da habe ich schon das Gefühl, dass das ein gut, also natürlich ist das ein super Transfer für eine Mannschaft wie Wolfsburg, aber das war schon ein bisschen auffällig, dass sie ab und zu dann, da waren 5 Spieler ganz tief, und dann waren nochmal 4 Spieler ganz weit vorne und 40 Meter dazwischen war kein einziger mehr. Da meine ich, also wie wollt ihr jetzt zusammen korrespondieren? Wie wollt ihr denn jetzt spielen? Und natürlich war es dann oft so, dass sie dann quasi den Ball lang gespielt haben, aus dieser Spielsituation oder ganz bewusst eben auch das kommt man jetzt auch die letzten Spiele von Wolfsburg schon sehen, dass sie dann auch versuchen, den Gegner ins Pressing zu locken und dann drüber zu spielen auf so einen Spieler wie jetzt in dem Fall Amora. Aber dann ist es einfach grundsätzlich schwierig, wenn der in der Regel gegen 2 spielen muss. Und dann, sage ich nochmal, ist der Schlotterberg jetzt wieder da, der, wenn er nicht ganz vielleicht das Tempo von dem von Amora hat, der aber das dann einfach mit Stellungsspiel regelt. Also da, das, also zu glauben, dass das dann auf Dauer funktionieren kann, dass wird dann zu Recht mit 0 eigenen Toren bestraft.
Vor allem dann musst du klinisch in den Situationen sein, die du hast. Also es gab so eine, da geht Amura an Anton vorbei und es gibt 2 Spieler, die sind innen komplett blank, weil das war quasi, also es sah aus wie eine Umschaltsituation, wo es eigentlich eben genau aus so einer Lock-Situation heraus war. Deswegen war es quasi Restverteidigung beim BVB und die Flanke von ihm fliegt halt einfach nach Gelsenkirchen. Also die war halt einfach viel zu schlecht und da musst du halt dann in den Szenen, wo das halt hinhaut, da musst du da genauer sein, dann kannst du so ein Spiel vielleicht auch gewinnen. Ich glaube, so das verbindende Element bisher beim VfL war immer Arnold. Also deswegen schlägt er ja auch ständig auch seine Verlagerungen, weil er eben quasi diesen Raum überbrückt, der immer wieder frei ist. Und wer mir ein Rätsel ist, und das, ich fürchte auch ehrlicherweise, dass sich das nicht mehr lösen wird, ist Lovro Majer. Weil seitdem der bei Wolfsburg ist, als er damals verpflichtet wurde, es hieß immer, das ist der beste Fußballer im Kader, der wird unser Spielgestalter, der hat ganz tolle Werte und so weiter und so fort. Und ich sehe es einfach nicht. Und ja, er war lange verletzt und so weiter, aber ich habe es auch in diesem Spiel einfach nicht gesehen. Ich habe also ganz, ganz viele Pässe habe ich gesehen, die wieder nach hinten gingen von Lovro Majer oder zur Seite gingen. Aber die kreative Idee, mal was anderes, ich sehe es bei ihm nicht. Also da bin ich langsam am Zweifeln. Aber gut, mehr Notizen habe ich, glaube ich, auch nicht aus Wolfsburger Sicht. Reicht vielleicht auch. Den Rest schauen wir uns an im nächsten Spiel zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. geht es dann für den VfL. 5 Punkte hat Wolfsburg aktuell. Und der BVB wiederum, der ungeschlagen ist in dieser Saison und saisonübergreifend ja noch länger, wird jetzt dann zum ersten FSV Mainz 05 reisen und dann gegen Athletic Bilbao zu Hause spielen. 10 Punkte hat der BVB, also tatsächlich das, was man sich vor der Saison erhofft hat. Ich referiere da auf die Saisonvorschau, wo ich noch Zweifel daran geäußert habe. Deswegen wollte ich jetzt sagen, ich lag falsch, aber so richtig. Jetzt kommen wir zu Leipzig gegen den ersten FC Köln. Das war ein interessantes Spiel, denn das hatte auch so eine spielimmanente Dynamik, die dann aber zum Erliegen kam, und zwar mit dem Halbzeitpfiff, würde ich so grob sagen. Danach sind zwar noch Dinge passiert, aber es hat nichts mehr auf die Anzeigetafel geschafft und deswegen war das Spiel dann schon früh entschieden. Es ging los mit einem 1:0 von Uedraogo, der ein schönes Tor erzielen kann, aber nicht minder schön ist der Ausgleich von Jan Thielmann. 2 sehr schöne vertikale Pässe, also richtig schön rausgespielt von Johannesson und dann Martel, und Thielmann verwertet dann auch gut. Es steht 1:1 und es sieht auch schon so aus, als könnte es mit diesem Ergebnis in die Kabine gehen. Aber nein, Romelu in der 44. Minute nach einer sehr, sehr guten Einzelaktion von Bakayoko und wieder eine Einzelaktion von Bakayoko, die zu einem Freistoß führt, den dann David Raum in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelt, stellen das Ergebnis von 1:1 auf 3:1. Und in der 2. Hälfte gibt es eben noch eine Reihe von Chancen. Auf beiden Seiten muss man ehrlicherweise sagen, also der FC hatte seine Chancen, aber Leipzig hätte auch durchaus vielleicht mal ein Konter ordentlich ausspielen können, da waren sie ein bisschen schludrig. Am Ende war es aber dann, Luis, ein 3:1 für Leipzig und damit dann auch ein klares Ergebnis. Und die Frage, die man sich jetzt so stellen kann, ich meine, Leipzig jetzt auch eben dann jetzt bei 9 Punkten, haben sie eben jetzt geholt durch dieses 3:1, durch das 1:0 gegen Mainz und vorher durch dieses 2:0 gegen Heidenheim. Also ist Leipzig jetzt schon wieder da, wo du es ungefähr erwartet hättest? Wie hat dir denn das Spiel gegen Köln gefallen?
Ich finde, dass Leipzig vor allen Dingen jetzt gegen den Ball stabiler wirkt, dass man da jetzt klare Abläufe erkennt, auch im Pressing, und dass da die Spieler in der Regel genau wissen, wann sie wo anzulaufen haben. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch, was Werder einfach gut kann. Mit dem Ball war es viel, fand ich vor allen Dingen die schnellen Außen, auch mit den Dribblings. Das sind halt einfach so Unterschiedsspieler, die haben halt Teams mit einem Niveau wie Köln hat nicht, weil die einfach so eine 1-gegen-1-Stärke haben, dass sie auch mal aus einer Situation einfach aus dem Nichts was kreieren können. So ist ja auch dann der Freistoß entstanden für Raum, wo Bakayoko einfach mal andribbelt und dann gelegt wird von, glaube sogar 2 Spielern parallel. Und das ist schon so eine Stärke, die haben einfach andere Teams nicht, die Leipzig hat und was auch gut funktioniert hat. Klar sind da die offensiven Abläufe sonst noch nicht ganz so drin, wie es vielleicht irgendwann mal erwarten würde von einem Team auf dem Level, aber man hatte ja auch einfach einen riesen Umbruch jetzt im Sommer. Viele Neuzugänge, neue Trainer, und die letzte Saison war ja auch einfach für Leipziger Verhältnisse eine zum Vergessen. Deswegen fand ich das Spiel jetzt eigentlich relativ stabil von ihnen. Andererseits, auf Köln kommen wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen. Von denen fand ich es jetzt auch wenn sie jetzt am Ende 3:1 verlieren, gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich dann am Ende auch dieser Doppelschlag vor der Halbzeitpause, der so ein bisschen die Luft rauslässt aus dieser Partie, weil dann Leipzig das so in der 2. Hälfte ein bisschen runterspielen kann. Aber trotzdem, finde ich, kann sich Köln gar nicht mal so viel vorwerfen lassen. Wo Leipzig dann manchmal ein bisschen ins Wackeln gekommen ist, ist, wenn Köln es geschafft hat, durchs Mittelfeld, durchs Zentrum durchzukommen, weil sie Innenverteidiger rausgezogen haben und dann eben Lücken entstehen. So ist ja das 1:1 auch gefallen. Das haben sie schon gut gemacht. Und da darf sich Leipzig nicht so leicht locken lassen. Aber sonst würde ich sagen, von deren Seite schon eigentlich eine souveräne Partie, aber klar, man sieht schon, dass das jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Hm.
Stefan, du hast ja auch Ole Werner bei Werder Bremen sehr genau verfolgt. Wie viel Ole Werner siehst du, wenn du RB Leipzig anschaust?
Oh, das kann ich, weiß ich nicht, was kann ich so gar nicht beantworten. Das Ding ist, also Ole Werner ist ja unter anderem auch deshalb von Werder Bremen freiwillig in Anführungszeichen gegangen, weil er da einfach kadertechnisch nicht die Möglichkeiten hatte, die er jetzt in Leipzig hat. hast natürlich einiges oder fast alles mehr oder weniger verändert, weil der Spielansatz halt, also abgesehen von Grundordnung und so weiter, aber der grundsätzliche Spielansatz natürlich ein anderer sein muss. Ich finde schon, dass jetzt Leipzig so, das erste Spiel war ja relativ deftig mit dem 6:0 oder 0:6 in München, aber seitdem hat sich die Mannschaft schon insofern stabilisiert, dass man jetzt auch das Gefühl hat, sie verstehen, was der Trainer haben will, dass er jetzt nicht, vorhin hat man mal das Schlagwort Feuerwerk spielen lässt, sondern relativ kontrollierten Offensivfußball. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich schon auch in der Kaderzusammenstellung, gerade was im was das defensive Mittelfeld anbelangt, schon noch ein paar Fragezeichen sehen würde, weil da schon viele Spielertypen sind, die eher über Körperlichkeit und Dynamik kommen und jetzt weniger so Passspieler sind. Vielleicht entspricht es auch dem der Leipzig-DNA. Das habe ich jetzt auch am Wochenende öfter mal gehört, wieder dieses Schlagwort, ja, jetzt spielen sie wieder Leipzig-Fußball. Das mag ja durchaus sein, aber es wird bestimmt auch wieder Spiele geben, wo man in denen man im Mittelfeld anderen Fußball spielen muss, als sehr körperlichen Vollgasfußball, sondern wo man ein bisschen mehr übers Passspiel dann kommen muss. Und ob sie da dann schon so weit sind, dass ohne diese Spieler in dieser Mannschaft zu haben, das so kompensieren können, das wird man dann gegen andere Gegner wahrscheinlich eher sehen als gegen den 1. FC Köln beim Heimspiel. Wobei eine Sache vielleicht noch, also so als positiv gesehen, also mit Šeško, Xavi und Openda ist ja der komplette Sturm gegangen. Das waren, ich sage jetzt mal, also gefühlt bestimmt 50 Scorerpunkte zusammen, wahrscheinlich sogar mehr in den letzten Jahren jeweils. Und da jetzt dann eine neue Mischung zu finden und neue Spielertypen so zu integrieren, dass auch sich die Spielidee wandelt hin zu dem, was der Trainer will, das ist schon eine Herausforderung und dafür sind 9 Punkte nach 4 Spielen, Klammer auf, inklusive eines Auswärtsspiels beim FC Bayern, da kann man aus meiner Sicht gar nichts sagen.
Ja, vor allem, weil du auch siehst, so, dass so alle ihrem Profil nach eingebunden werden. Also Bakayoko kriegt quasi den Raum für die Dribblings, den er braucht. Diomande, wenn der noch ein bisschen besseres Abstimmungsverhältnis mit David Raum bekommt, der wirklich, finde ich, auch wie ein Kapitän jetzt richtig spielt bei Leipzig, hätte ich so ehrlicherweise nicht erwartet vor der Saison, dann könnte der auch richtig gefährlich werden, weil ich glaube, dass die ein sehr, sehr gutes Duo sein können, weil beide davon können die sowohl die Grundlinie attackieren, als auch den Weg nach innen, das Abkappen durchaus mal machen. Romulo ist für mich noch so das größte Fragezeichen, aber der hat auch die undankbarste Aufgabe in dem System, weil er nämlich eigentlich fast nur als Verwerter eingebunden ist, hat sich jetzt in dem Spiel auch öfter mal fallen lassen und war dann auch anspielbar, aber ich glaube, soll schon eher eben derjenige sein, der den Abschluss dann sucht und da kriegst du halt dann nicht so viele im Spiel, um dich da zeigen zu können, aber das fand ich schon interessant, plus Uedraogo, das ist jetzt natürlich wieder typisch, dass er sich leider verletzt hat, wir wissen jetzt noch nicht, wie schlimm, aber er musste dann ausgewechselt werden in der 58. Minute, aber bis dahin hat er ein wirklich gutes Spiel gemacht, vor allem, weil der, glaube ich, derjenige war, der Köln defensiv am meisten Probleme bereitet hat. Also klar, offensichtlich war es auch Bakayoko, weil der eben in seinen Dribblingversuchen einfach so gefährlich war und oft nur durch einen Foul gestoppt werden konnte. Aber systemisch war eigentlich Uedraogo das Problem, weil der immer wieder nachgerückt ist und da eine sehr gute Entscheidungsfindung hatte, meiner Meinung nach, wann er das macht, wann er auch bis in den Strafraum durchläuft, wann er sogar die Grundlinie attackiert. Da gab es ja auch die eine Szene, wo er dann den Steckpass bekommt. Und das waren dann die Momente, wo Köln so ein bisschen in Probleme geraten ist, die eigentlich ja defensiv auch ganz gut standen. Und das fand ich auch noch eine interessante Beobachtung. Ist halt jetzt die Frage, wie lange fällt er aus? Und die Frage ist auch, wie ist das jetzt bei einem Gegner, der tiefer steht, der vielleicht weniger Lust hat mitzuspielen, der vielleicht noch mehr Spieler für die Defensive opfert und nicht so wie der FC eben auf Mitspielen bedacht ist und auf Umschalten und auf auch mannstarkes Umschalten. Also die wollen ja immer dann gleich zu 6 umschalten und nicht zu 3, so wie es ja manche auch machen, die im Tabellenkeller stehen. Bin ich gespannt drauf, aber ich fand, es gab wirklich Ansätze bei Leipzig. den Hinweis auf den fehlenden Strukturgeber. Ja, der ist aber auch definitiv relevant, aber das ist ja schon ganz lange so, ehrlicherweise, dass der bei Leipzig fehlt. Und dann ist aber die Frage, Luis, was machen wir mit dem FC, der natürlich super zufrieden sein kann mit seinem Saisonstart, Platz 4 jetzt, 7 Punkte, man war ungeschlagen bis zu diesem 1:3 und man hatte ja auch seine Chancen, also wenn El Mala oder auch, wer hatte dann noch, Meiner hatte glaube ich auch noch eine gute Chance, Ache hatte eine sehr gute Chance, also wer weiß, was passiert wäre, wenn noch ein 2:3 gefallen wäre. Den Eindruck hatte man schon auch, dass so eine Grundstabilität bei Leipzig schon manchmal ins Wackeln kam. Also sprich, es war ein engeres Spiel, als das Ergebnis es aussagt. Was würdest du aus FC-Sicht mitnehmen aus der Partie?
Also ich glaube, was negativ wieder leider hervorzuheben ist, die Standards, die Defensiven. Klar, beim direkten Freistoß können sie nicht viel machen, außer ihn vielleicht vorher einfach nicht zulassen. Aber diese Unordnung vom 1-0, die kann halt so nicht sein. Und das ist jetzt schon das 5. Gegentor nach Standard nach gerade mal 4 Spieltagen.
Von 7 Gegentoren insgesamt. Also gute Quote.
Ja. Andererseits finde ich schon, dass man eben eine klare Struktur erkennt, dass man die, ich meine, es ist natürlich auch recht simpel, einfach zwei Viererketten, die recht eng stehen, um wenig Räume anzubieten, aber es funktioniert halt auch, dass mit dem schnellen Umschalten, auch dass man eben sich auch durchs Zentrum durchkombiniert und dann Spieler rauszieht, hat schon gut funktioniert und gerade, dass man das auch gegen einen Gegner wie Leipzig schafft, dann da für Torgefahr zu sorgen und zwar nicht nur beim 1-0, wie du schon gesagt hast, sondern man hat ja auch noch die Chancen gehabt, ist auch positiv und ich würde sagen, von den Kandidaten, die wir da unten drin sehen, gerade was das Spiel nach vorne angeht, sehe ich da schon deutliche Vorteile, gerade wenn wir jetzt vorhin über Heidenheim gesprochen haben, aber auch über den HSV, der ja jetzt seine ersten beiden Bundesliga-Tore erzielt hat. Also natürlich ist es am Ende dann auch verdient für Leipzig und aus Kölner Sicht kann es auch nicht der Anspruch sein, dass man jetzt gegen Leipzig irgendwie einen Sieg mitnimmt. Und trotzdem würde ich versuchen, das Positive mitzunehmen und an den defensiven Standards vor allen Dingen nochmal zu arbeiten.
Womit du ja eigentlich das Negative mitnimmst. Aber ich verstehe, wie du es meinst. Wenn man das auch noch ausmerzt, dann hat man eigentlich die größten Sorgen dann schon erledigt. Stefan, wie gefällt dir der FC?
Ich finde, ich mache total Spaß, dazu zu schauen. Ich habe da ganz harte Anfangsjahre Baumgart-Vibes, nur mit besserem Fußball. Nicht so viel Flanken und Kopfballtor, sondern das finde ich gut und die haben echt eine tolle Energie, finde ich, auch auf dem Platz. Ich fand das, ich glaube, Luis hat es vorhin gesagt, die sind da tatsächlich auch ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Das hätte jetzt auch, das Spiel hätte genauso gut entweder noch enger ausgehen können für Leipzig oder aber unentschieden, weil nach der Pause fand ich, Köln hatten sie auch 2-3 wirklich gute Phasen, wo sie tatsächlich nochmal hätten rankommen können und man sieht halt da auch bei der Mannschaft, dass die natürlich jetzt auch mit der Anfangs-Euphorie als Aufsteiger, aber die hören halt nicht auf. Selbst wenn es dann 1-3 heißt, beim Auswärtsspiel irgendwo in der Bundesliga, und Nachspielzeit läuft schon, die ergeben sich dann nicht, sondern die machen halt einfach weiter und das ist ja grundsätzlich schon mal eine sehr gute Basis für das, was man so braucht als Aufsteiger, um die Liga zu halten.
Ja, würde ich auch zustimmen. Plus, dass sie auch taktisch so flexibel sind, dass man da auch, also dass sie so ein kalkuliertes Risiko in der zweiten Hälfte gehen konnten. Weil das ist ja durchaus interessant, wenn du so einen Doppelschlag kassierst, dann weiß ja auch der Gegner, dass du jetzt reagieren musst, weil ein 2-Tore-Rückstand ist quasi so, da kannst du jetzt nicht auf Konter spielen und den Ball herschenken, sondern es ist quasi völlig klar, okay, in der zweiten Hälfte muss erstmal der FC machen und im Gegenteil, Leipzig kann auf Konter spielen, weil das ist einfach, hat sich eben so ergeben durch diesen Doppelschlag und dann diese Umstellung auf Fünferkette. Da war ich noch skeptisch, wie das wohl so funktionieren würde, wenn du dann im Angriffsdrittel ankommst und ich fand, dass das total gut funktioniert hat und dass da auch die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen waren. Ich mochte das dann mit, also El Mala ist sowieso jemand, der einfach ganz, ganz viele Fähigkeiten hat. Ich fand aber, dass Linden Meiner da dann auch sehr, sehr gut gepasst hat. Der hätte vorher, glaube ich, nicht so eine gute Rolle spielen können in dem Spiel. Am Schluss kam dann noch Florian Kainz. Das gibt mir sowieso so warme FC-Vibes, muss ich sagen. Und ich mag es auch, dass er nicht Zehner spielt jetzt in diesem System. Also es war gut, es hat gut funktioniert. Sie hatten aber auch hinten raus auch ein bisschen Glück. Also wie gesagt, es gab die Konter von Leipzig und an Leipziger Stelle würde ich da schon nochmal genauer hingucken, wie da manches ausgespielt wurde. Das war mir auch ein bisschen, klingt jetzt total populistisch, was ich sage, oder polemisch, aber es war schon so ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3, wo es der normale Pass auch getan hätte. Und dann würde ich, also bis, ich würde sagen, bis zum 4-Tore-Vorsprung spielt man den normalen Pass und dann macht danach Hackespitze 1, 2, 3. Das wäre, glaube ich, so meine Herangehensweise. Aber es war ein gutes Spiel, sehr interessant. Ich meine, am Ende hatte der FC nur 2 Schüsse aufs Tor selbst. Das war vielleicht so eine Sache, die gefehlt hat, weil halt so viele so Fastchancen mit dabei waren. Also Ache, der vorbeirutscht, El Maler, der geblockt wird. Also viele geblockte Schüsse auch. Gerade Orban hat da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber hätte ich so nicht erwartet. Und die Passsequenz vom 1:1, super. Vom Flügel ins Zentrum und dann zack, zack, zack mit 3 Pässen durchs Zentrum durch bis tief in den Strafraum und mit dem ersten Kontakt ins lange Eck. Chefskiss, wirklich sehr, sehr schön. Für den FC geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Also allein aus fußballanalytischer Sicht kann man sich da, glaube ich, sehr drauf freuen. RB Leipzig wiederum hat jetzt 2 Auswärtsspiele vor der Brust. Einmal beim VfL Wolfsburg und einmal dann bei Borussia Dortmund. Eine Partie fehlt uns noch und Luis kann es gar nicht erwarten, darüber zu sprechen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, deswegen habe ich sie jetzt hier an den Schluss gelegt. Denn dass der FC Bayern bei der TSG aus Hoffenheim gewinnt, das ist natürlich das am wenigsten überraschende Ergebnis dieses Wochenendes gewesen. Das Zustandekommen aber, ja, da müssen wir jetzt gleich drüber sprechen. Also Aslani trifft in der 13. Minute nur den Pfosten. Bayern gelingt offensiv in der ersten Hälfte eigentlich fast gar nichts. Und der erste Schuss innerhalb des Strafraums, der ist dann auch das 1:0. Lennart Kahl, der diesmal von Beginn an spielen darf, auch Nicholas Jackson hat von Beginn an gespielt. Also Lennart Kahl flankt eine Ecke flach auf Kane, die hoppelt eigentlich auch noch ganz schön. Aber Harry Kane hat die Schusstechnik, um da draußen Strahl zu machen. Und der schlägt ein zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit fälscht Kim dann auch noch einen Schuss gerade noch übers eigene Tor ab. Und als dann die zweite Hälfte begonnen hatte, da war dann vielleicht das Spiel auch schon sehr schnell entschieden. Denn in der 46. Minute prallt Haidari einen Ball vom eigenen Oberschenkel an den angewinkelten Arm. Das ist natürlich eine streitbare Szene. Allerdings verweise ich da gerne nochmal aufs Gespräch mit Alex Feuerherd in der Saisonvorschau. Dieses alte Argument mit, wenn es vom eigenen Körper kommt, das zählt jetzt nicht mal bei einer klaren Vergrößerung der Körperfläche und die war eben in dem Fall vorhanden. Deswegen würde ich so interpretieren, dass man es nach aktueller Regelauslegung dann diesen Strafstoß geben muss, was aber natürlich trotzdem grundsätzlich diskutiert werden kann, ob man diese Regel gut findet. Gut, und was passiert dann? Harry Kane tritt an und wir haben vorhin über schlecht getretene Strafstöße gesprochen. Harry Kane ist derjenige, der allen zeigt, wie es eigentlich geht. Denn er verwandelt ihn zum 2:0 und als es dann in der 77. Minute noch einen weiteren Strafstoß gibt, verwandelt er den natürlich auch zum 3:0 und hat jetzt 17 Strafstöße in Folge getroffen in der Bundesliga. Ich glaube, das ist schon Rekord oder mit dem nächsten wird es Rekord. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Ganz am Schluss gibt es auch noch das, es gibt dann das 1:3 durch einen abgefälschten Freistoß noch von Zufall. Entschuldigung, Kimmich fälscht den ins eigene Tor ab, wäre aber vielleicht auch so schwierig geworden und so eine kleine Schlussoffensive der TSG, aber da setzt dann Serge Gnabry den Deckel drauf in der 99. Minute. Und deswegen, Luis, ist das Endergebnis ein 4:1, aber das Spiel hat sich über ganz weite Teile dieses Spiels anders angefühlt. Warum hat denn Hoffenheim das so deutlich dann letztlich verloren?
Na, wenn man die erste Halbzeit ansieht, dann weil sie einfach ihre Chancen nicht gemacht haben, weil die gab es in Hülle und Fülle. Du hast schon den Pfostenschuss von Aslani angesprochen, wo Neuer auch wirklich keine gute Figur abgibt, wo er eben den Ball genau in die Füße spielt. Aber es gab auch so viele Gelegenheiten, wo Hoffenheim die Flanke spielt und am zweiten Pfosten komplett blank ist, wo der Außenspieler mit einrückt. Und sie müssen einfach mit 1-0, 2-0 aus dieser ersten Hälfte rausgehen, denn dass Bayern dann noch einen Gang hochschalten kann in der zweiten Hälfte, ist ja jetzt nicht überraschend. Die haben spätestens, als dann Kimmich auf den Platz kam, als Gnabry dann mit dabei war, die, und sie einfach dann, und auch Olise, und dann einfach wieder fast die erste Elf auf dem Platz war, da sieht man eben schon, dass das nochmal einen riesen Unterschied macht. Allein im Spielaufbau war Bayern in der ersten Hälfte wirklich nicht gut. Hat da auch viele Ballverluste in der eigenen Hälfte gehabt, wo Hoffenheim schnell umschalten konnte. Und wenn du solche Gelegenheiten hast, musst du sie halt machen, sonst wird das halt sofort bestraft. Was ich bei Hoffenheim gut fand, war einmal, es wurde ja umgestellt vom Spiel, einmal gezwungenermaßen, weil Lemperle verletzt war, ging er raus, aber auch Prass kam rein für Kramaric und für eben Lemperle. Und man hat jetzt eben nicht mehr diese leichte Asymmetrie, die man sonst so hat, dadurch, dass Kramaric, auch wenn er auf dem Flügel spielt, eigentlich immer irgendwo im Zentrum rumläuft. Sondern man hatte jetzt zwei klare Außen und die sind eben dann immer bei den Flanken mit reingelaufen und haben so auf dem zweiten Pfosten eben eine Chance nach der anderen gehabt. Manchmal sind dann auch die Außenverteidiger mit rein. Du hast Zufall angesprochen, für mich einer der besten Hoffenheimer Akteure auf dem Platz gewesen, weil der auch, also wenn jemand Flanken schlagen darf, dann Zufall, weil die Dinger kommen immer genau wie mit Zug, also wirklich richtig scharf und aus dem richtigen Winkel zum Tor. Und dass er dann später das Tor macht, liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass er abgefälscht ist, aber finde ich auch, hat er sich dann auch erarbeitet. Und so, deswegen für die was die erste Hälfte angeht, kann sich Hoffenheim nur den Vorwurf machen lassen, dass man eben dann einmal pennt bei dieser Ecke und dann in der zweiten Hälfte, klar, man fängt sich das frühe Gegentor, ich will gar nicht eingehen auf diesen Elfmeter, außer dass er ja korrekt war, der Elfmeter, aber dass ich diese Art der Regelauslegung auch nicht mag und nicht finde, dass es im Sinn des Spiels ist. Und dann macht Hoffenheim auch irgendwann auf und bietet Bayern noch mehr Räume an, die Gnabry dann am Ende dankend annimmt. Und dann verließen sie ihn auch irgendwann. Natürlich ist es auch kräftezehrend, was Hoffenheim dann in der ersten Hälfte abgefackelt hat. Und Bayern hat auch einfach deutlich mehr Qualität am Ende noch auf dem Platz. Und so erkläre ich mir dann, dass es am Ende dann wieder so ein 4-1 wird, wie auch schon vor ein paar Wochen gegen Frankfurt, wo man auch nicht unbedingt so viel schlechter ist und trotzdem dann relativ klar verliert. Ich würde, ja, am Ende erwartet man gegen Bayern keine 3 Punkte, aber man hätte aus dieser ersten Hälfte deutlich mehr mitnehmen können und müssen.
Weil ja auch, also Bayern hat eben rotiert, ich habe es angesprochen, Lennart Kahr hat gespielt, Niklas Jackson hat gespielt, Kane hat dann eher, also auf dem Papier war er eine 10, eigentlich war er eher eine 6, so tief wie er war, also so ähnlich wie sie es gegen Chelsea unter der Woche auch schon gespielt haben, wo man ja 3-1 gewonnen hat in der Champions League, und Sascha Breu hat auch gespielt, und alle, die ich kenne, die sich näher mit dem FC Bayern befassen, das ist der Moment, wo die aufschrecken, denn Sascha Breu war bisher eben nicht bekannt als der Spieler, der so mit wahnsinnig vielen positiven Aktionen auffällt, und da kamen ja auch viele der Ballverluste her, und man muss sagen, Lennart Kahl hat ein extrem schwieriges Spiel, der hat seine direkten Duelle sehr, sehr selten gewonnen, also in der ersten Hälfte waren es 0 von 6 am Boden, und 0 von 2 Sprints waren erfolgreich. Bei seiner Auswechslung waren es immerhin 2 von 12 Duellen, die er gewonnen hat, und 1 von 6 Sprintversuchen, die er gewonnen hat. Aber gerade Lennart Kahl, der wurde auch wirklich gepresst, wo immer es ging. Und da kamen auch viele der Ballverluste her, die dann wieder zu Chancen geführt haben, die aber Hoffenheim nicht nutzen konnte. Stefan, wie hat dir denn der FC Bayern gefallen in dieser neuen Formation? Und findest du das... Ist das für dich ein Thema, dass es noch nicht so funktioniert hat, wie es dann mit der Stammelf dann später war? Oder ist es nicht auch völlig klar, dass es da Unterschiede geben muss?
Ja, da muss es Unterschiede geben. Also allein, dass Kane, wie du sagst, als eigentlich 10 aufgestellt war, aber dann so tief kommen musste, um sich dann auch mal Bälle abzuholen, beziehungsweise die dann zu verteilen, das sagt dann schon einiges aus über das Spiel des FC Bayern. Und diese neue Szene zum Beispiel, die war ja auch so, dass es gab nach vorne keinen Anschluss. Da gab es einen Pass auf den Innenverteidiger, dann spielt der auf den Torwart und der macht den Klassiker und spielt über Standbein und es funktioniert natürlich nicht. Und da sieht man dann schon, dass wenn dann quasi nur Pavlovic auf dem Platz ist, der immer anspielbar sein soll als Sechser, dann bekommt auch der FC Bayern Probleme. auch gegen eine Mannschaft wie, also nur Offense jetzt gegen Hoffenheim, aber auch gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim, die vielleicht nicht das alleroberste Regal jetzt ist, was dann Anlaufen und so weiter anbelangt. Aber da sind dann, wie waren es, 5 Spieler, die ausgetauscht wurden im Vergleich zum Champions League-Spiel? 5 oder 6, mhm. weiß ich nicht.
Ja.
Das merkt man dann auch bei den Bayern. Und wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Natürlich können die Spieler dann im Handumdrehen auf dem Platz stehen, wenn man die dann wieder einwechselt. Aber das Spiel kann halt auch mit 1-0 oder 2-0 in die Pause gehen, also für Hoffenheim. Und dann wird es auch für Bayern schwer, da nochmal Fuß zu fassen und dann den Schalter quasi wieder umzulegen. Es hat jetzt in dem Fall noch funktioniert, aber es ist, also aus meiner Sicht ist das keine, Lösung, Kane da jetzt den Allrounder spielen zu lassen. Das ist halt der beste Abschlussspieler in der Bundesliga. Und den Job da vorne, nah am Tor, den soll er bitte auch weitermachen und meinetwegen auch als verkappter Zehner dann spielen. Aber jetzt noch tiefer ist er für dieses eine Spiel jetzt oder für Phasen dieses Spiels mal eine Übergangslösung, aber mehr halt auch nicht.
Ja, beziehungsweise vielleicht ist das das, was, also es war halt das, was gegen Chelsea gut funktioniert hat und mein Gefühl war, sie wollten das kopieren. Also gegen Chelsea kam Kane extrem tief. Vorne waren sie sehr im Rotieren, aber vor allem sind die Offensivspieler auch oft entgegengekommen und dann ist Leimer diagonal immer in die Lücke dahinter gegangen. Und das hat Chelsea 3-4 Mal richtig auf dem falschen Fuß erwischt und die wussten auch immer nicht so ganz, wer geht jetzt mit welchem Spieler mit. Dann hat man ausgenutzt, dass man immer wieder in den Rücken von Cole Palmer reinspielen konnte. Der will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber das hat einfach sehr gut gegen Chelsea funktioniert und dann trittst du jetzt in Hoffenheim an und tauscht logischerweise ein paar Spieler aus, aber sagst, naja gut, die grundlegende Idee, die war schon gut, aber dann hast du halt gesehen, was diese Idee wert ist, wenn es halt die gegenläufigen Bewegungen nicht gibt. Niklas Jackson wusste manchmal, glaube ich, einfach buchstäblich gar nicht, was er tun soll, also was jetzt seine Rolle sein soll. Soll er sich anbieten, soll er Tiefe geben, soll er entgegenkommen? Von den Flügeln, die diagonalen Läufe gab es auch nicht. So, Leimer musste ja auch flink spielen. Sacha Boy interpretiert seine Rolle komplett anders. Und bei Lennart K. war das Problem, es ist erklärbar und so weiter und so fort, aber der Ball war immer weg, wenn er bei Lennart K. war. Wie gesagt, kein einziges direktes Duell gewonnen. Da haben die Angriffe ganz früh manchmal schon aufgehört beim FC Bayern. Also ich kann das schon aber verstehen, dass man sagt, damit haben Gegner sehr viele Probleme, weil dann ja Harry Kane auch aus dieser tiefen Position dann in den Strafraum kommt. Aber sie haben halt dieses in den Strafraum kommen nie hinbekommen, außer halt bei der Ecke. Und das war ja, das war ja nochmal eine komplett andere Situation. Aber ich verstehe das schon, dass die Bayern daran festgehalten haben. Es ist halt interessant, wie, welche Dinge davon nicht funktioniert haben. Und gerade bei Niklas Jackson finde ich schon, also natürlich braucht er noch Zeit und auch Training mit den Bayern und so weiter, aber er scheint jetzt nicht so eine natürliche Spielintelligenz zu haben, das zu spüren, was von ihm erwartet wird. Weil der stand manchmal einfach vogelwild, ehrlicherweise, fand ich in der ersten Hälfte. Das lag schon auch an ihm, dass sie ihn nicht entlasten konnten. Und dass Neuer immer wieder diese Böcke drin hat im Spielaufbau. Jeder, der Bayern-Spiele genauer guckt, der weiß das. Es ist interessant, dass er trotzdem immer noch diese Risikopässe nimmt, eben über Standbein oder über den Druck hinweg oder eben diesen Pass auf den entgegenkommenden Sechser, wo sie auch schon 15 Mal irgendwie Tore kassiert haben, weil der halt einfach für den Sechser sehr schwer zu verarbeiten ist. Aber auf der anderen Seite wollte ich sagen, weil wir jetzt so kritisch über Bayern reden und ich sehe schon die Kommentare vor mir, ja, aber die hatten ja 3 Expected Goals und auch ohne Strafstöße hatten sie tatsächlich noch, also allein in der zweiten Hälfte auch 1,06 Expected Goals und in der zweiten Hälfte war von Hoffenheim 0,12 Expected Goals. Also ich würde die These ausstellen, Luis, du darfst mir sehr gerne widersprechen, aber ich glaube auch, wenn Hoffenheim Chancen genutzt hätte in der ersten Hälfte, man war in der zweiten so deutlich unterlegen und hatte ja im Grunde eigentlich keine einzige mehr, dass ich trotzdem glaube, also dass Bayern hier als Sieger rausgeht, finde ich dann ehrlicherweise nicht ganz so schlimm. Also jetzt mit Blick eben auf die Leistung der beiden Teams. Ich fand, die zweite Hälfte war schon gut von Bayern.
Nee, unverdient war es auf keinen Fall. Also wie du schon sagst, in der zweiten Hälfte war es dafür dann umso dominanter irgendwann. Natürlich ist dann bei Hoffenheim auch irgendwann die Luft raus, aber Bayern kommt dann auch so ein bisschen in Rhythmus, dann kommen auch endlich mal diese Diagonalbälle, die in der ersten Halbzeit fast gar nicht kamen, wo auch Kane eben ein, zwei echt gute gespielt hat, wo ich schon fand, dass wenn man das dann hinbekommt, dass die Laufwege von Jackson auch passen, ist, finde ich, das schon charmant, ihn zumindest dahinter der Spitze zu haben, als eine Art Spielmacher, der dann eben mit reinkommt, wenn die Bälle von den Außen in den Rückraum gespielt werden. Aber ich würde da auch nicht widersprechen, auch mit TSG-Brille nicht, dass das natürlich ein verdienter Sieg war. In der Höhe vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu deutlich, einfach wenn man das ganze Spiel mit einbezieht. Aber natürlich, Hoffenheim ist einfach auch noch nicht an dem Punkt, dass sie da Bayern dann über 70, 80 Minuten da wirklich am Rande einer Niederlage haben. Trotzdem bin ich aus Hoffenheimer Sicht jetzt mit dem Spiel zufrieden, natürlich nicht, aber ich hab meinen Frieden damit geschlossen und bin jetzt nicht unfassbar negativ daraus gegangen. Es gab schon Spiele gegen Bayern, wo Hoffenheim näher dran war. Es gab auch da neue Fehlpässe schon. aber alles in allem, ja, brauche ich deswegen jetzt auch nicht über irgendwelche Strafstoßsituationen oder so reden, weil wenn Hoffenheim nicht diesen Handstrafstoß gegen sich kriegt, dann kriegen sie halt ein paar Minuten später ein anderes Gegentor. Also deswegen würde ich mich auch an der Szene jetzt nicht so aufhängen. Das wird jetzt wieder heiß gekocht, weil es halt gegen die Bayern ist und angeblich dann da einen Bonus gibt, aber am Ende macht es jetzt keinen großen Unterschied, ehrlicherweise.
Und der Ulisse-Strafstoß zum Beispiel, der war ja auch unstrittig. Also Bernardo trifft halt leider den Ball gar nicht und halt nur Ulisse, und der versucht zwar dann noch zu schießen, aber ja, das ist halt dann ein Strafstoß. So ist das dann eben. Dann würde ich sagen, machen wir das Spiel nicht größer als es ist, weil für beide war es so ein bisschen Business as usual, halt für Hoffenheim aus der negativen Sicht. Man verliert halt dann gegen Bayern auch gerne mal. Aber dann letztlich ist auch nicht mehr passiert. Und für Bayern ist es ja eh so. Ja, die müssen halt solche Aufgaben einfach bewältigen. Und das haben sie getan, so wie sie ja bisher jedes Pflichtspiel gewonnen haben. Der nächste Gegner ist dann Werder Bremen zu Hause, bevor man dann gegen Paphos spielen wird. Auswärts ist das dann der Fall. Und für die TSG geht es jetzt dann zum SC Freiburg. Hoffenheim steht bei 6 Punkten und Bayern ist das einzige Team mit 12 Punkten nach 4 Spielen. Um diesen Spieltag abzuschließen, fehlen jetzt nur noch die Spieltags-Awards. Das heißt, jeder vergibt von uns seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Ich bin sehr gespannt, auf wen wir da kommen, ob vielleicht bei den MVPs gleich schon einer der Hattrick-Schützen mit dabei ist, die wir hatten an diesem Spieltag. Stefan, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer war denn dein MVP dieses Spieltags?
Überraschung, ein Hattrick-Schütze. Torschütze. Ja, Oliver Burke, weil der bisher noch nicht so in Erscheinung getreten ist bei Union. Da hat er eher Ansa so ein bisschen abgeräumt. Ich fand die Tore super. Mhm. Also das waren wirklich tolle Tore. Und er zeigt jetzt, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon versucht anzudeuten, zeigt jetzt, was Union aus meiner Sicht letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, dass sie jetzt wieder Wucht haben, wieder Geschwindigkeit da drin haben und er auch ein Spieler sein kann, der vom Tor dann auch wirklich kalt sein kann und auch ein bisschen mehr kann als nur, wie er bei Werder ja oft so eingesetzt wurde, als quasi reiner Konterstürmer gesehen wird, sondern der hat bestimmt noch mehr drauf. Hat er jetzt auf jeden Fall schon mal angedeutet.
Aber wirklich, das glaube ich, haben alle gesehen, die dieses Spiel gesehen haben. An Werder musste ich auch denken in der Partie. Lustigerweise habe ich mir auch gedacht, dass der noch ein paar mehr Skills hat. Luis, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Bevor ich jetzt den zweiten Hattrick-Schützen nehme, sage ich, glaube ich, einfach Vieira. Wir hatten auch vorhin viel drüber gesprochen. Also für mich der stabilste Hamburger, der eben sehr wenig Schatten hatte, sondern einfach da die absolute Schallzentrale war, ein Tor vorbereitet und auch sonst einfach der Ballverteiler und so ziemlich jede Offensivaktion lief über ihn. Deswegen würde ich jetzt einfach ihn hervorheben, weil Harry Kane wird wahrscheinlich entweder jetzt von dir genannt oder noch in ganz vielen anderen Sendungen genannt werden.
Nee, also ich glaube, die Bayern hätten das auch sogar ohne Harry Kane vielleicht gewonnen, deswegen kann er dann per Definition nicht MVP sein. Und ich nehme jetzt auch nicht Kai Schosanu, obwohl der natürlich auch ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht hat, aber ich glaube, dass Mainz das eben auch ohne ihn hätte gewinnen können, weil es eben noch andere sehr gute Spieler gab. Ich nehme den Spieler, wo ich wirklich glaube, seine Torbeteiligungen haben den Unterschied gemacht in dem Spiel, und das ist Ermedin Demirovic. Dieses Stuttgart-Spiel, das wurde nicht unverdient gewonnen, wir haben es ja vorhin besprochen, aber es stand in einigen Szenen auf des Messers Schneide. Und dass er da dieses eine Tor macht und das zweite dann vorbereitet, das war auch viel Demirovic-Magic. Deswegen ist er mein MVP dieses Spieltags, weil ich glaube, ohne diese Aktionen von ihm hätte das auch ganz anders laufen können, dieses Spiel. Und außerdem habe ich ja die Zeit, ich kann ja auch noch beim Unsung Hero jemanden unterbringen, den ich jetzt hier weggelassen habe. Gucke ich mal, aber erst will ich wissen, was ihr euch da ausgedacht habt. Stefan, wer ist dein Unsung Hero?
Ja, vielleicht hat man es vorhin schon so ein bisschen raushören können. Ich nehme Cema, Andreas von Stuttgart, weil er das Spiel an sich gerissen hat und weil er dem Spiel eine neue Geschmacksrichtung, also im Stuttgart-Spiel eine neue Geschmacksrichtung zugefügt hat, die man jetzt die letzten Wochen so noch nicht gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch vielleicht so ein Wendepunkt wird in der Zusammenstellung des zentralen defensiven Mittelfelds. Ich würde mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon, das ist eine andere Qualität aus meiner Sicht. Ja, mal gucken.
Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Super interessanter Spieler, allein schon von der Physis her.
Ja, muss auch dazu sagen, der hat ja auch kaum, also vergleichsweise, kaum was gekostet. Natürlich hat er jetzt erst 2-3 Spiele gemacht im deutschen Fußball, und da muss man immer vorsichtig sein und jetzt nicht zu viel loben. Aber für die Ablöse ist das, glaube ich, war das schon ein relativ guter Griff.
Ja, glaube ich auch. Luis, wer ist dein Unsung Hero?
Da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ehrlicherweise, aber ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich jetzt Modama nehme, einfach weil ich ihn vorher nicht genug gewürdigt habe, aber bei einer 1-4 Niederlage ist es, glaube ich, nicht angebracht. Deswegen nehme ich einen anderen, der auch verloren hat, nämlich Jens, weil ich schon finde, dass er da, ich glaube, 9 Klärungsaktionen, seine Bodenzweikämpfe alle gewonnen. Also gegen Guirassy dann trotzdem eine gute Figur gemacht, auch wenn es dann am Ende nicht für was Zählbares gereicht hat. Würde ich sagen, fast schon die Definition eines Unsung Heroes, weil es am Ende dann alles verlorene Mühe war.
Ja, stimmt. Oh Mann, ich finde Unsung Heroes, da gibt es wirklich noch viele, die man noch nennen könnte, wenn ich jetzt nur so ganz kurz drüber gehe. Rocco Reitz bei Gladbach haben wir vorhin gar nicht so sehr besprochen, welche Rolle der da noch ausgefüllt hat. Bei Union, Yannick Haberer habe ich vorhin kurz erwähnt, den man auf jeden Fall nennen könnte. Ich fand Tom Kraus, auch die Rolle von ihm, erst als Linksverteidiger, aber auch so als Auffüller im Mittelfeld, das fand ich total interessant, gegen Leipzig. Ich nehme dann aber tatsächlich Gocho Leishvili vom HSV, weil ich nämlich nicht nur finde, dass der ein gutes Spiel gemacht hat und ein wichtiger Spieler in dem Spiel war, sondern ich glaube, dass das, also Fabio Vera natürlich, aber auch er, das ist genau das, was der HSV braucht. Der hat schon ein paar Dinge erlebt, der lässt sich nicht von allem aus der Bahn werfen. Die erste Prämisse ist erstmal ackern, ackern, ackern. Also du siehst immer vollen Einsatz, und aber der hat auch Ruhepuls in Situationen, wo andere Mitspieler, die vielleicht ein bisschen jünger und unerfahrener sind, schon halb in Ohnmacht gefallen sind. Und deswegen, das ist mein Unsung Hero. Dessen Leistung hat mir sehr gut gefallen, und ich glaube vor allem, dass der noch wahnsinnig wichtig werden wird für den HSV. Gut, kommen noch unsere Momente des Spieltags. Stefan, was ist es bei dir?
Ja, ich nehme das Tabakovic-Tor zum Ausgleich in Leverkusen, weil ich schon das Gefühl habe, dass das für die Mannschaft, für den Trainer, für den Verein total wichtig war, da jetzt nicht mit leeren Händen wieder rauszugehen aus dem Spiel. Und für Tabakovic selber, glaube ich, auch enorm wichtig war, weil natürlich Kleindienst, der fehlt einfach, und er ist der einzig verbliebene Stürmer, der so ein ähnliches Profil hat, und es kann ja nur helfen, da jetzt nochmal, also sich jetzt mal quasi auf die Karte zu bringen mit so einem Tor, und deswegen fand ich den Moment schon wichtig für Gladbach, aber halt auch für den Spieler.
Mhm. Sehr schöne, ja, sehr schöner Moment. Luis, was ist dein Moment des Spieltags?
Jetzt habe ich sogar noch beide zur Auswahl, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich glaube, ich nehme dann doch, weil es mehr spielbezogen ist, das erste Bundesliga-Tor des HSV seit 7 Jahren und dann ist es auch noch ein Vuskovic.
Ja.
Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Ja.
Möchte aber auch noch Honorable Mention die Choreo von den Eintracht-Fans zu 100 Jahren Waldstadion hervorheben, die war echt stark. Gab an sich wieder einige Fanaktionen diesem Wochenende zum Weltkindertag, habe ich glaube ich ein paar Sachen gesehen. In Hamburg gab es eine Choreo, die von 16- bis 18-Jährigen organisiert wurde. Es gab einige Tapeten zum Thema Palantir zum Beispiel oder auch, ich glaube, zum Thema Glücksspielwerbung in Hamburg. Also da gab es wieder einige gute Aktionen von Fernsehen, aber die aus Frankfurt war auch echt war hervorzuheben.
Aber wirklich. Jetzt muss ich überlegen, nehme ich einen positiven oder nehme ich einen negativen Moment? Also, ich glaube, ich nehme den Moment, bei dem ich glaube, an den erinnern wir uns auch noch in 10 Spieltagen. Und es ist die Art und Weise, wie sich Steffen Baumgart seine rote Karte geholt hat. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand mit einer solchen Ansage sich gleich rot holt, nachdem er gerade gelb gesehen hat. Er geht hinter dem Schiedsrichter her und dann siehst du ihn schon etwas treten und du weißt schon, na gut, es ist völlig egal, ob das jetzt eine Flasche war, ein Ball oder am Ende war es eben ein Teil dieser tollen Choreo. Das ist jetzt die rote Karte. Und dann ärgert er sich, er führte sich natürlich noch auf und ja, also ein typischer Steffen Baumgart, mehr will ich dazu nicht sagen. Und ich glaube, da werde ich mich auch in 10 Spieltagen noch dran erinnern.
Ich fand es fast so souverän wie die slowenischen Spieler im Viertelfinale gegen Deutschland, wo Doncic, der schon ein technisches Foul hat, dann trotzdem noch die Money-Geste gegenüber der Schiedsrichter macht und damit durchkommt, weil er halt Luka Doncic ist. Aber
ja, jetzt kommt bitte jetzt keine schmutzige Wäsche mehr machen. Vielleicht wollte er ja auch einfach nur, die Gen Z zeigt sich so das Herz, mein Lieber. Habe ich gelernt von meinen Töchtern.
Das muss es gewesen sein.
Das muss es gewesen sein. Also haben wir auch noch ein bisschen Basketball hier untergebracht. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, obwohl wir einmal neu ansetzen mussten. Wenn alles gut gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr es nicht gehört. Und entschuldigt, wenn wir manchmal ein kleines Rauschen auf der Spur vom Stefan hatten. Ich habe es so gut gegeht, wie es geht, rausgemacht. Stefan, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Nacht mit uns um die Ohren geschlagen hast.
Ja, selbstverständlich. Danke nochmal für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne und herzlichen Dank an Luis Löser. Luis, vielen lieben Dank, dass du wieder hier mit dabei warst und ich kann dir sagen, immer wenn es um den TSG geht, wirst du referiert im Rasenfunkforum und im Discord, siehst du es ja auch selber. Also du bist die Instanz hier. Schön, dass du mit dabei warst mal wieder.
Ja, hat mich auch gefreut, mal nicht eine Stunde lang über Rogon reden zu müssen. Da gab es übrigens auch Banner, aber da reden wir nicht drüber.
Ja, Roger Wittmann und so weiter. Das machen wir dann irgendwann wieder. Aber da habe ich auch selber jetzt gerade gar keine Lust drauf. Das ist mir viel zu albern. Also,
tue ich auch nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In diesem Sinne, danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr diese Folge hier weiterempfehlt, indem ihr uns bewertet bei Podcast-Plattformen eurer Wahl und auch sehr gerne, indem ihr Feedback gebt. Wenn ihr solches habt, dann geht sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr das loswerden. Und ansonsten habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar wird die relativ zeitnah nach dieser Folge hier auch erscheinen. Und zwar im Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Da war Josephine Henning zu Gast und ich hatte sogar ein bisschen damit zu tun, dass sie dort zu Gast war. Wenn ihr diese Folge hört, hört ihr sogar einen kleinen Teil auch noch von mir. Und weil ich diese Folge eben vorab schon hören durfte und Josephine Henning sehr mag als öffentliche Person, kann ich euch diese Folge wirklich nur sehr ans Herz legen. Das Hazel-Thomas-Hörerlebnis, wenn es schon einen Link gibt, dann wird er in den Shownotes zu finden sein. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.